Zero.
Binakidwitter.
What are you doing, Dave?
Hallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Spezial, Ausgabe 5 zum Thema Testing. Und ist ja schon ein bisschen Tradition, wir kündigen immer eine Menge Spezialsendungen an und irgendwie wird's nichts, aber deswegen haben wir uns diesmal wieder ein komplett anderes Thema genommen, nämlich Testing, und mit dabei sind Marc.
Hallo.
Flydi.
Ja, ich bin der Flydi.
Felix.
Moin.
Und Matt.
Hi.
Und ich bin auch dabei. It really whips the lumber's ass. Und das ist auch gleich schon trotz Testing Spezialsendung unser kurzer Tote der Woche, weil Felix, du hast es geschrieben.
Winamp ist gestorben. AOL hat Winamp gestorben lassen werden lassen.
Wie? Winamp ist jetzt nicht bei Apache.
Noch nicht. Nee, die haben sich komplett aufgelöst, einfach weil.
Hm. 20. Dezember machen sie die Webseite dicht und du kannst es nicht mehr runterladen und es geht in die ewigen Jagdgründe. Es gibt ja irgendwie schon eine Petition, irgendwie, dass es freigeben sollen, Open Source.
Aber ja, dafür haben sie so coole Visualisierungen eigentlich immer gehabt. Die haben nämlich quasi Mic Drop gehabt.
Das war eine Zeit lang irgendwie der Player schlechthin.
Hat er sich gerade mit seinem Headset ins Gesicht geschlagen?
Nee, der hat gerade geslappt.
Er hat sich mit dem Headset selbst geslappt.
Oh Mann.
Erlaubt ist, was gefällt bei uns hier. Ja. Also, ganz ehrlich, Leute.
Das war ein fehlgeschlagener Unit-Test.
Ja. Okay, also Winamp ist tot, geht ein und ihr benutzt halt XMMS.
Genau, den anderen riesigen Cancer dazu.
Gut, also ich glaube auch, den Winamp-Code, den will keiner lesen.
Das ist so wie Netscape-Code, den wollte auch keiner
lesen. Es gibt ja Winamp auch für macOS, also das ist ja nicht nur Winamp, sondern es gibt dann auch Android. Winamp, und also das Win ist dann...
Das ist quasi Winamp.
Ja, das hat von Windows Amplifier oder so umgewandelt worden in...
Loose Amp.
Richtig.
Ja, aber es ist schon schade, dass das Llama jetzt einfach nicht mehr kann.
Das Llama war schon echt cool. Ja. Ja gut, haben wir das auch erklärt.
Genau. Gut, kommen wir zu Testing. Also die Leute, die irgendwie die gerade im Chat sind und uns live hören, die werden sich ein bisschen wundern, dass wir ein anderes Thema machen. Aber das ging jetzt noch, weil Marc noch da ist. Der geht ja demnächst über einen großen Teich.
Richtig,
und deswegen haben wir uns dieses Thema nochmal vorgenommen. Zuerst mal, was versteht ihr denn unter Testing? Also ich bin ja dann nicht Coder, ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Ich stelle einfach nur die dummen Fragen heute. Und frage jetzt einfach dumm, was ist Software-Testing, Marc?
Software-Testing ist eine Methode, um Komplexität skalieren zu lassen.
What?
Bam. So schön. Aus Wikipedia abgelesen.
Nee, gar nicht. Habe ich mir immer mal gemerkt, weil es irgendjemand gesagt hat und ich fand das eigentlich ganz gut. Mhm. Software-Testing ist eben, finde ich, so was, ich meine, das Ganze nennt sich ja Software Engineering im Englischen, obwohl da von Ingenieurswesen eigentlich nicht sonderlich viel drin ist, außer man begibt sich eben in die Richtung, wo man dann wirklich auch sicherstellt, dass die Sachen, die man baut, auch funktionieren, wie das Ingenieure ja hoffentlich normalerweise machen, ja, mit irgendwelchen Teststellungen. Und Software-Testing ist eben dafür da, um deine Programme nachher auf ihre Korrektheit zu überprüfen. Und man kann es natürlich nicht beweisen, da gibt es ja irgendeine Halteproblemgeschichte. Jo. Und man kann aber versuchen, zumindest alle Use Cases, was ist das auf Deutsch?
Anwendungsfälle.
Anwendungsfälle, die normalerweise so ein Benutzer hat oder die einem sehr wichtig sind, durch einen Test abzudecken, dass das einmal durchexerziert wird. Und es kommt dann eben drauf an, ob du nur eine kleine Bibliothek, die du schreibst, testen willst oder ob du nachher das komplette Produkt testen willst. Aber solche Tests helfen dir dann eben, je größer die Applikation wird, Änderungen mit ein bisschen mehr Vertrauen durchzuführen.
Genau, also es ist auch Qualitätssicherung dann quasi.
Ja. Genau.
Also was mir stark auffällt, wenn ich Software schreibe, bei irgendeinem Punkt hat man so nicht mehr das Gefühl, dass man das, was man gerade ausführt, dass man das wirklich noch versteht, was es eigentlich tut. Und man hat so das Gefühl, so irgendwie kann das überhaupt noch funktionieren? Was ich gerade gemacht hat das irgendwie einen Einfluss auf das, was ich dahinter gemacht habe. Und Tests sind für mich dann quasi die Bestätigung, dass das, was ich davor irgendwann mal geschrieben habe, was jetzt vielleicht schon einen Monat her ist oder fucking ein Jahr oder so, dass das auf jeden Fall noch tut. Und das ist ein gutes Gefühl einfach. Das gibt dir quasi dieses Gefühl, der Unsicherheit macht es ein bisschen weg und gibt dir ein bisschen gutes Gefühl. Also mir.
Ja, das gute Gefühl, das würde ich tatsächlich, dem würde ich einen Namen geben, nämlich Selbstbewusstsein. Also Tests machen, dass du selbstbewusst deinen Code ändern kannst, ohne dir furchtbar schrecklich schlaflose Nächte zu machen, weil du Angst hast, dass dir alles um die Ohren fliegt. Mhm. Du kannst zumindest sagen, den Teil, den du durch Tests abgedeckt hast, wenn die Tests weiterhin durchlaufen, dann wird der Teil weiterhin funktionieren. Und dann kannst du halt sagen, okay, wenn irgendwas anderes bricht und du merkst es in der im Produktionsbetrieb dann, dann schreibst du dir einen Test dafür und dann weißt du, dass das in Zukunft nicht mehr brechen wird, es sei, oder der Test wird fehlschlagen. Mhm. Und zu der Geschichte, die Marc erzählt hat, wollte ich noch anbringen, ein Ingenieur ist halt auch so eine Sache, also die bauen oft so physikalische Dinge. Also, keine Ahnung, jetzt Brücken oder Häuser oder was auch immer.
Motorsteuergeräte.
Da muss man natürlich viel simulieren, da muss man auch viel ausrechnen und sich viel überlegen, weil man kann das nur einmal machen. Jetzt haben wir halt im Softwarebereich den Luxus, wir können halt sagen, ja gut, wir arbeiten iterativ und wir fügen dann immer mehr neue Features hinzu.
Wir hangeln uns von Fehler zu Fehler.
Genau, wir hangeln uns von Fehler zu Fehler. Aber das verleitet auch dann halt dazu, wie Mike schon erwähnt hat, sehr schludrig zu arbeiten, weil es halt immer die Möglichkeit gibt, im Nachhinein wieder Fehler zu beseitigen. Was du jetzt bei so einem, bei irgendeinem Bauwerk oder bei irgendeinem Ding, was tatsächlich in der physikalischen Welt existiert hat, nicht hast.
Und du kannst abreißen und neu bauen.
Und das, ich finde, gerade dieses schludrige Arbeiten, das erlauben dir Tests halt auch in einer gewissen Weise. Also gerade wenn du neu zu einer Codebase hinzukommst und irgendwie du weißt, das andere Team hat da irgendwas geschrieben, da kommt irgendwie ein Wert raus, aber du brauchst die ein bisschen anders oder du hast irgend so einen Edge Case gefunden, wo das vielleicht nicht so richtig klappt. Tests erlauben dir halt einfach da reinzugehen, irgendwie zu finden, wo das wahrscheinlich bearbeitet wird und ohne dass du den Rest vom Code kennst, kannst du eben sagen, ja, ich glaube, ihr habt irgendwie, wenn da kleiner als 0 ist, sollte man vielleicht irgendwie einen Fehler zurückgeben. Kannst du da einfach reinhacken und dann einfach einmal die Tests starten und wenn die immer noch alle durchlaufen, dann kannst du eigentlich das an das Team weitergeben und sagen, hier, ich glaube, ich habe es repariert, alle Tests sind noch okay, fertig.
Ja, und im Zweifelsfall ist so ein Test halt auch eine sehr gute Dokumentation, wenn du jetzt, sagen wir mal, Open-Source-Code benutzt, der sich irgendwie anders verhält, als du das jetzt erwarten würdest, dann kannst du halt auch sagen, okay, du lieferst mit deinem Bug-Report gleich einen Test-Case mit, der fehlschlägt, sodass die Entwickler halt auch gleich wissen, was du erwarten würdest, weil so ein ausführbarer Testcase, der sagt oft mehr aus wie irgendwie geschriebene Prosa in gebrochenem Englisch.
Und wäre dann auch gleich einen Regressionstest. Genau. Bedeutet, die könnten den Test, den du geschrieben hast, auch einfach zu ihren Standardtests mit reinwerfen, um sicherzugehen, dass, ich meine, wenn einmal jemand den Fehler gemacht hat, kann das ja gut sein, dass der in 2 Monaten noch irgendwie mal sich versucht, wieder einzuschleichen. Und so ein Regressionstest hilft da.
Ja, Zeit ist auch ein guter Punkt, weil also zumindest ich neige dazu, ich bin nicht in der Lage, große Codebases auf Dauer in meinem Kopf zu behalten, ist glaube ich niemand. Und dann hat man halt oft das Problem, man arbeitet jetzt irgendwie an einem komplexen Code für eine gewisse Zeit und macht dann eine gewisse Zeit irgendwas anderes und kommt dann wieder zurück, um irgendwelche Dinge zu erweitern oder zu fixen oder sonst irgendwas. Und plötzlich weiß man nicht mehr, wie man die Klassen, die man selber geschrieben hat oder die Kollegen oder Freunde geschrieben haben, weiß man nicht mehr, wie man die zu benutzen hat. Und da sind Tests halt auch ein Mittel der ausführbaren Dokumentation, wo man quasi einen Use Case überhaupt mal sieht, wie die Dinge zu benutzen sind und wie das erwartete Verhalten ist. Und man kann sie ausführen und sieht, aha, dieses Verhalten ist tatsächlich so, wie es jetzt hier in den Tests beschrieben ist. Also Tests sind halt für Programmierer, finde ich, auch eigentlich das wichtigste Mittel der Dokumentation von Software.
Genau, und oft ist es auch so, gerade bei so Open-Source-Geschichten, die Leute bauen halt sich die Bibliotheken, aber um dann nachher nochmal irgendwie 2 Stunden hinzusitzen und wirklich Doku zu schreiben, fehlt halt entweder die Zeit oder die Lust. Und ich mache es oft so, wenn ich bei Bibliotheken, wo nicht großartig viel dabei steht, meist schaue ich mir das Zeug irgendwie in Ruby an oder so, schaue ich halt, ob es einen Spec oder ein Testverzeichnis gibt, gehe einfach rein und Tests sind ja per se auch hoffentlich so die minimalsten Arten, diese Bibliothek zu benutzen. Also da wird das Ding komplett initialisiert und dann wird eine Sache gemacht und dann wird überprüft, ob da auch das rauskommt, was rauskommen soll, dann war es das. Bedeutet, du hast einfach den kompletten Code, um so eine, bei einer Bibliothek, gerade um die zu benutzen, hast du schon in so einem Testcase drin.
Genau.
Bedeutet, wenn dir nicht ganz klar ist, ja, was ist denn der Parameter, ist das jetzt irgendwie der Pfad zum Zertifikat oder muss ich das Zertifikat da als String reingeben? Normalerweise wäre das ja Teil von einer Doku oder einer API-Doku, aber das gibt's halt oft auch nicht. Und so kannst du mit Tests auch vielen Leuten einfach das Reinkommen in deine Bibliothek ein bisschen erleichtern, indem die das Zeug einfach durchlesen und sagen, ah ja, okay, so muss ich es benutzen. So hat der Autor sich das gedacht.
Ist, glaube ich, auch für die meisten ein sehr, sehr wichtiges Kriterium für Bibliotheken, wenn sie jetzt Open Source Code benutzen. Dass man einfach sagen kann, okay, wenn ich jetzt irgendwie ein Projekt habe, ich gehe da auf GitHub drauf, ich gucke mir das Projekt an, wenn es keine Tests hat, dann kann ich die Seite gleich wieder zumachen. Ansonsten gucke ich mir mal so stichprobenartig so ein paar Tests durch und guck, ob die dann irgendwelche sinnvolle Dinge testen, ob sie es vielleicht auch automatisiert ausführen, ob sie da irgendwie einen Continuous Integration Server laufen haben, wo man dann die Testruns vielleicht mal angucken kann oder so. All das ist eigentlich auch mittlerweile sehr wichtig, wenn man dann Sachen auswählt, ob man die jetzt unbedingt benutzen will.
Ja, das ist so, also für mich persönlich, wenn ich eine Open Source Library benutze, auch immer so der zweite Schritt. Also ich gucke in der Regel so erstmal so
die Lizenz
zum Beispiel. Natürlich. Ja. Nee, also das erste, was ich mir an der Regel angucke, ist, wann wurde das letzte Mal Code verändert?
Ja.
In gewissen Fällen, also wenn es gerade relativ neues Zeug ist und ich weiß, da haben sich in letzter Zeit zum Beispiel an der Spec Sachen verändert, dann sollte die Lib auch relativ aktuell sein. Natürlich gibt es auch sehr gut abgehangene Software. Aber das Zweite, was ich dann mir in der Regel zum Beispiel schon angucke, ist, ganz viele Projekte haben dann heute so Builds und Tests Passing, Greenlights von Travis zum Beispiel, dann genau. Ihre GitHub-Seite oben drin.
Badges,
das ist so die,
ja.
Genau, das ist so die zweite Hürde sozusagen, wenn eine Bibliothek das nicht hat, dann okay, dann kann ich darauf erstmal keine Aussage treffen. Aber wenn da zum Beispiel eine rote Lampe ist, ein rotes Badge, dann sage ich einfach, okay, Library, die ihre Tests so schon nicht in Griff bekommt, speziell wenn es dann irgendwie noch der Master Branch ist, ja, nicht so gut. Für mich persönlich ist Testing im Unternehmen irgendwie vor allem so eine Versicherung, so eine Garantie, also dass ich weiterarbeiten kann. Also sowohl in meinem früheren Job als auch jetzt ist es so, dass ich sehr oft zum Beispiel deployen muss, sehr häufig neue Anforderungen habe und da gehören für mich einfach gewisse Systematiken dazu, so dass ich eine Versicherung habe, dass ich schnell arbeiten kann. Also ich habe zum Beispiel eben meine IDE und so weiter, alles meinen Workflow mir persönlich eingerichtet. Auf der anderen Seite habe ich zum Beispiel einen sehr stabilen Deployment-Stack, also dass ich mit einem Kommando im Idealfall die komplette Anwendung deployen kann, nicht irgendwie pack das ZIP, schieb es per FTP auf den Server und so weiter, wie das manche Leute tun. Und genau das ist für mich Testing dann auch, dass ich, bevor ich das Ganze mache, noch einmal mindestens einmal vorher die Test-Suite durchlaufen lassen kann und dadurch eine Versicherung habe, okay, ich habe jetzt keine Regression eingebaut oder anderes. Also ja, es gibt mir so ein Peace of Mind im Prinzip, dass ich weiß, okay, ich kann weitermachen und ich kann nachts gut schlafen. Und was Pleidi auch gesagt hat mit dem Faktor Zeit und der Komplexität, die Komplexität ist ja einmal genau durch Zeit und durch, sag ich mal, ja, Vergessen sozusagen geprägt, aber zum anderen auch, gerade wenn andere Leute an deiner Software beteiligt sind, wenn du ein Stück Software hast, das hoch verteilt entwickelt worden ist, sage ich mal, egal wie gut der Code von denen dokumentiert ist und wie sehr der gewissen Anforderungen gehorcht, wie Style Guides oder so, es ist nie dein eigener Code und deshalb wirst du ihn nie ganz so verstehen können oder so behalten können und deshalb ist es super, wenn man Tests dafür hat, weil das ja einen gemeinsamen Nenner im Prinzip dafür bildet.
Also Kunden sind auch ein interessantes Thema, weil letzten Endes ist es ja schon so, wenn man dann irgendwie ein Projekt für einen Kunden macht, der Kunde weiß meistens nicht mal selbst, was er denn jetzt tatsächlich will. Und wenn man dann jetzt irgendwie, sagen wir mal, ein neues Feature implementiert, dann ist es, gibt's mittlerweile halt auch Möglichkeiten, dass man sagt, okay, in so einer Art sehr restriktivem Prosa geschriebene Testspezifikation an den Kunden auszuliefern, die man aber tatsächlich ausführen kann. Und dem Kunden dann mal die Frage zu stellen, hey, ist das so ungefähr, wie du dir das Feature vorstellst? Und das kann man sich dann im Endeffekt so vorstellen, so ich bin ein User und ich öffne jetzt die Seite und ich klicke jetzt auf Login und ich tippe jetzt in mein Benutzerfeld ein und irgendwas in mein Passwort und dann klicke ich auf Login und dann sollte ich eingeloggt sein. So kann man sich ein einfaches Feature vorstellen. Da gibt es ein paar Frameworks, die sowas anbieten. Also das bekannteste, was mir jetzt gerade oder mit dem ich bereits gearbeitet habe, ist jetzt Qcumber. Und das wäre dann im Endeffekt auch so eine Art, dass man sagen kann, okay, das ist jetzt auch so ein bisschen eine Versicherung für den Entwickler selber gegenüber dem Kunden, weil der Kunde ja quasi diesen Testcase abgesegnet hat und man sagt, okay, ich implementiere das jetzt so, dass dieser Testcase durchläuft.
Du kannst es, genau, also der Name Kunde ist ja auch ein bisschen vielleicht für manche Leute irreführend. Mhm. Viele sehen darin zum Beispiel jetzt in meiner Rolle eben den Kunden im Sinne von ein anderes Unternehmen, das mich beauftragt hat. Kunde kann ja aber auch zum Beispiel gerade im agilen Projektmanagement dein Produktmanager oder dein Project Owner in Scrum zum Beispiel sein. Und das ist natürlich eine super Möglichkeit, genau, wenn der auf dem ähnlichen, also wenn der ein ähnliches Sachverständnis hat, dass er mit dir zusammen dann zum Beispiel mal da sitzen kann und die Test Cases vorformuliert und dann musst du nur noch dagegen implementieren. Und dann ist es genau, wie der Fleide gesagt hat, eine sehr gute Versicherung deinem Kunden gegenüber. Ja.
Und auch generell, also wenn man auch wirklich Testen in den Entwicklungsprozess übernimmt, fällt am Ende normalerweise auch Code raus. Sobald dein Code testbar ist, bedeutet das, dass er so abstrahiert ist, dass er hoffentlich auch nicht so das komplette Produktionssystem braucht, um durchzulaufen. Bedeutet, du hast alle Klassen, wo quasi kommuniziert wird, also deine API normalerweise, so abstrakt gehalten, dass du dann, wenn es hart auf hart kommt, auch mal Teile von deinem System austauschen kannst. Was man bei so Architekturgeschichten immer sagt, so loosely coupled. Im Endeffekt ist es Code, der nicht getestet ist, ist selten, also habe ich selten gesehen, dass der wirklich dann auch so gut in der Architektur ist, dass man da wirklich Sachen einfach rausmachen könnte. Weil wenn du testest, musst du eben teilweise einfach sagen, ja, gut, ich habe den Oracle-Hobel jetzt nicht da hinten irgendwo stehen. Bedeutet, wenn du dann irgendwie deine Oracle-Datenbanktreiber aufrufst und da irgendwelche Sachen drauf machst, dann läuft dein Test einfach nicht. Aber wenn du deine Datenbank eventuell in einem Persistenzobjekt oder so verteilt hast, irgendwo macht dann Schaltern rum. Ich bin leiser aus irgendeinem Grund jetzt. Genau, wenn du das irgendwie in ein Persistenzobjekt reingetan hast oder dann wirklich so ein, keine Ahnung, objektrelationalen Mapper benutzt und da hinten einfach die Datenbank austauschen kannst, das ist dann halt auch Code, der testbar ist. Und gerade wenn man zu Projekten kommt, die schon eine Weile laufen und da erstmal Tests reinbringen will, dann merkst du erstmal, denkst du so, ja klar, okay, war ich einen kleinen Test, fängst an zu schreiben und denkst dir so, ah, fuck, hier, Datenbank, muss ich jetzt auch noch mit übergeben, dass ich danach irgendwie meine Fake-Datenbank reinstecken kann. Und dann musst du auf einmal anfangen, die komplette API intern zu verändern, weil die alle auf irgendwelche globalen Variablen zugreifen oder solche Spielereien. Und da hilft Testen eben auch einfach, dass es Leute zwingt, so sauber zu abstrahieren, dass einfach ein Test überhaupt möglich sein wird.
Genau, also du hast am Anfang, hast du ja so mehr oder weniger dann zum Beispiel Spaghetti Code und das willst du einfach nicht haben. Aber die nächste Stufe ist genau dieses loosely coupled, so, dass man sagt, okay, ich habe halt nur noch Module, die ich miteinander verbinde. Und Testen zwingt dich, wie wir jetzt schon gehört haben, du willst ja in dem Test das möglichst einfach, also du möchtest den Test möglichst schnell und einfach schreiben können, zwingt dich dann im Prinzip genau auch die API, die Schnittstelle zu dem Code, den du testest, möglichst einfach zu halten. Damit du den Test A einfach schreiben kannst und B zum Beispiel auch entsprechend merkst du auf einmal die verschiedenen Aspekte, wie Mark jetzt gerade zum Beispiel Datenhaltung, also Persistenz genannt hat. Wenn ich jetzt hier nur einen Controller irgendwie teste und einfach nur wissen will, kommt das Richtige danach raus, dann sollte ich eigentlich nicht prüfen, wird das in der Datenbank abgelegt an der und der Stelle, weil das kann ja im Live-System zum Beispiel ganz anders sein, sondern ich möchte einfach nur testen, kommt das an der richtigen Stelle raus und schon muss ich mich automatisch mehr dahin bewegen, ja, die Schnittstellen besser zu definieren. Also besser im Sinne von einfacher und offener.
Ja, da wollte ich noch was anfügen, und zwar das, was ihr gerade beschrieben habt, das gilt meiner Meinung eigentlich nur für Unit und zum Teil für Integration-Tests. Wenn man jetzt sagt, okay, man hat sowas wie einen Blackbox-Test, der eine Anwendung aus der Sicht von einem Benutzer testet, dann ist es eigentlich relativ egal, wie der Code intern strukturiert ist. Also es müssen schon Tests sein, die quasi die interne API oder irgendwelche Klassen oder Methoden, die man intern geschrieben hat, die selber benutzen. Und in dem Fall ist es ja quasi so, ein Test ist halt eine Wiederverwendung von bestehendem Code. Wenn dein Code jetzt aber so zusammengefrickelt ist, dass der nur in sich selbst funktioniert, aber nicht wiederverwendbar ist, dann ist der halt auch schlecht testbar. Somit ist halt in den allermeisten Fällen gut testbarer Code auch sehr viel besser strukturiert, sehr viel wiederverwendbarer. und versucht nach Möglichkeit auch Abhängigkeiten, also Dependency Injection ist da das Buzzword dazu. Also man versucht irgendwie Abhängigkeiten auch aus seinen eigenen Units, die man testet, rauszulassen, weil alles, was sich da irgendwann ändert, wird dann die Tests wieder brechen und das will man halt im Endeffekt auch nicht, weil oft ist es halt auch so, ich habe schon Geschichten mitbekommen, dass Leute gesagt haben, ja okay, sie probieren jetzt ein paar Wochen mal testgetrieben zu entwickeln und merken dann, oh, irgendwie, das funktioniert alles ja gar nicht, ich brauche viel zu viel Zeit für meine Tests und das kostet mich alles unglaublich viel Zeit und irgendwie auch Aufmerksamkeit, diese ganzen Tests zu pflegen, weil die ständig kaputt gehen und dann ist halt auch die Frage, ob das dann wirklich gute Tests sind und das musste ich halt auch erst selber mal lernen, dass man so wie man lernen muss, Code zu strukturieren und irgendwie guten Produktionscode zu schreiben, so muss man halt auch lernen, gute Tests zu schreiben.
Genau, also du optimierst, muss ich genauso korrigieren oder generalisieren, du optimierst nicht unbedingt deinen Code unbedingt, sondern du optimierst immer die Schnittstelle, die du zu deinem Test hast. Also wenn du jetzt zum Beispiel einen UI-Test mit einem entsprechenden Framework wie Cucumber oder so baust, dann optimierst du das, was du hast, dahingehend, dass es mit auf dieser Ebene einfach geht. Ja.
Genau.
Und die klassische Vorgehensweise, so wie ich es persönlich kenne, ist halt eben die, dass man, also kommt man nachher noch drauf, vielleicht mit Legacy und so, das dann testbar zu machen, ist schwierig. Deshalb, wenn ich gleich anfange, zum Beispiel Test-Driven zu entwickeln oder gleich am Anfang meine Tests mit rein habe, dann fange ich in der Regel eben auf der kleinsten Einheit an, weil ich ja nichts Größeres auch habe. Und dann fange ich eben mit Unit-Tests an und dann schreibe ich den Code automatisch so. Ja. Und das andere ist, in meiner Erfahrung zum Beispiel häufig so ein, nee, wir müssen jetzt irgendwie Tests schreiben und der Code, gerade so die Module drunter, sind so eng verworren, dass es nicht testbar ist, dass ich so viel mocken muss, dass es einfach irgendwie auch der Test in dem Falle keinen Sinn mehr macht, dass ich dann im Prinzip so als Last Resort auf sowas wie, okay, dann teste ich halt das komplette Frontend mit einem entsprechenden Tool und teste, dass ich da vorne die entsprechenden Daten ins Frontend reinhacke.
Können wir mal ganz kurz, weil ihr redet die ganze Zeit schon über Unit-Tests und Integration-Tests und können wir das mal ganz kurz klären, was eigentlich, was ist, was ich mit welchem Test erreichen kann?
Und man muss vielleicht generell sagen zu den ganzen, also wir sagen ja jetzt ein paar Namen, die gängig sind. Ich glaube, für jeden von diesen Dingen gibt es irgendwie drei unterschiedliche Namen, die vielleicht ein bisschen anders sind. Also aber
ich glaube, Unit-Test ist schon relativ eindeutig, aber
sobald es größer wird,
wird, da ist es halt dann auch eine Definitionsfrage. Also wir nennen jetzt halt einfach mal die Definitionen, die uns so am gängigsten vorkommen, aber da gibt es mit Sicherheit auch noch Synonyme.
Ja. Also ich fange halt direkt auch mal mit den Unit-Tests an. Da hast du ja schon so schön gesagt, am Anfang hat man nur die kleinen Einheiten und Einheit ist ja Unit und das sind Unit-Tests normalerweise auch. Die testen wirklich entweder deine Methoden selber, die Teil deiner API sind, oder halt irgendwie die komplette Klasse als solche. Testen also quasi Schnittstellen, die dein Code für anderen Code bereitstellt.
Genau,
würde ich sagen.
Wichtig daran ist halt in Isolation. Das heißt, ein Unit-Test muss laufen können, wenn dein Testsystem nur eine einzige Klasse zur Verfügung hat, ohne dass irgendwie Abhängigkeiten zu anderen Klassen bestehen.
Genau, und das oft ist halt ein Problem, dass dann irgendwie in deiner Klasse, ich meine, eine Klasse an und für sich ist ja, also hat man manchmal, aber oft braucht die halt auch noch irgendwie Klassen von außen, wenn du zum Beispiel Logging in deiner Anwendung machst, dann würdest du nicht in deiner Klasse automatisch auch den Logger rein implementieren, sondern der Logger kommt irgendwo von außen rein.
Genau.
Und da ist halt das Problem, wo wir auch vorher gesagt haben, wie Code organisiert ist, ist der Logger irgendwie so ein komisches Objekt, das irgendwo aus dem Nichts herkommt, wird der Logger vielleicht beim Initialisieren mit übergeben, kann ich dann anderen mit reintun? Und da denke ich, ist auch, also Unit-Tests sind eine der, ich sag mal, der Sachen, die, denke ich, persönlich am meisten Auswirkungen auf deinen Code im Endeffekt haben, weil sie halt die von der Initialisierung deiner Klasse bis zum Aufruf komplett alle Parameter in einen einzigen Test stecken. Bedeutet, wenn es dann wirklich so globalen State gibt, wie zum Beispiel irgendwo ein Datenbank-Connection-Pool oder einen Logger oder sowas in der Art, das muss dein Test halt irgendwie bereitstellen. Und wenn du merkst, dass du irgendwie 28 Mocks da drin hast, und Mocks kommen mir später noch dazu, was das sind, die halt quasi so tun, als wären sie irgendwas, irgendeine Klasse, aber eigentlich gar nichts machen, dann ja, ist das ein bisschen ein Problem.
Ja. Ich glaube, was wir noch ansprechen sollten, ist, dass wir größtenteils, wenn wir hier von Testing und von Unit-Tests und so weiter reden, reden wir von Testing in objektorientierten Programmiersprachen. Es gibt mit Sicherheit Programmierparadigmen, da sieht es ein bisschen anders aus. Da wäre ein Unit jetzt in einer funktionalen Programmiersprache, wäre eine Unit halt im Endeffekt eine Funktion dann. Nur um das mal kurz noch anzureißen.
Ja, also es ist halt in der Regel ähnlich, aber natürlich kann es ganz andere Dinge geben.
Ja, also ich benutze Testing, dadurch, dass ich ja relativ viel mit so komischen Fricke-Zeug zu tun habe, mit so Shell und mit dem ganzen alten Zeugs, habe ich da auch, ist es bei mir wirklich nicht so, dass es unbedingt objektorientiert alles ist. Und deswegen teste ich auch anders. Also da komme ich dann noch später zu. Mhm. Bei mir sind es weniger so Unit-Tests, sondern wirklich, du probierst aus, ob das ganze Ding überhaupt noch tut. Ja. Mhm. Und dann kommt ein Error-Code raus oder nicht. Und dann ist es quasi schon gut.
Ja. Sowas wäre dann zum Beispiel
ein Acceptance-Test.
Ein Acceptance-Test oder vielleicht ein Integration-Test.
Oder End-to-End-Test.
Ja, genau, und da gibt's halt viele die Worte. Ja. Aber Acceptance-Test normalerweise ist halt dafür da, um so, normalerweise hast du ja in so einem Programm eine User-Story. Also bevor du ein Feature implementierst, du implementierst ja nicht normalerweise so einfach vor dich hin, weil es dir Spaß macht. Also natürlich machst du das, aber eigentlich, sag mal.
Beides, ja.
Wenn du für eine Firma arbeitest, die da irgendwie Geld mitverdienen will und da irgendwie viele Leute drin sind, dann macht man das normalerweise nicht, weil dann fragen die Leute, was machst du? Und dann sagst du, ich mache so, ganz lustig.
Und dann sagen die, ja, lustige Geschichte.
Aber hier der Chef hat gesagt, die Benutzer sollen jetzt Bilder hochladen können in unsere App. Also, keine Ahnung, bist du irgendwie Instagram oder so. Und dann ist... bekommst du halt den Auftrag, hey, die Benutzer sollen jetzt Bilder hochladen können. Und normalerweise ist der Auftrag ein bisschen detaillierter und wird in so einer User-Story festgehalten, wo dann drin steht, also der User soll, wenn er die App öffnet, rechts unten einen Button haben, wo drauf steht Bilder hochladen, und wenn er da draufklickt, soll der ein Foto machen können. Und dann soll der einen Button klicken, ist okay. Und dann soll das nachher auf seinem in seinem Fotoalbum verfügbar sein und der soll damit Sachen machen können. Das ist so eine User-Story, also die wirklich fast schon Knopfdruck für Knopfdruck durchgeht. Muss jetzt nicht ganz so genau sein, aber vom Prinzip her. Und da ist dann so ein Acceptance-Test für da, um sicherzustellen, dass der Endbenutzer das Resultat dann auch noch quasi akzeptiert, was da rauskommt. Dass er dann sagt, ja, so habe ich mir das vorgestellt. Und das wäre dann zum Beispiel, was Felix wahrscheinlich gesagt hat, so eine Sache wie, ja, ich pipe da was rein und dann soll da am Ende eine Datei auf der Festplatte sein und da soll ein Exit-Code 0 rauskommen. Okay. Und also wenn der die Datei überprüft, dann ist es wahrscheinlich fast schon ein Acceptance-Test. Ansonsten könnte das auch irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen mehr Richtung Integration-Test gehen. Was würdet ihr denn sagen, was so der Unterschied zwischen Acceptance- und Integration-Test ist?
Also ich würde sagen, einen Integration-Test, wie der Name es schon sagt, der versucht dann einzelne Units in Integration miteinander zu testen. Das kann jetzt auf einem Spektrum passieren, dass man sagt, okay, ich möchte nur mal zwei, drei Klassen in Kombination zueinander testen, tu aber zum Beispiel mal sowas wie die Datenbank aus dem Spiel lassen oder das letzten Endes das Frontend, was davor ist. Oder man sagt, okay, es gibt dann ja auch so Geschichten, wie jetzt kommen wir vielleicht später nochmal dazu, Rack-Test, dass man sagt, okay, jetzt wenn man hat irgendwie eine HTTP-Middleware und dann fährt man quasi Requests gegen seine API, die man da gebaut hat oder seine Applikation und verifiziert da auf einem Request-Response-Prinzip Dinge. Das kann sogar dann letzten Endes dann bis zum Persistenzlayer, also bis zu einer Datenbank oder was man auch sonst da hat, mit durchgehen, aber man lässt zum Beispiel den kompletten Application-Server und das komplette sonstige Infrastruktur aus dem Frontend zum Beispiel weg. Mhm. Also das geht schon auf einem Spektrum und ich würde halt sagen, wenn man dann irgendwann mal bei der letzten Ausbaustufe ist, wo man von vorne bis hinten die Applikation quasi in einer Testumgebung, also Staging nennt man sowas normalerweise dann, wenn man sowas dann in einer Staging-Umgebung testet und man die Applikation bedient, wie es jetzt ein normaler Benutzer tun würde, also man steuert jetzt tatsächlich im Browser zum Beispiel oder man bedient jetzt irgendwie ein UI von einer Mobile-App oder sowas, dann würde ich jetzt sagen, ist es ein Acceptance-Test.
Also quasi ist der Integration-Test technisch gesehen quasi ein Subset von dem Acceptance-Test. Also wenn du den Integration-Test quasi so weit aufziehst, dass dein Eingangspunkt der Benutzer ist und dein Ausgangspunkt auch wieder der Benutzer,
ja,
dann hast du aus dem Integration-Test quasi einen Acceptance-Test gemacht.
Würde ich so sehen. Genau. Also das ist wahrscheinlich eine Definitionsfrage, aber so habe ich es verstanden.
Genau, also von der praktischen Erfahrung her teile ich das auch, dass ein Acceptance-Test im Prinzip, sage ich mal, ein Spezialfall von einem Integration-Test ist, nämlich der, ich teste alle Integrations zusammen, also
genau.
So bildlich gesprochen, im Unit-Test teste ich den Motor von meinem Auto, dass wenn da die Zylinder entsprechende Bewegungen machen, dass die Kurbelwelle sich dreht, und ich teste das Getriebe, dass wenn ich da irgendwie am Eingang irgendwie die und die Drehzahl anlege und den in den Gang eingelegt habe, hinten die Enddrehzahl rauskommt. Ein Integration-Test wäre nun, ich befeuere den Motor und teste, dass hinten nach dem Getriebe die richtige Drehzahl rauskommt. Und ein Acceptance-Test wäre, ich kombiniere das noch mit Fahrwerk, Lenkung und so weiter, habe das komplette Fahrzeug, setze den Kunden rein und sage, fahr mal.
Genau, oder du setzt in dem Fall vielleicht einen Dummy rein oder einen Roboter, der das Auto steuern kann.
Wäre praktisch am Anfang.
Genau. Nur zum Risiko.
Also könnte man vielleicht schon, sagen wir mal, ein Acceptance-Test wäre jetzt, du setzt einen Dummy in dein Auto und du fährst es gegen die Wand und guckst, was passiert. Das wäre vielleicht, könnte man...
Wahrscheinlich geht's kaputt.
Das hängt halt von dem ab, wie du zu einem Kunden stehst, wie du einen Acceptance-Test hast.
Und ja. Das Schöne ist auch, so ein Acceptance-Test ist auch so der, ich sag mal, die Krücke unter den Tests, weil selbst wenn du eine komplett ungetestete Codebase hast, ist das eins der Sachen, wo du das, also solange das Deployment funktioniert zumindest, was du am einfachsten machen kannst, weil du dann musst du keinerlei Ahnung haben, wie das Ding eigentlich intern aussieht, sondern du sagst einfach, gebe ich hier 5 ein und klick den Button, sollte dann 9 rauskommen. Mhm. Und was im Hintergrund passiert, ob das jetzt irgendwie über eine SOAP API an BND geht und der da irgendwelche Sachen macht und mir was zurückschickt, völlig egal. Klick, klack, fertig, testen. Und das ist so, um auch so Testskelette für bestehende Anwendungen aufzubauen, ist das eine eigentlich ganz angenehme Sache, das dann auch schon Richtung Blackbox-Testing geht, weil dir ist völlig egal, wie das aussieht, wenn das Deployment funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, dann hast du wirklich Pech. Dann musst du das erstmal richten.
Ja, ich glaube, was vielleicht auch ganz gut wäre, bevor wir da noch weiter drüber reden oder uns anderen Testarten widmen, wäre nochmal so die Trade-offs dieser einzelnen Testarten zu besprechen, weil das finde ich immer ganz interessant. Man hat halt jetzt, wir haben jetzt zum Beispiel gelernt, so eigentlich sind die Tests, die am einfachsten zu implementieren sind, sind eigentlich Acceptance-Tests, weil da testet man eine Applikation, spielt da User, es ist total egal, wie schlecht dein Code tatsächlich ist. Hauptsache, du testest überhaupt irgendwas, ist ja schon mal besser als nichts.
Der User drückt drauf, es dauert 5 Sekunden und dann kommt was.
Genau. 5 Sekunden ist schon ein gutes Stichwort. Acceptance-Tests sind ihrer Natur wegen, weil sie die komplette Anwendung von vorne bis hinten durchtesten müssen, sind sehr langsam. Das hat natürlich das Problem, wenn du da, das kostet Zeit, das kostet Rechenleistung, die Tests auszuführen. Wenn die Tests irgendwann mal zu lang dauern, dann wirst du die nicht mehr auf deinem lokalen Rechner ausführen, beim Entwickeln, wenn du jetzt ein neues Feature implementiert hast, weil du sonst anfängst zu prokrastinieren. Weil dann, wenn dein Test jetzt irgendwie eine halbe Stunde läuft, dann kannst du auch irgendwie den Kaffee holen, irgendwie anfangen, ein Buch zu lesen oder im Internet surfen und dann hast du schon wieder deinen kompletten Kontext beim Entwickeln verloren. Das macht halt auch irgendwie keinen Sinn.
Das Problem ist ja auch, dass sie nicht nur per se langsam sind, weil sie als komplettes System testen, sondern dass auch was Parallelisierbarkeit angeht, du kriegst die auch oft nicht viel schneller. Ein Unit-Test, weil der ja theoretisch so komplett eingekapselt ist, da kannst du einfach all deine Klassen parallel testen. Dann testest halt 8 Klassen gleichzeitig. Wenn du das bei deinem System machst und du testest halt, ja, keine Ahnung, da hast du irgendwie ein blödes Block oder sowas in der Art und sagst, ja, der Benutzer soll irgendwie einen Beitrag schreiben können und der Benutzer soll einen Kommentar anlegen können und der Benutzer soll ein Bild hochladen und der Benutzer soll einen Beitrag mit dem Bild schreiben können. Wenn du die alle parallel machst, dann kann es auf einmal sein, dass dein einer Test halt sagt, klar, lädst ein Bild hoch, schaust dann, was da, keine Ahnung, als erster Eintrag in deiner Liste steht, da sollte jetzt das Bild stehen, das du hochgeladen hast. Wenn du parallel einen zweiten Test hast und du hast vielleicht ein System, das nicht mehrere Benutzer kann und der zweite Test macht auch irgendwas mit Bildern, dann kann es halt passieren, dass der zweite Test dem ersten Test irgendwie das Bild unterm Arsch weglöscht oder
die Datenbank lockt.
Oder die Datenbank lockt oder irgendwelche Sachen macht, die einfach nicht parallel gehen. Bedeutet, wenn dein System da nicht drauf ausgelegt ist, dann hast du ein Problem. Bedeutet, die lässt du auch oft einfach seriell laufen und die sind deswegen noch langsamer, als sie eigentlich sein müssten. Ja. Im Gegensatz zu Unit-Tests.
Genau. Also Zudem würde ich halt noch sagen, Integration-Tests sind halt vom Setup her sehr kompliziert, weil du dir halt eine komplette zweite Produktionsumgebung mehr oder weniger aufsetzen musst, um die laufen zu lassen, es sei denn, du fährst sie gegen die Produktion, was halt dann irgendwie ich habe aus Versehen mal alle Benutzer gelöscht. Das kann ja auch mal sein.
Das wäre aus Testing-Aspekten okay, ne?
Ja.
Warum konnte ich denn alle Benutzer löschen? Ja, da ist doch irgendwas komisch.
Also ich glaube, das hatten wir auch in irgendeiner unserer Talksendungen schon mal, dass es dann irgendwo bei so einer Spielebude mal so einen Fall gab, dass irgendeiner aus Versehen mal einen Test geschrieben hat oder irgendwie mal,
aus Versehen Test
geschrieben. Nee, der hat halt irgendwie mal Code geschrieben und hat den halt gegen eine Umgebung, die er von seinem Kollegen diktiert bekommen hat, laufen lassen und dann hat sich halt rausgestellt, das war jetzt keine Testing-Umgebung, sondern das war die Produktion. Plötzlich sind dann halt irgendwie Hunderttausende von Benutzern weg. Und sowas will man halt natürlich nicht, deshalb ist es halt dementsprechend sehr, sehr aufwendig, so eine Testumgebung aufzusetzen. Zudem wird es halt so, je höher man in der Abstraktionsebene kommt vom Unit über einen Integration-Test zum Acceptance-Test, je mehr Test-Cases hast du, die du abdecken musst. Weil wenn du jetzt sagst, okay, du willst alle deine Edge-Cases mit einem Acceptance-Test abdecken, dann musst du im Endeffekt alle Edge-Cases von allen Subsystemen, die in deiner kompletten Anwendung ineinander verschachtelt sind, musst du im Endeffekt alle über die eine Schnittstelle, nämlich über die der Benutzer auch benutzen sollte, die musst du dann halt testen. Und dementsprechend ist es halt auch, hast du dann halt einen furchtbaren Testwildwuchs, der im Zweifelsfall auch dafür sorgt, dass deine Tests oft brechen, weil das, was sich am ehesten ändert, ist wahrscheinlich die Schnittstelle, mit der der Benutzer interagiert. Ja. Ich denke, deine Core-Libraries im Hintergrund, die du dir irgendwann mal geschrieben hast, die werden wahrscheinlich relativ stabil bleiben, aber wenn neue Features hinzukommen, neue Buttons kommen hinzu, das User-Interface ändert sich und sonst was, das kann alles dazu führen, dass deine Tests brechen. Das heißt, sie sind halt auch relativ fragil.
Richtig. Und auch nicht nur, wenn du was änderst, sondern es kann ja auch sein, das macht gerade auch Acceptance-Tests noch langsamer teilweise, dass du einfach ein System hast, das nicht auf sich selber basiert, sondern ja, mein System schickt E-Mails, mein System hat eine Kreditkartenabrechnung noch zwischendrin. Erstmal musst du dann hoffen, dass diese Kreditkartenabrechnung dir eine Möglichkeit gibt, in irgendeiner Sandbox-Umgebung zu arbeiten, weil sonst musst du ihn komplett wegmocken und das ist dann auch irgendwie doof, weil dann ändert der seine API und auf einmal, ja.
Spam Protection.
Ja, oder so.
Du hast plötzlich ein Capture drin und du hast halt entweder, mache ich jetzt OCR oder programmiere ich irgendwie meinem Testsystem eine KI rein, dass der Captures knacken kann. Oder was machst du dann?
Ja, das ist alles blöde Sachen und auch gerade so Sachen wie E-Mails schicken oder so, dann wartet dein Test einfach mal 30 Sekunden für jedes Mal, wenn der Benutzer sich irgendwie registrieren soll mit einer E-Mail. Oder also ich persönlich muss recht viel Tests schreiben, die Amazon orchestrieren. Unsere Tests dauern irgendwie, ich glaube, jetzt sind wir bei 14 Stunden angekommen, wenn die durchlaufen. Weil du brauchst halt allein den Server hochzufahren und da Zeug drauf zu installieren. Dauert halt einfach mal 15 Minuten, da kannst du recht wenig gegen tun. Und dann machst du das irgendwie während deinen Tests 28 Mal und du kannst halt du kannst das Betriebssystem nicht wegmocken.
Ja, aber du kannst es parallelisieren, du nimmst einfach mehr und nimmst dann die Hälfte von den Tests.
Deswegen laufen unsere Tests auch nicht mehr in 14 Stunden durch, sondern in 3, aber dann laufen eben 100 Server gleichzeitig und verbrennen Geld beim Testen. Ja. Das ist halt immer so eine Sache.
Ja, gleichzeitig, also wir hatten ja auch den Punkt, also Tests sind ja zum einen mal eine Sicherstellung, zum anderen eine Dokumentation und zum anderen kann man Tests auch als eine Art Arbeitsanweisung verwenden. Ja? Also, dass ich eben den Test mit meinem Project Owner zum Beispiel bespreche und dann sage, okay, diesen Test muss ich erfüllen. Und je weiter unten ich da im Level bin, also so ein Acceptance-Test ist von der To-Do-Beschreibung, also von dem, wie viel ich weiß danach, was ich jetzt bauen muss, sehr fuzzy. Also ich weiß danach, naja, ich muss jetzt irgendwie ein Login-System bauen. Wenn ich aber zum Beispiel einen Unit-Test definiert bekomme, in dem steht, okay, der User mit dem Passwort in das einloggen, return true oder false, muss so funktionieren, dann kann ich relativ genau danach losbauen. Und kann, also ganz häufig habe ich in solchen Situationen auch erlebt, wenn man so Acceptance-Tests macht, wenn man mit denen anfängt, dass man so Illusions of Agreement hat. Also man denkt, man bespricht das Gleiche mit dem Kunden, ist aber an unterschiedlicher Meinung oder vergisst zum Beispiel auch ganz schnell mal irgendwelche Sachen, wie zum Beispiel, die Tests sollen aber auch bitte schnell durchlaufen oder so. Ja? Und dann muss ich mir ein anderes Mittel aussuchen. Dann muss ich zum Beispiel zu Unit-Tests greifen. Oder ja, also dass der Kunde eben, für den sieht immer alles relativ einfach aus, der guckt das halt aus seiner Vogelperspektive an, aber dafür muss ich halt eben aufpassen, dass ich danach weiß, was ich baue und dass ich auch das richtig baue.
Und oft ist ja auch dem Kunden ja nicht klar, was er will, das merkt er dann erst beim Entwickeln, dass er dann sagt, ja, keine Ahnung, wir wollen ein Rate-Limiting einbauen, dass der Kunde auf unsere API nur irgendwie alle 5 Sekunden einen Request schicken kann. Und dann baust du das auf und dann kommt irgendwann natürlich während dem Testen irgendwie so raus und so, ah ja, richtig, unsere Premium-Kunden, da gilt es natürlich nicht. Und so, ja, jetzt muss ich ihnen ein Rate-Limiting bauen, jetzt muss ich auch noch irgendwie einen Filter bauen, der vorher abfragt, was denn der Kunde, der gerade anfragt, für eine Klasse bei uns ist und das dann da irgendwie wieder rein und rausholen. Und da hilft es dann auch wirklich bei der Entwicklung einfach mit dem Kunden zu kommunizieren.
Erstens das und zweitens ist es halt wirklich so, wenn man jetzt sagt, okay, wir machen Unit-Tests, dann ist es halt auch so, dass ein allein schon, dass man sagt, okay, meine Units, die sollen in Isolation laufen können, da ist, würde ich mal sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass du das so weit abstrahieren kannst, dass du so ein Feature einfach implementiert bekommst, ist sehr viel höher, als wenn man jetzt sagt, okay, ich code die Codebase einfach mal nur so runter und hab vielleicht nur Integration-Test oder vielleicht nur Acceptance-Test. Weil dich allein schon dein Coding-Style mehr oder weniger dazu zwingt, testbaren Code zu schreiben und der dementsprechend auch einfacher wiederverwendbar und einfacher miteinander kombinierbar ist.
Ich meine, jetzt haben wir auch über, also Unit-Tests haben wir jetzt schon genug gesagt, was es eigentlich ist und der Unterschied, genau. Integration und Acceptance-Test sollte jetzt eigentlich auch so grob klar sein, genau. Wo die eventuell überlappen oder was da der Unterschied ist. Aber also das war jetzt ja bisher nur, dass man sag mal, Funktionalität sicherstellt, die man vorher definiert hat. Sachen, die mit den wahrscheinlich der Felix ein bisschen öfter zu tun hat, sind Tests, die Sachen feststellen sollen, die du nicht definiert hast, dass du da einfach irgendwie so, ich sag mal, Dreck drauf wirfst und schaust, was kleben bleibt.
Genau, also diese Art von Tests gibt es auch noch. Allgemein jetzt bei mir zusammengefasst unter Vulnerability Testing. Das heißt, alles, was damit zusammen gehört, wäre zum Beispiel, also wenn man jetzt ein wirklich Produktivsystem hat, dann hat man solche Sachen wie ein Vulnerability Assessment. Das heißt, man fest gar nicht so viel an, sondern probiert nur ein bisschen aus, will aber nichts kaputt machen. Es gibt natürlich für echtes Testing, also quasi, wenn man selber programmiert hat, hat man sowas wie Fuzz-Testing oder Fuzzing, wo zum Beispiel Microsoft relativ viel Aufmerksamkeit für bekommen hat, dass sie das für ihre Produkte jetzt auch einsetzen. Und Penetration-Testing ist natürlich dann der aggressivere Weg, quasi ein System zu was zu bringen, wofür es nicht gedacht war und was potenziell auch zu Datenverlust führen kann. Ja. Die ganzen Sachen sind kann man unendlich weit ausführen, also speziell oder im besonderen Penetration Testing gibt es tausende von Millionen von Sachen, was man sich da alles überlegen kann. Und eigentlich müsste das alles auch von normalen Tests abgefangen werden können, aber die Sache ist, bei solchen Tests versucht man immer so ein bisschen out of the box zu denken. Man versucht, die Sachen so zu verwenden, wie der Entwickler nicht gedacht hat, dass es eigentlich funktionieren kann oder funktionieren soll. Und dafür, denke ich, braucht man auch ein bisschen anderes Mindset. Also es ist nicht so, dass 0815 indischer Programmierer für 1,50 Dollar die Stunde unbedingt solche Gedanken hat. Weil er es halt auch gar nicht muss und gar nicht soll, weil er soll schnell irgendwie Code produzieren und dann irgendwie soll das Ding funktionieren.
Was wäre denn so ein Beispiel? Also gerade, was wir gesagt haben vorher, das war ja alles recht, ich sag mal, in Code gegossen. Bedeutet, es ist, wenn der Test am Ende rauskommt, dann ist das ein Stück Source Code, den du immer und immer wieder ausführen kannst. Ich denke, Fuzz-Testing oder Fuzzing geht ja auch in die Richtung.
Genau.
Was wäre denn zum Beispiel, oder wie sieht denn so ein Fuzzing aus? Was testet man da und wie läuft da so ein Test ab?
Typischer Fall von Fuzzing ist, du hast einen Standard, der ein Protokoll beschreibt. Und das Protokoll sagt, das und das darf in den und den Feldern drinstehen. Und der beschreibt auch, wenn das ist, dann musst du halt was anderes machen. Und wenn es einen Fehlerfall gibt, dann musst du halt diese Sache zurückgeben. Mhm. Und jetzt machst du beim Fuzzing genau das. Du probierst quasi alle möglichen Werte, die potenziell Probleme machen, in diesem Protokoll aus. Das heißt zum Beispiel, du hast besondere Characters, die so im in dem Standard zum Beispiel auch nicht gar nicht definiert sind, dass es sowas gibt. Du hast irgendwelche Meta-Characters, die potenziell Probleme machen können. Du hast zum Beispiel, du hast ein Protokoll, wo drin steht, die Länge des nächsten Dings ist halt 100. Und dann machst du, die Länge ist 1, aber du machst den Text, der dahinter kommt, machst du halt viel, viel länger. Mhm. Und wenn du dann beim Fuzzing mitbekommst, dass das System gecrashed ist, dann hast du quasi gezeigt, dass es dort ein potenzielles Problem gibt. Und das macht man speziell jetzt beim Vulnerability Testing, weil genau solche Probleme besonders, also das Potenzial haben, auch sicherheitstechnisch relevant zu sein.
Und das, also da ist auch das Stichwort oft einfach Input Validation. Bedeutet, genau. Beim Fuzzing ist halt immer, du gibst entweder eine Funktion oder einfach auf einen Port oder irgendwie in einem HTTP-Paket, du gibst da irgendwelche Daten rein. Und im Normalfall hast du halt irgendwie zwei Sachen, wie das ausgehen kann. Nämlich die API gibt dir irgendwie, keine Ahnung, ist die blödeste API der Welt, die irgendwie zwei Zahlen zusammenzählt. Du denkst dir dann, ja, gut, zwei Zahlen rein, eine Zahl raus. Oder irgendeine Fehlermeldung. Und gut, dann kannst du anfangen, Buchstaben reinzuwerfen, kriegst Fehlermeldung. Und dann kannst du anfangen, irgendwie negative Zahlen reinzuwerfen, kriegst Fehlermeldung vielleicht. Und dann fängst du mal an, irgendwie einen Newline reinzuwerfen und ein Anführungszeichen oben und ein Strichkomma und dann noch irgendwie einen Ramsch hinten reinzuschreiben. Genau, Sachen. Und dann schaust du halt, was passiert denn dann? Gibt der mir dann immer noch eine Fehlermeldung zurück? Gibt der vielleicht irgendwas Komisches zurück? Also ja. SQL-Injection ist so der Standard.
Genau,
das
wäre tatsächlich gar nicht so viel Fuzzing, weil bei Fuzzing ist wirklich so, dass du alles reinwirfst. Wirklich alles, was so ein Computer halt schnell rechnen kann. Und du haust es alles dagegen und irgendwo explodiert es dann mal.
Genau, und in dem Fall wäre halt, wenn du Glück hast, merkst du beim Fuzzing, dass wenn du ein Hochkomma reingibst und dann rein zu wenig im String explodiert.
Genau.
Und das wird dann halt oft auch als Grundlage genutzt. Du fass einfach und sagst dann so, oh, hier ist irgendwas komisch, mal schauen, was der Input war. Und dann kannst du, dann geht normalerweise halt der Mensch ran und sagt, okay, ich schaue jetzt, was der Input ist. Und so, ah, komisch, der hat zum ersten Mal ein Komma hier benutzt. Scheint wohl nicht so zu klappen. Genau,
oder sein Nachname ist Null oder so.
Genau, so der Standard, was war es? Soap Encoder. Null wird zu Null.
Geht nicht.
Genau.
Ja, in Sachen Fuzzing ist mir gerade auch noch was eingefallen. Ich habe vor einer Weile mal einen Vortrag von einem der Menschen von Basho, die diese React-Datenbank machen, gesehen. Mhm. Und der hat da so ein bisschen beschrieben, dass die auch noch so neben Unit und Integration-Tests machen die noch auch sowas wie Fuzzing, allerdings ein bisschen anders. Die benutzen ja Erlang und die haben da sowas implementiertes, nannten die Quick Check. Da ist es quasi so, dass wenn man irgendwelche Funktionen hat, dann tut man da als Code-Annotation Bedingungen davor schreiben, die Inputs erfüllen müssen. Und was dann dieses Quick Check-System macht, ist, es generiert Hunderttausende von Test-Cases, die diese Bedingungen erfüllen und fertig gegen die API. Und bei denen war es halt im Endeffekt so, dass selbst bei gut getestetem Open-Source-Code mit hoher Test-Coverage sind denen reihenweise Systeme explodiert. Also einfach indem man mal einen Computer blöd Dinge einfach mal generieren lässt, da kommen oft dann Sachen zustande, die sich so ein Mensch wahrscheinlich nicht ohne weiteres ausgedacht hat.
Ja, aber er könnte sich ja trotzdem ausgedacht haben und ausprobieren.
Ja, genau. Also das Problem an der Sache ist ja, dass viele Leute, also das bei Testing noch immer wichtig, also gerade auch wenn ich auch Unit-Tests eben mache, dass viele Leute die Sachen nur so testen, dass sie funktionieren. Also ich habe jetzt hier meine Methode gebaut und ich teste im Prinzip nur, kommt das hinten bei raus und dann bin ich glücklich und gehe weiter. Ja. Und das ist für eine Methode, die einfach nur so steht, okay, erstmal. Natürlich sollte man Edge Cases testen, aber sobald ich Input habe, ja, wie zum Beispiel extrem User Input, dann muss ich da erstmal ganz viel Validation machen und muss mit allem rechnen. So. Und das vergessen viele in dem Fall und deshalb sollte man A, immer Edge Cases testen. Ich fange zum Beispiel persönlich in der Regel mit den Edge Cases an und arbeite mich dann zu dem Zielcase vor. Und Fuzzing ist ja im Prinzip ja so die automatisierte Version davon, dass man sagt, wir lassen jetzt mal einen Rechner probieren. Ja, genau. Ja. Alles, was geht.
drauf. Genau, das macht man halt meistens auch, wo dann wirklich externe Input kommt. Also man würde jetzt nicht versuchen, gegen alle Funktionen, die man hat, einfach alles gegenzuwerfen, weil das explodiert ja einfach viel zu oft.
Ja, klar.
Genau, der Code.
Und genau. Jetzt ja. Das Problem ist halt, du hast zum Beispiel irgendwie so ein Flow, so ein Prozessflow und am Anfang validierst du und danach validierst du nicht mehr, weil du es ja davor schon gemacht hast und weil es nicht anders verwendet werden kann. Und dann macht es auch nicht unbedingt so viel Sinn, alles gegen alle Funktionen zu werfen.
Ja, also ich meine, im Normalfall, da ist dann auch so, teilweise unterstützen dich der Programmiersprachen mit so Checked Exceptions, wo dann halt gut Fuzzing, Input-Validierung vielleicht nicht so sehr, aber wenn man Java programmiert, dann musst du halt irgendwie, sobald du irgendwo Netzwerk anfasst, dann sagt er dir halt so, ja, was denn mit Timeout? Implementier mal irgendwas für Timeout. Die meisten Leute sagen dann halt auch, ja, entweder die machen so Pokémon-Exceptions, gotta catch them all und dann ist mal gut. Oder sie sagen eben so, ja, nicht mein Problem, sorry. Und dann sagen dann, ja, meine Klasse wirft übrigens auch hier den Timeout-Error. Da mache ich nichts mit.
Irgendwann wirft man es halt bis zur Main-Methode weiter und dann stirbt halt die VM.
Richtig. Und dann, oder der, und die arme Sau, die dann die Bibliothek anfasst, muss dann erstmal 38 Exceptions implementieren. Oder er sagt halt auch, sorry, nicht mein Ding.
Und dann wird einfach Enterprise Loop drum gebaut. While true. Einfach für immer funktioniert's.
Ja. Genau.
Die Frage dabei ist immer so, wie wahrscheinlich ist, dass das auftritt? Ja? Also gerade so, wenn ich halt Network IO mache, dann kann es halt einfach mal sein, dass der gegnerische Host down ist. Oder zum Beispiel eben File IO, File Not Found Exception, der Klassiker. Mhm. Aber andersrum zum Beispiel ein Fall, der sehr, sehr häufig nicht bedacht wird und der immer für Voodoo sorgt auf System, ist das Thema Platte voll. Ja. Also das habe ich zum Beispiel, es gibt dann zwar bei Java zum Beispiel eine IO-Exception, die man immer fangen muss, wenn man schreiben will in eine File. Aber ich glaube, das ist zum Beispiel so ein Fall, mit dem rechnen irgendwie die wenigsten Leute so, was, die Platte kann voll sein? Das ist man irgendwie nicht gewohnt. Und da passieren tatsächlich in der Regel richtig hässliche Sachen.
Ja, und also ganz ehrlich, da ist dann die Frage, wie gut muss deine Applikation sein. Also ich persönlich, für alle Apps, die ich schreibe, mir ist es völlig egal, ob der Benutzer die Platte verläuft, weil wenn das passiert, dann ist das, meine Anwendung abstürzt, wahrscheinlich sein kleinstes Problem. Also ich habe irgendwie, keine Ahnung, ich habe einen blöden kleinen Video-Downloader. Natürlich könnte ich vor jedem Download schauen, wie groß ist denn der Download, wie viel Festplattenplatz hat der noch. Aber da musst du eben oder auch
so. Es crasht einfach in der Mitte.
Ja, oder es crasht in der Mitte und es ist mir völlig egal, weil sonst kann ich natürlich meine Anwendung. Und das ist auch so teilweise eine Kritik an diesen Checked Exception, dass du, teilweise ist es halt echt so, dass es dir völlig egal ist, du kannst ja nicht immer gegen alles absichern, sonst musst du deine Netzwerk-Timeouts, dann musst du schauen, was passiert, wenn dein System out of memory geht, was ist, wenn deine Platte vollläuft.
Was ist, wenn ein Bit im RAM flippt?
Genau.
Einfach mal irgendwie Sonnenstrahlen oder sowas.
Oder was ist, wenn der da in dein Safe-Game nimmt und mit dem Hexeditor reingeht und 28 Zahlen ändert und es wieder rauslädt? Dann kannst du entweder anfangen, Checksummen zu bauen und dann irgendwo reinzuschreiben, ja, sorry, ist korrupt. Oder wenn es halt so ein Singleplayer-Ding ist, dann sagst du einfach, ja gut, da hast du irgendwas gemacht, das ist mir aber egal. Dann stürzt sich halt ab, sorry, hör mal auf, an meinen Safe-Games rumzudoktoren.
Ja, also dieses Bits-Flippen ist speziell ein Problem, was überall alles einfach kaputt macht, weil du kannst dagegen nicht so richtig viel machen. Und wenn du was dagegen machen wolltest, dann hast du quasi unendlich viel Boilercode
zu testen. Habe ich einen Kumpel, der das gerade macht, der in seiner Abschlussarbeit H265, also den Videocodec, optimieren soll im Bereich hier Resilience, also gegen halt so komische Fehler von außen, dass mal ein Bit im RAM flippt. Und also der schreibt da seine komplette Abschlussarbeit über einen Simulator, der quasi Bitfehler im Bitstream erzeugt auf irgendeinem gewissen Random Pattern. Und sowas kann sein, dass du das machen musst. Wenn du Atomkraftwerke zum Beispiel baust, da hätte ich gern, dass du vielleicht überall Checksum benutzt oder wenn du Dateisysteme implementierst, so ein ZFS, dann macht er halt Checksumming. Ist gut, weil das ist eigentlich seine Hauptaufgabe. Aber MS Paint muss echt nicht schauen, ob, keine Ahnung, der Pixel immer noch grün ist, nachdem ich es wieder geladen habe.
Die Sache ist halt, ob du nicht das viel früher schon abfangen willst, ob du da nicht einfach zweimal den RAM haben willst und dann beides mal nachschaust und wenn es kaputt ist, dann also guckst du halt im dritten RAM nach oder so. Keine Ahnung.
Ist ja wirklich so. Bei Flugzeugen ist es ja so, die haben dann meistens drei oder vier Computer an Bord, die sich gegenseitig überprüfen. weil du halt einen einzelnen Computer nicht so absichern kannst, dass es ohne weiteres irgendwie entdeckbar ist. Ich meine, klar, du kannst jetzt irgendwie sagen, du hast Checksum im RAM und so weiter. Aber irgendwann geht es dann halt aufs Meta-Level hoch. Was passiert denn, wenn du dann...
wenn deine Checksum
Checksum.
Genau, was passiert denn dann, wenn...
Double Checksuming.
Double your trouble? Nein.
Genau, was passiert denn, wenn irgendwie ein Bit in deiner Checksumme flippt? Und da ist es halt, da ist Redundanz in dem Sinne dann schon besser.
Ja, das ist auch die Frage, wer testet denn deine Tests überhaupt?
Ja, das ist halt...
Tests sind auch nur Software, aber...
Ja, ja.
Tester.
Und da ist dann, um wieder vielleicht den Bogen nochmal zu kriegen, da ist Fuzzing sowas, was dir eventuell hilft, so Sachen zu erkennen, die auch wirklich passieren können, also gerade bei Netzwerk-Input, weil bei Netzwerk-Input, da kann wirklich alles reinkommen, weil da gibt es irgendeinen kleinen 14-Jährigen, der sich gut mit Computern auskennt, dem ist langweilig. Und dann knackt er sonst deine Box und löscht all deine Daten. Und das willst du nicht. Und deswegen, sobald du User-Input hast, da lohnt sich dann auch wieder, vielleicht ein bisschen defensiver zu programmieren. Alles, was Parser sind zum Beispiel. Hier mal erinnert sich irgendwie das iPhone, der erste iPhone Jailbreak, wo es irgendwie einen libtiff-Exploit gab, weil da irgendwie der TIFF-Parser halt hochgegangen ist und du gehst auf die Webseite, der installiert dir Software. Sollte vielleicht nicht sein.
Ja, aber praktisch. Oder noch besser Android 1.1, der halt alles, was du in den Textfeld eingegeben hast, vorher, bevor...
Reboot! Als Root.
Er hat es als Root evaluiert und dann konntest du halt einen Jailbreak machen, indem du Telnet D in ein Textfeld eintippst, Enter drückst und dann dich mit einem Telnet-Client auf dein Handy verbindest. Also so trivial kann sowas schon sein und dass sowas passierte, sehen wir in Produkten wie jetzt iOS oder Android, dass sowas einfach passiert.
Ja, das war aber auch Debugging-Code. Also
ja.
Im Gegensatz zu dem LibTiff, das war wirklich so.
Ja.
Die
ja.
haben das ernst gemeint. Ja. Und bei dem anderen haben sie gedacht, lol.
Ja, das haben sie halt auch so angelassen.
Lustig.
Ja, ich glaube, man könnte das halt vielleicht auch zu den restlichen Tests, die wir gerade besprochen haben, so abgrenzen, dass man sagt, okay, im Englischen gibt es für dieses Wort Sicherheit zwei Worte. Da gibt es einmal Security und da gibt es Safety und das, was wir bisher besprochen haben, waren eigentlich mehr so Safety-Geschichten, dass man sagt, okay, unter normalen Bedingungen funktioniert mein Test, und das, was Felix jetzt angesprochen hat, ist dann mehr so, geht in Richtung Security, also wir wollen uns quasi gegen böse Absichten schützen und nicht gegen Sachen, die einfach so passieren können.
Ja, so genau. In der Auto- Analogie, wenn das dann irgendwie die Wegfahrsperre gegenüber dem Airbag.
Ja. Genau. Also ein Safety-Test, in dem Fall so ein Unit-Test, dient eher dazu, dass ich keinen Denkfehler gemacht habe, als ich meinen Code zusammengeschnipselt habe. Und ein Security-Test sorgt einfach dafür, dass nicht von außen irgendwelche Zustände eintreten, die auf einmal auch dafür sorgen, dass mein iPhone jetzt Software installieren kann, weil das geht einfach nicht.
Das geht schon.
Von der Website.
Geht schon. Ja. Genau, den zweiten Punkt, worüber ich jetzt nicht reden will, so viel, weil es echt viel ist, Penetration Testing, ist quasi, der Mensch ist einfach mal eine Runde kreativ mit der Software und überlegt sich, was gibt es denn so für coole Sachen, die vielleicht schon in der Vergangenheit mal funktioniert haben, gegen Software, dass sie bestimmte Sachen tut, für die sie vielleicht nicht ausgelegt ist. oder einfach mal komplett anders kreativ an das Problem rangehen. Zum Beispiel kann ein Computer mit Fuzzing relativ schwierig erkennen. Zum Beispiel, du hast rechte Problematiken. Das heißt, du bist irgendwie normaler User, aber du kannst irgendwie von anderen Benutzern auch die Daten sehen, wenn du da irgendwo eine Zahl änderst. Und das ist genau Penetration Testing. Du schaust dir an, wie ist es strukturiert und werden die Rechte zum Beispiel korrekt eingehalten? Oder was passiert, wenn ich da jetzt irgendwie ein Hochkomma reinmache?
Ja, es sind dann so die meisten Penetration Tester haben da auch einfach viel Erfahrung, so Sachen wie, ja, schau mal, wie das System mit Simlinks umgeht. Was ist denn, wenn ich auf irgendwie, hatten wir irgendwann mal so einen Fehler, wo wir einfach gesagt haben, ja klar, der User deployt was, das deployen wir und chonen, chown, das dann einfach auf die Rechte von dem User, dass der da auch wieder schreiben kann und so. Ja. Die Sache war, wenn der in dem Zeitpunkt, wo er deployed hat, bevor wir gechoned haben, nochmal einen Simlink reingefrickelt hat irgendwie, indem er live auf dem System drauf war, dann kam halt unser Root-Prozess vorbei und so, jetzt benenne ich alles um und hat es irgendwie mit, keine Ahnung, einer PHP-Funktion, glaubt sie ja, ungemacht. Die ist ein bisschen komisch, was Simlinks angeht und der Benutzer hätte sich dann damals halt einfach alles, was er so gesimlinkt hat, sich einverleiben können.
Ja, nicht schlecht.
Und da ist es aber auch die Sache, dass Penetrationstests halt selten automatisiert sind, außer du hast was, das quasi nur eine Liste von Regressionstests ist, wie na, wie heißt denn dieses Ruby-Framework mit Exploits? Metasploit.
Ja. Genau.
Genau, das ist ja quasi automatisierte Penetrationstests, aber im Endeffekt nur Regressionstests für bekannte
Probleme. Genau, aber das ist speziell interessant für SQL-Injection, weil du kannst einfach nicht alle Dinge ausprobieren. Also du kannst es schon, aber es dauert unendlich lange und da kannst du auch einfach einen Computer das machen lassen. Aber du kannst den Einstiegspunkt finden. Du kannst dir das anschauen, wo sind denn Sachen, die potenziell eh immer kaputt sind. Zum Beispiel, was weiß ich, bei den bei den WordPress-Teilen irgendwie die ID oder so ein Shit. Was ist ständig kaputt?
Ja.
Wenn besonders
änderst du mal die ID vom Benutzer in der URL und schaust dann, was passiert. Oh ja, jetzt kann ich andere Daten sehen. Schön. Genau.
Oder, ja. Na, oder so die ID von der Index-Page oder sowas. Und da ist halt, dann sagst du deinem Programm, okay, jetzt wirft alle SQL-Dinge dagegen und vielleicht kommt was raus. Und das ist relativ cool zu automatisieren, aber den Einstiegspunkt selber wirst du immer selber suchen.
Ja. Gerade in der Hinsicht, da gibt's ja halt auch immer so ganz nette Kombinationen, die man so ein bisschen automatisiert vielleicht sogar finden kann. Wir hatten es vor einer Weile in der Talksendung schon mal so mit einem Suchrequest bei GitHub, der irgendwie Code, der get, post, exec und sudo
ja.
Zusammen ausführt, da kannst du eigentlich quasi davon ausgehen, dass das irgendwie exploitable ist. Das ist zwar im Zweifelsfall kein Code, der irgendwie öffentlich auf einem Server verfügbar ist, den man ausführen könnte, aber vielleicht doch.
Ja, richtig.
Und gerade bei vielen Webanwendungen, da findet man das heute, also mittlerweile weniger, aber doch immer noch relativ häufig, dass man einfach mit ein paar Google-Suchanfragen zu Rande kommt. Du kannst jetzt einfach
Google-Hacking halt.
Ja, genau, du kannst jetzt einfach mal irgendwo in den Browser, bla bla bla, such mal nach in-URL, also irgendwo, wo in der URL, die man die von der Webseite Warenkorb oder irgendwie sowas
Webcam, irgendwie geheime Webcams genau. Entdeckt mit Google.
Also wenn man einfach mal sagt, hier so Warenkorb und Preis taucht in der URL zusammen auf.
oh, gratis Pizza.
Gratis Pizza bestellen. Also wir hatten da mal irgendwie aus der Gegend so einen Penetrationstester, der da mal an unserer Hochschule so einen Vortrag gehalten hat. Und da vor ein paar Jahren wäre es theoretisch das noch möglich geht gewesen,
sicher immer noch.
Irgendwie hier in Stuttgart Pizza für negative Beträge zu bestellen.
Yeah. Die Frage ist, ob er es dir liefert.
Ja, ja, ich meine, also, das ist auch eine negative Pizza dann.
Ich meine, du kannst ja sagen, das
ist der kommt und klaut dir Pizza.
War ein Gutschein.
Ja, natürlich. Ja, kann man sagen.
Irgendwo vorbeikommen und dich punchen einfach. Das ist halt einfach so. Das ist halt das Problem, dass er dir immer noch Pizza bringen muss.
Ja. Ja, außer natürlich, das ist so ein komplett automatisiertes richtig. System.
Autopizza.
Ja, wenn du bei Amazon findest, irgendwie, wo du deinen Preis ändern kannst, da könntest du davon ausgehen, die schicken dir das wirklich.
Die schicken dir das auf jeden Fall.
Richtig.
Also wenn das so komplett vollautomatisiert ist, dass da kein Mensch mehr reinguckt und Sanity-Checks macht.
Die Frage ist, wer macht dir die Pizza?
Da gab's zum Beispiel ein anderes Beispiel. Da gab's, ich mag ja immer, oder ich habe einen Freund, der mag ja so E-Mail-Services. Und mein Freund hat da natürlich sich irgend so eine, was war's, App Cloud, App Mail, sonst irgendwas, so eine nette Oberfläche und die hatten einen Cloud-Service. Aber das Problem war, dass mein Freund gemerkt hat, dass die immer nur ihre Accounts in Fünferblöcken abgeben. Und mein Freund hatte natürlich nur einen Account gebraucht. Und dann kannst du dir einfach mal den Post ansehen, der da bei dem Bestellvorgang abgeschickt wird. Und dann stand da einfach so Anzahl mal Preis gleich Final Result. Und wenn du die Anzahl halt auf 1 gestellt hast, dann hat mein Freund natürlich gesagt, ja, das System hat dem dann auch einzelne Accounts verkauft, um mal zu testen. Bedeutet, es gibt also auch selbst in Produktionssystemen von großen internetaffinen Anbietern Probleme, wo Input-Validierung einfach nicht so ernst genommen wird und so ein Penetrationstester hätte das dann wahrscheinlich auch versucht.
Tatsächlich ist es dann ja gar nicht so sehr Validierung, sondern auch Logik, die da kaputt gegangen ist. Ja,
also Logikvalidierung jetzt nicht nur Syntax korrekt, sondern die Semantik von dem Ganzen.
Genau.
So korrekte Syntax, da kann man dann irgendeine Web-Application-Firewall oft davor setzen, die dann sagt, komische Charakter in deinem Namen, lass mal.
Ja,
genau. Oder so Spielereien.
Dafür muss sie aber auch erstmal trainiert werden. Und
genau.
So. Das ist auch alles scheiße eigentlich, aber ist auch eine ganz andere Sache.
Ja.
Richtig.
Ich glaube, das wäre dann mal ein Thema für die IT Security 2 Sendung, die wir seit ungefähr 5 Jahren
haben. Immer.
Immer. Also die haben wir, glaube ich, schon angekündigt, als wir nur Binärgewitter hießen und das ein Spezialformat von Radio Tux war.
Damals.
Also können wir vielleicht noch nachreichen.
Ja, NoSQL war die erste.
NoSQL war die erste.
Dann war es die zweite.
Richtig.
Ja.
Was anderes, was ja auch noch, ich sag mal, etwas schwammiger ist, also diese ganz harten Unit-Tests, wo Zahl rein, Zahl rauskommt, Performance-Testing kann man ja auch machen. Ja. Und das auch automatisiert. Also so im Gegensatz zu Penetrationstest, wo man meist ein bisschen Fingerspitzengefühl braucht, ein Performance-Test, den kannst du quasi fast an deinen entweder Unit-Test oder an deinen Acceptance-Test mit dranhängen. Ja. Einfach sagen, ich will, dass mein Sign-Up irgendwie immer unter 10 Sekunden dauert, wenn der schnell tippen kann. Oder also vom Klicken bis zum E-Mail bekommen sollen irgendwie 10 Sekunden vergehen. Und sowas kannst du dann auch über Tests festlegen. Weil teilweise ist es einfach so, dass du irgendwas eincheckst oder irgendjemand checkt halt einen riesigen neuen Codebatzen ein und dann stellt sich raus, dass du irgendwie seit neuestem nicht einfach nur die E-Mail schickst, sondern dass du über all deine User drüber iterierst, anstatt vorher irgendwie eine Hash-Lookup zu machen. Und das geht in deinen Tests normalerweise echt gut. Das Problem ist, wenn du sowas im Produktionssystem machst, dann hast du ein Problem, weil der dann irgendwie über so einen riesen Array iterierten wahrscheinlich pro User nochmal einen Datenbank-Request macht. Und da kannst du Performance-Tests, also entweder wirklich auf Unit-Test, auf Code-Ebene einbauen, wo du dann sagst, ja, cool, teste ich halt mal, dass irgendwie der Algorithmus, den ich da baue, von 1 bis 1 Million als Inputs wunderbar skaliert und schnell ist. Oder du machst es halt einfach so, dass du diese Performance-Testing als Tracer, nennt man sie teilweise, da auch irgendwie D-Trace oder so als Framework, wenn das System nahe ist, dass du die einfach als Tracer in deine laufende Applikation machst und quasi in der Produktion noch Tests drin hast, die sicherstellen, dass irgendwie die Ladezeit der Webseite für den Benutzer nicht irgendwie 8 Sekunden ist und die dich dann alarmieren, wenn irgendwas fehlschlägt. Also das ist dann auch so ein Teil, wo Unit-Tests zum Beispiel eher nicht in der Produktionsumgebung ablaufen, aber so Performance-Testing, so kleine Beacons und Traces, die kannst du halt auch in eine laufende Applikation rein und einfach sagen, okay, wir machen Sampling. Jeder 100. Request wird die Request-Zeit aufgezeichnet und entweder irgendwie in den Nagios per Alarm gecheckt oder in den Graphite reingeworfen, ja. Und dann kannst du zumindest schön sehen, mhm. Ah ja, hier korreliert, hier habe ich die neue Version deployed und auf einmal gingen die Request-Zeiten alle irgendwie 6 Sekunden ja. Hoch. Das ist auch so eine Sache, wo du dann quasi die Qualität deiner Software über Performance-Tests sicherstellen kannst. Genau, was also, eine weitere Test.
Genau, also das, was Geschichte du gerade beschrieben hast, wird oft auch als so Tracer Bullet bezeichnet.
Leuchtspurmunition genau, auf so Deutsch, Leuchtspurmunition, dass du siehst, wo du hinschießt.
Genau, man sieht dann halt auch, wenn man bestimmte Dinge verändert, dann sieht man auch, was für ein Effekt das hat. Und das ist so ähnlich, wie wenn man irgendwie im Dunkeln rumballert und dann sieht, wo seine Kugel
hinfliegt. Gewehrlauf nach oben, dann siehst du auf einmal, dass der Leuchtstrich, wo jede 20. Kugel halt irgendwie so leuchtende Phosphor ist oder so. Ja. Ja, du kannst eben nachvollziehen, was deine Applikation macht. Wenn deine Applikation Maschinengewehr ist, Leuchtspurmunition, bei uns in der Software.
Sieht auf jeden Fall cool aus.
Also ja, kann man Tracer. Kann man nichts sagen. Genau, und Graphite sieht auf jeden Fall cool aus. Also wenn's eins tut, dann cool aussehen.
Jo. Kann cool Graph machen auf jeden Fall.
Richtig. Genau, und das ist auch einer von diesen etwas, ich sag mal, weniger was man immer und immer wieder ausführt, außer du bist natürlich irgendwie High-Frequency-Trader und muss wissen, dass der Algorithmus sauschnell ist. Mhm. Und wenn der dann Bit flippt, dass der nicht auf einmal langsam wird. Ja. Aber für so, ich sag mal, die normalen Leute, da schaust du dir halt an, wie schnell die Seite lädt oder wie schnell dein JavaScript ausgeführt wird im Browser. Das wäre dann auch noch eine weitere Art von Testen, die man im Produktionsprozess machen kann.
Ja. Flighty, hast du nicht irgendwie mal so Zeugs auch mal gemacht? So Performance-Testing?
Performance-Testing? Muss jetzt gerade drüber nachdenken, habe ich das mal gemacht?
Du hast auf jeden Fall mal Skripte dafür geschrieben irgendwie.
Ich habe mal
im Weitesten... Hast du davon erzählt?
Achso, Load-Testing hast du gemacht
mal. Load-Testing habe ich mal.
Was ja quasi gemacht, so die umgekehrte Performance-Test-Art ist. Du schaust nicht, wie schnell ein Request ist, sondern du schaust, wie viel Requests du da drauf werfen kannst und dann sind die immer noch schnell.
Ja, genau. Also im Endeffekt ist es halt schon so, jetzt weiß ich wieder, Sparta. Was du... Sparta, genau. Das war ein Load-Testing im Endeffekt. Worum es da halt geht, ist, zeig mir mal, dass deine Applikation vielleicht nicht nur mit 2, 3 Benutzern von dem Laptop aus umgehen kann, sondern dass deine Applikation vielleicht auch von 200, 300 tatsächlichen, wirklichen Maschinen im Internet, die mehrere tausend Benutzer jeweils simulieren, umgehen kann.
Ja, und das ist auch, wie du gesagt hast, ist auch ein Unterschied dann wirklich, wo eventuell deine Applikation gar nichts für kann, sondern eventuell auch die Ausführungsumgebung.
Ja, und die Architektur generell nicht nur dein Code selbst, sondern halt auch, wie viele Server hast du jetzt da stehen und wie sehen deine Load Balancer aus und was macht dein Rechenzentrum eigentlich, wenn da mal ein Haufen Requests reingehen? Ich meine, ich habe ja schon früher so Geschichten gehört mit Leuten, die dann irgendwelche BitTorrent-Tracker betrieben haben. Die haben irgendwie den umgezogen, DNS geswitcht, im neuen Rechenzentrum hochgefahren und plötzlich war das komplette Rechenzentrum aus.
da stürzt der Edge-Router ab, wenn da zu viel Connections reingehen.
Ja.
Sorry.
Ja. Also sowas ist, das ist dann halt auch ein Load-Test für die Infrastruktur außenrum.
Genau.
Wenn dann deine Software sowas wegstecken kann, vielleicht nicht die Infrastruktur des Rechenzentrums.
Mhm. Ja. Und damit testest du dann halt auch Sachen, die du gar nicht selber gemacht hast. Das ist so im Grunde mein täglich Brot zur Zeit, dass Sachen testen, wo ich eigentlich nichts für kann. Wo du dann merkst, so, ja, stellt sich raus, der Linux-Kernel-Select-Call, wenn du das irgendwie so und so viele Sachen in so eine Geschwindigkeit anrödeln lässt, dann performt der total scheiße. Oder hier, ja, deine MySQL-Datenbank, die im Testen funktioniert die immer super, aber stellt sich raus, wenn du gleichzeitig in der Produktion die Backups anwirfst und rein zufällig deinen Cron-Job noch so getimt hast, dass es nicht nur die Backups kommen, sondern auch irgendwie was anderes, dann stellt sich raus, dass dein API-Server auf der anderen Seite der Welt nicht mehr so gut reinkommt. Und das sind halt so Sachen, wo dann Load-Testing quasi auch eine Art Acceptance-Test ist, in dem Sinne, dass du dein komplettes System von vorne bis hinten testest, aber dass dann halt auch so Sachen wie, wie performt denn dein Dateisystem, wie performt denn dein TCP-IP-Stack? Und das ist so, im Normalfall ist Load-Testing dann eher interessant für, also weniger für Desktop-Software, also MS Word, weiß ich nicht, ob die Load-Testing machen, aber für Sachen, die entweder sehr viele Daten haben oder wenig Daten, aber sehr schnelle Antwortzeiten haben müssen. Also, keine Ahnung. Ich denke, so ein Motorsteuergerät oder so. Das kannst du natürlich auch testen, indem du einfach unendlich viele Inputs ranhängst und sagen, was passiert denn, wenn ich ganz schnell irgendwie so ein flatterndes Signal habe oder so Geschichten, dass du einfach, ich sag mal, ähnlich wie bei einem Fuzzing einen Extremwert anlegst, also ganz viele Connections oder einfach ganz große Pakete, um dann einfach mal zu sehen, was könnte denn noch explodieren, woran ich gar nicht schuld bin, aber wo ich mich halt trotzdem drum kümmern muss.
Ja, oder du hast plötzlich ein paar Clients, die simuliert vielleicht an einer ISDN-Leitung hängen und total langsam sind und dann einfach mal nach jedem Request ganz lange warten müssen.
Das ist der Slow Loris.
Genau.
Slow Loris. Slow Loris ist auch so eine typische Attacke, wo halt die meisten Leute, also wenn du so normal Software programmierst, da denken die meisten auch gar nicht dran. Und da fängt es dann auch an, wo du dann merkst, wie gut denn ein Programmierer ist, ob der dann gesagt hat, ja, also erstmal die Anwendung läuft jetzt, aber was passiert denn, wenn jetzt irgendwie, also haben wir aktuell zum Beispiel so ein Thema, wir haben so ein Produkt, nennt sich Cloud API, da können User über eine REST-Anfrage mit einem JSON-Buddy irgendwelche Sachen in so einem System ändern. Und diese API kann auf mehrere Produktionsumgebungen zugreifen, je nachdem, was der Benutzer halt von Account hat. Und jetzt haben wir uns auch dann gefragt, so ja, was passiert denn, wenn eine von unseren Produktionsumgebungen rein zufällig down ist? Kann ja passieren, dass da ein Server irgendwie, Amazon friert die Maschine ein. Hin und wieder gehen Maschinen einfach weg, ist Amazon, kann man nichts machen. Aber was passiert dann mit allen anderen Servern? Wie ist denn dein TCP-IP-Stack eingestellt, wenn eine SSH-Connection zum Beispiel einfach nicht mehr da ist? Was für Keep-Alive-Intervalle hast du da? Bleibt dann einfach die Connection offen? Bedeutet 20 User pollen da einfach und auf einmal hast du deine 20 Connection-Slots von einem Webserver irgendwie belegt und dann geht gar nichts mehr. Und das ist eben auch so eine Sache, die du bei Load-Testing eventuell rausfinden kannst, indem du dann einfach Load-Testing noch kombinierst mit, wie heißt denn das, wenn man so, also die Chaos-Monkey-Geschichten, wenn du einfach Sachen in deinem System wegschießt. Gibt es da einen Namen für die Tests?
Magic-Tests.
Magic-Tests, genau. Also ja. Das macht bei uns, netterweise brauchen wir keinen Chaos-Monkey, gerade weil wir viel Amazon benutzen.
Das macht Amazon für uns, das ist ein Feature.
Manchmal sind Sachen einfach weg, manchmal kommt ein Paket nicht an, manchmal ist die Netzwerkverbindung kaputt.
Haben die da einen Service dafür?
Ja. Amazon selber,
das, ja. Das ist der eine Free-Service dabei.
Ja. Amazon Web Services.
Amazon Web Services hat integriert genau. Schon den
Magic-Test.
Ist Amazon ja fast ein Fasser, aber auf, ja.
Auf Infrastruktur-Ebene.
Infrastrukturebene. Was passiert denn, wenn die Connection weg ist?
Eigentlich ist ein Pwner.
Pwner.
Der Pwner einfach den Box
weg. Pwn-Testing nennen wir das jetzt. Wir einfach Sachen wegpwnen.
Okay, ich würde jetzt mal gerne dieses Kapitel Testarten abschließen. Oder habt ihr da jetzt noch irgendwas, was wir ganz, ganz doll vergessen haben?
Ich denke, eine vielleicht, die genau, Code Metrics.
Wir könnten noch über Metrics reden. Oder also unter dem Punkt sind auch noch andere Dinge zusammengefasst, die man im weitesten Sinne als Metrics bezeichnen kann.
Ja, das heißt?
Also zum Großen ist halt der große Punkt, ich glaube, der Mark hat es angesprochen, dass er da, oder reingeschrieben, deshalb darf er es mal erzählen. Komplexität.
Genau, dass du also
wie ich Code messe oder was
Metriken, ja, genau, also, indem du einfach sagst, ja gut, dein Code funktioniert jetzt wunderbar, aber vielleicht willst du auch sehen, ob du eventuell so diesen typischen Big Ball of Mud hast. Bedeutet, du hast so ein kleines nettes System und dann brauchst du neue Sachen und dann klatschst du einfach immer so mehr Dreck an dein schönes kleines System dran, bis du am Ende so einen riesigen Dreckball hast. Und der funktioniert zwar immer noch, aber damit kannst du im Endeffekt gar nichts mehr machen und alles wird so schwer. Und deswegen gibt's da so Metriken im Sinne von, ja, die schauen dann einfach, wie sehen denn deine Methoden aus? Haben die vielleicht 900 Zeilen Code oder haben die alle 9 Zeilen Code? Weil wenn deine Methode 900 Zeilen Code hast, dann ist die Chance, dass du die eventuell in mehrere kleine aufsplitten solltest, wo die Leute auch noch was verändern können, ohne irgendwie total Angst haben zu müssen, die ist recht groß. Bedeutet, Metriken könnten dann zum Beispiel so die üblichen sein. Ja, wie komplex, wie groß sind deine Methoden? Wie tief ist dein Zeug verschachtelt? Wenn du deine Abstract Bean Factory Injection Library hast, ja, da denkst du dir
Enterprise, du hast Enterprise ja vergessen. Ja.
Richtig, allein auf mein 82 Zeilen Zeichenterminal, da passt der Klassenname gar nicht mehr. Dann hast du auch ein Problem. Und das sind so Metriken, die da eventuell helfen können.
Jo.
Und also es gibt dann auch noch irgendwie Test Coverage, dass du, also ich mache es jetzt mal einfach halbwegs schnell durch, ich denke, so viel reden müssen wir da nicht, dass du zum Beispiel sagen kannst, ja, welche Codepfade werden denn überhaupt von meinen Tests angesprochen? Gibt es Sachen, die ich noch gar nicht getestet habe? Das kann man auch über so statische Analysen, indem du einfach anschaust, welche Methodennamen ruft denn dein Test auf? Und dann schaust du in den Methoden, welche Methoden werden in dieser Methode aufgerufen? Und am Ende hast du halt eine Liste von allen Methoden und eine Liste von allen Methoden, die der Test anfasst. Und dann kannst du schauen, sind es dieselben oder fehlen da vielleicht noch welche? Gibt es 8 Methoden, die ich niemals in dem Test ausführe? Das wäre dann gerade so eine Test-Coverage-Geschichte.
Also nochmal zur Begriffserläuterung. Mit statischer Analyse meint der Mark eine Software, die quasi deinen Code auswertet, ohne ihn selbst auszuführen.
Genau.
Also das ist quasi ein Tool, was nur auf deinen Code guckt und nach irgendwelchen Patterns sucht, um dir vielleicht zu sagen, hey, du hast hier eine Methode, die ist 900 Zeilen lang, mach mal kleiner. Oder du hast hier eine Klasse, die ist irgendwie 1000 Zeilen oder 1500 Zeilen lang. In der Java-Welt mag das vielleicht irgendwie noch okay sein, aber wenn man eine Programmiersprache hat, die jetzt nicht so super verbose ist, dann gibt's halt wenig Gründe, dass eine Klasse so groß sein muss oder eine Methode so groß sein muss. Weil das würde auch dann im Endeffekt auch dem ersten Prinzip von diesem Solid-Prinzip widersprechen. Das wird oft in vielen Programmierbüchern genannt oder auf Vorträgen und ist eigentlich ganz nett. Und das erste Prinzip ist halt das Single Responsibility Principle. Das heißt halt, deine Klasse soll dann eine Sache machen, die soll für eine Sache zuständig sein und das soll sie gut machen. Und da gibt's eigentlich, es sei denn, diese eine Sache ist furchtbar komplex und du kannst, also sagen wir es mal so, wenn du Klasse macht, in einem Satz schlüssig erklären kannst, dann ist es wahrscheinlich okay so. Aber dann gibt's wahrscheinlich auch wenig Gründe, warum die Klasse irgendwie 2000 Zeilen lang sein muss. Mhm. Ja. Ansonsten, also ich habe hier mal den Wikipedia-Beitrag verlinkt. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das alles besprechen müssen, was da bei Solid, bei diesem Akronym drankommt. Aber das kann sich jeder mal selber angucken. Das ist eigentlich sehr, sehr sinnvoll.
Und das ist auch schon, man muss sagen, das ist auch eine von den, ich sag mal, das ist die B-Note, würde ich sagen. Also wenn du wirklich hin und wieder in Produktionscode wirst du gegen so Sachen verstoßen. Also wenn du eine Codebase hast, die komplett clean ist, wo alles da super abgedeckt wird, dann Respekt, dann haben das echt Leute gemacht, die da viel Erfahrung mit haben. Dasselbe, ich habe auch noch die Sandy Metz Rules for Developers verlinkt, dass irgendwie so Klassen können nicht länger als 100 Zeilen Code sein, Methoden können nicht länger als 5 Zeilen Code sein, was halt auch schon Respekt. Mhm. Es gibt nicht mehr als 4 Parameter, die du in eine Methode reintun kannst. Es sind alles so Sachen, die kannst du über Codemetriken abdecken und ich denke mal, die schlimmsten Verstöße solltest du versuchen zu beseitigen, wenn du dennoch Zeit hast. Ganz clean wirst du wahrscheinlich nicht kommen.
Ja, ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon besprechen wollen oder später noch in der Diskussion. Ja, es ist die B-Note und ja, ich gehe davon aus, dass keiner, der irgendwie so einen Code in Produktion hat, den in der Form ursprünglich mal so geschrieben hat. Das ist ja das Schöne, wenn man Tests hat. Wenn man Tests hat, kann man refactoren. Und Refactorings bedeuten eigentlich, du fügst keine Funktionalität hinzu, du lässt deine Schnittstellen stabil und du tust die interne Struktur deiner Klassen und deiner Units so aufpimpen, dass du bessere Abstraktion hast, dass du bessere Wartbarkeit hast, dass du besser vielleicht sogar Tests dafür schreiben kannst, aber du versuchst halt eigentlich die Funktion genau gleich zu lassen, sodass deine bestehenden Tests genau weiter...
Soll einfach nur shiny sein.
Genau, weiter durchlaufen und mit sowas erreichst du dann quasi schöne Code-Metriken, dass du dann sagst, okay, du hast jetzt einen Code, der funktioniert, du hast einen Code, der ist getestet und dann kannst du anfangen, den schön zu machen. Also es gibt auch da dieses Prinzip von Uncle Bob, also Robert C. Martin hat es, glaube ich, mal gemeint, so first make it work, then make it right, then make it fast. Und das sind im Endeffekt so die Geschichten. Also da waren wir jetzt bei Punkt 2, wenn wir Performance-Testing noch dazu nehmen, dann hätte man zu den letzten Punkt, dass man sagt, okay, erstmal soll es überhaupt tun und dann soll es schön sein und erweiterbar sein und dann können wir es schnell machen, dann können wir optimieren. Das ist auch halt dieses premature optimization is the root of all evil, was der, na, wie heißt er? Der Mr.
Dude.
Tech.
Der was?
Tech.
Was, Tech?
Tech? Der Tech geschrieben hat.
Der Knuth.
Donald Knuth, genau. Der hat ja mal diesen Satz gecoint, dass das frühzeitige Optimierung die Wurzel allen Übels ist. Was halt auch dafür so, was halt im Endeffekt das so ein bisschen das Problem daran ist, dass oder das grundlegende Problem, warum ist es böse, vorzeitig zu optimieren, weil in den meisten Fällen schneller Code nicht unbedingt schöner Code ist. Und man meistens, wenn man schon mal abstrahiert hat, viel besser optimieren kann als im Kleinen. Also wenn man dann sagt, okay, ich habe jetzt eine Architektur, ich habe eine schöne Abstraktion, dann kann man meistens sehr, sehr viel genauer und sehr viel effizienter Dinge optimieren, als wenn man jetzt sagt, okay, ich messe jetzt, wie lange eine Methode braucht, um zwei Zahlen zu addieren und versuche dann noch, oder zu multiplizieren und versuche dann noch mit Bitshiften und sonst irgendwas Performance rauszuholen, was mein Compiler vielleicht nicht kann.
Inline-Functions.
Oder Inline-Functions oder was auch immer. Sowas sollte man halt tunlichst dann nur tun, wenn man auch tatsächlich Zahlen dafür hat, wenn man es gemessen hat und wenn man generell schon eine schöne Architektur außenrum hat. Ja, genau. Ja, was haben wir denn sonst noch? Test Coverage? Haben wir das haben wir schon.
Test Coverage habe ich gesagt, dass er das mit den Methoden, bla bla.
Genau.
Also zu schauen und vielleicht noch so Sachen. Es gibt dann auch noch so Sachen, die Richtung Penetration Testing gehen. Hat man ja auch schon gesagt, dass du, also Valgrind ist so eine Geschichte, das dann auf ziemlich Low-Level basiert, wo du dann halt sagst, ja, hier greifst du irgendwie an einen Pointer, der eventuell noch gar nicht irgendwie der dereferenziert wird, bla bla bla. Natürlich kann man sowas, wie gesagt, Halteprobleme, man kann nicht sagen, wo ein Fehler in der Applikation auftreten wird. Man kann aber so Patterns erkennen, die öfter mal schief gehen, und dann könnte man dann vielleicht den Benutzer darauf hinweisen, wenn du zum Beispiel ganz, ganz einfache Klassiker, irgendwie if bla gleich 5 statt if bla ist gleich 5. Da sagt er dann, ja, du hast hier eine Zuweisung in einem if-Statement. Rein syntaktisch ist das völlig in Ordnung. Aber vielleicht willst du da noch mal drüber schauen, ob das auch wirklich so gemeint ist, weil sonst explodiert alles.
Oder wie bei dem Debian Random Number Generator. So, ja, du hast hier irgendwie Sachen, die noch nicht initialisiert sind und du greifst darauf zu. Willst du das nicht vielleicht nicht machen? Und dann sagt man, okay, und dann kriegst du immer 5 als Antwort.
Ja.
Also das war genau das Ding, wo dann die Zufallszahl quasi dann nur noch die ID von dem Prozess war.
Keine Zufallszahlen mehr war.
Nicht so richtig. Also war schon noch Zufall, aber halt nicht viel Zufall.
Wenig Zufall.
Und das war, also die Geschichte war halt, dass Valgrind da wirklich gesagt hat, ja, das ist aber irgendwie böse, was du da machst. Und dann hat er gedacht, okay, fix ich das, kein Problem. Kann ich alles. Ja. Aber Valgrind ist auch cool, wenn du so komischen Frickel-C-Code hast und der einfach super hart Memory leakt, weil Valgrind kann solche Sachen finden.
Genau, also Valgrind ist so ein Memory-Analyzer für, ich glaube, beliebigen Code oder für kompilierst du den mit rein oder ist das einfach?
Nee, also du lässt es dann damit laufen quasi.
Ja. Okay.
Es wird alles dann 10-mal langsamer, aber dafür wird es auch 10-mal cooler, wenn du es dann nämlich gefixt hast.
Ja.
Macht Sinn auf einmal.
Jetzt genau. Gibt ja bestimmte Arten, wie man entwickeln kann. Also ich meine, neu ist auch nicht mehr agile Methoden, aber trotzdem. Und in dem Sinne gibt es ja auch was, wo man dann beim Entwickeln direkt so gleich auf dieses Testing ein bisschen aufbauen kann oder einbauen kann. Dieses Testen, Test-Driven Development zum Beispiel. Worum geht's denn da?
Genau, also wir hatten es jetzt von Arten zu testen. Jetzt kommen wir zu Arten, testgetrieben zu entwickeln. Ja, der Mark hat schon Luft geholt. Willst du?
Hier gehen Sachen kaputt, ich muss ganz kurz.
Okay, Tester failing.
Nee, wirklich, das ist Bugsnack, der schickt mir Exceptions,
weil was gefehlt hat. Ist quasi live, da passieren Dinge. Dann fange ich mal an. Also Test-Driven Development ist im Endeffekt die Disziplin, dass du sagst, okay, bevor du eine Zeile produktiven Code schreibst, willst du erstmal einen Test schreiben, der soll fehlschlagen, dann implementierst du deinen Code, sodass du diesen Test zufriedenstellst und dann iterierst du dich daran weiter. Jedes Mal, wenn du eine neue Bedingung in diesen Code einbaust oder wenn du irgendwie ein neues Feature, ein anderes Verhalten dazu implementieren willst, updatest du deinen Test implementierst du einen neuen und dann implementierst du deinen Code. Das hat Gründe, das so zu tun. Und die sind wahrscheinlich für jeden persönlich unterschiedliche. Für mich ist es so, dass es mir hilft, meine API so minimal wie möglich zu halten. Dass ich sagen kann, okay, ich mache mir gar keine Gedanken, so was wäre wenn, weil das kann ich dann in die Zukunft mal in Sachen Refactoring oder Erweiterung, kann ich mal zu irgendeinem beliebigen Zeitpunkt in der Zukunft verschieben, wenn es denn tatsächlich gebraucht wird. Das heißt, ich implementiere immer nur diesen Code, der einen Test zufriedenstellt, sodass ich sagen kann, okay, jeder Code, den ich nicht habe und jeder Code, der nicht implementiert ist, ist guter Code, weil den muss ich weder testen noch ausführen, noch hat er Sicherheitsprobleme, noch hat er sonstige Bugs.
Aber ist es nicht langweilig?
Was, kein Code zu schreiben?
So rum zu denken, weiß ich nicht.
Wenn man das mal da drin ist, ist es jedes Mal ein Erfolgserlebnis. Da sagt man, oh, zum einen ist es
wieder Code nicht geschrieben.
Zum Beispiel ist es halt auch so, man soll ja tunlichst vermeiden, Testcode zu duplizieren. Weil jeder Test, der schon mal einen bestimmten Codepfad testet, den braucht man nicht doppelt oder dreifach, weil wenn man irgendwann mal was ändert, dann muss man halt auch dementsprechend so viele Tests updaten. Und das hilft halt auch dabei, die Anzahl der Tests zu reduzieren, dass man sagt, okay, ich implementiere jetzt mal einen Test und wenn der Code dazu noch nicht vorhanden ist, aber der Test plötzlich trotzdem grün ist und trotzdem durchläuft, dann hat man irgendwie... Entweder man hat einen Fehler im tatsächlichen Code oder man hat irgendwie sowas schon mal implementiert.
Ja, man hat den neuen Test im Prinzip nicht sauber spezifiziert.
Genau.
Also man hat dabei nicht bemerkt, oh genau, also ich habe das schon. Oder ich habe das durch einen Nebeneffekt schon. Also ich habe das entweder bewusst schon mal gebaut und habe es halt vergessen oder ich habe es durch einen anderen Nebeneffekt. So soll ja Sachen geben, die ergeben sich einfach so implizit.
Ja.
Was mir noch wichtig ist bei dem Test-Driven Development, ist der Ansatz, das ist bisher noch nicht, glaube ich, so ganz rausgekommen, wenn ich so einen Test habe und der schlägt fehl, dann benutze ich die simpelste Möglichkeit, den Test grün zu machen. Also nehmen wir hier den tollen Debian Random Number Generator. Wenn der Test-Case halt sagte, wenn ich das aufrufe, dann muss da hinten eine Zahl rauskommen und ich schreibe da Return 5 rein, dann ist der Test erfüllt.
Okay.
Ja? Also dann ist halt mein Test nicht gut. Aber
so ist
die Vorgehensweise und dann sage ich mir, okay, gut, jetzt muss ich meinen Test irgendwie besser machen, also dass er die Aufgabe besser löst.
Genau.
Und dann muss ich entsprechend wieder die Implementierung anpassen. Also da geht man tatsächlich auch häufig so vor, dass man halt mal relativ einfach anfängt, also einfach wie möglich anfängt und sich dann ein bisschen weiter vorhangelt. Das klingt erstmal ein bisschen langweilig, stimmt. Das klingt auch langsam, weil man viel Testcode schreibt. Aber die persönliche Erfahrung ist zum Beispiel auch die, wenn ich das mache, wenn ich das gewohnt bin, dann bin ich vielleicht ein Ticken langsamer, aber dafür stetiger. Also ich komme beständiger voran, weil jeder kennt das, wenn der Code schreibt, dann schreibt man irgendwie kurz 20, 30 Zeilen oder 200, 300 Zeilen in der Klasse irgendwie zusammen. Die macht irgendwie Voodoo Magic ganz viel, ganz schnell, ganz toll. Aber dann wenn man auf einmal irgendwie dann noch Funktionalität X reinbauen soll, denkt man sich, oh verdammt, ich habe mir das gar nicht so gedacht dabei. Und wenn man stattdessen in dem kontinuierlichen Prozess drin ist, dass man sich überlegen muss, wie man das Ganze weitergestaltet, dass man die ganze Zeit, also dass es eher so ein, sage ich mal, dass es eher so ein Marathon ist als ein Sprint, dann ist das eine eigentlich ja sehr, sehr zufriedenstellende Arbeitsweise. Also es klingt erstmal langweilig, aber es ist halt hochproduktiv im Endeffekt nachher.
Es hat zudem halt auch noch den Nebeneffekt, das hat zwei Nebeneffekte. Zum einen haben wir vorhin schon gesagt, jeder Test, den du schreibst, ist eine Wiederverwendung von bestehendem Code, nämlich dem Code, den du testest. Das heißt, dein Test wird automatisch, dadurch, dass er getestet oder testbar ist, eher flexibler und eher besser wiederverwendbar. Der zweite Fall ist, dadurch, dass du, was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen? Ich glaube, ich habe ein paar Faden verloren. Bin gerade am Überlegen.
Ich bin gleich wieder da.
Redet einfach mal kurz weiter. Ich denke noch mal kurz drüber nach.
Du warst gerade mit dem Satz, wir können dich jetzt nicht abbrechen.
Ich weiß, aber ich habe gerade meinen Faden verloren.
Oh Mensch.
Ich kann dir da leider auch nicht helfen. Gute Testfahren. Was bei dem Test-Driven Development eben wichtig festzustellen ist eben, dass ich eben genauso vorgehe, dass ich erst Test schreibe und dann produktiven Code, was eben auch mich schon mal davor bewahrt, keine Tests zu schreiben. Das klingt jetzt erstmal simpel, aber das passiert nachher eben ganz häufig, dass man den Code erst schreibt und sagt, ach was, da brauche ich keine Tests für. Beim TDD geht es halt genau so rum los, dass man den Test schreibt, das heißt, man hat mindestens ein bisschen Test.
Genau.
Und das ein bisschen Test sorgt eben dafür, dass man den Rest, wie wir schon mehrfach festgestellt haben, den Rest dann auch so schreibt, dass es weiter in die Richtung geht. Und aus persönlicher Erfahrung ist das eben ein ganz guter Start, so rum anzufangen, das nicht von vornherein unter den Tisch fallen zu lassen. Ja.
Mir ist mittlerweile auch mein Faden wieder begegnet.
Das ist gut. Genau. Sonst hätte ich jetzt anfangen müssen zu tanzen, oder?
Aber das können die Leute doch gar nicht sehen.
Was ich nämlich sagen wollte, ist der zweite große Faktor oder der zweite große Vorteil, wenn man testgetrieben entwickelt, ist, dass man auch dann gleich schon mal automatisiert, was heißt nicht automatisiert, aber dass man gleich im Prozess, während man einen Test implementiert, sich Gedanken drüber machen muss, wie soll denn eigentlich meine Schnittstelle, die ich jetzt da testen will, aussehen. Das heißt, du allein dadurch, dass du da schon mal den Code runterschreibst und denkst, oh, wie soll denn jetzt mal meine API aussehen und wie soll sie sich verhalten, fallen dir Inkonsistenzen auf, da fallen dir Probleme auf, da fallen dir Sachen auf, dass man denkt, oh, da übergebe ich jetzt aber ganz schön viele Parameter, das kann ich mir ja eigentlich gar nicht merken, wenn ich das irgendwann mal benutzen will. Oder das fühlt sich irgendwie unintuitiv an oder sowas. Da kann man dann quasi schon, bevor man überhaupt seinen Produktivcode schreibt und dann später bemerkt, oh, der lässt sich jetzt aber ganz schön blöde benutzen, bekommt man schon mal ein Gefühl dafür, wie es denn aussehen wird, den zu benutzen. Und das ist halt auch schon ein ganz schöner Vorteil, wenn man Tests hat. Oder wenn man vor allem die Tests zuerst schreibt. Genau, was ich mir auch noch notiert habe, was du jetzt auch schon erwähnt hast, Matt, ist so dieses Test-Driven Development versus Spike Coding. Also ich meine, das haben auch sehr erfahrene Entwickler ab und zu, dass sie mal sagen, okay, ich muss jetzt irgendwas ausprobieren, da habe ich keinen Nerv dafür, Tests zu schreiben. Dann sollte man das aber vielleicht in einem extra Branch machen, den man danach wieder löscht. Das heißt, man sagt, okay, ich möchte jetzt eine Idee ausprobieren, ich bin gerade total kreativ, ich habe gerade total Bock, ich bin super motiviert. Dann mache ich mir in meinem Versionskontrollsystem einen neuen Branch auf, implementiere das Zeug mal komplett dreckig runter, und dann switche ich wieder zu einem anderen Branch, hab im Kopf, wie es denn funktionieren soll und fang dann an, die Tests zu implementieren, dass man sagt, okay, oder im Zweifelsfall könnte man es auch so machen, dass man sagt, okay, ich habe jetzt mal hier so einen Produktivitätsspike, ich implementiere mal ein paar hundert Zeilen Code runter, ich schreibe die Tests danach, das sorgt aber im Zweifelsfall dafür, dass du bei den Tests was vergisst, dass deine Test-Coverage schlechter wird, dass du Code implementierst, den du vielleicht gar nicht brauchen würdest, weil er gar nicht irgendwie benötigt wird. Daher ist es eigentlich, also es ist halt so ein Disziplin-Ding. Wenn man damit mal angefangen hat und damit gute Erfahrungen macht, dann macht man das auch gerne und oft und ständig und erwartet es von seiner Arbeitsumgebung sogar, dass man dann sagt, okay, ich möchte jetzt testgetrieben entwickeln und wenn mir da jemand irgendwie Steine in den Weg wirft, dann suche ich mir halt einen anderen Job oder sowas. Aber ich meine, es kann auch die Fälle, den Fall geben, dass man sagt, okay, ich möchte jetzt einfach mal ein Ergebnis sehen. Und
der andere Weg ist dir zu langweilig oder zu langwierig, sagen wir so.
Ja, ich meine,
es gibt ja neben diesem Test-Driven Development auch noch andere Wege, zum Beispiel Behavior-Driven Development.
Genau, ist im Endeffekt die andere Seite der Test-Driven Development-Medaille. Also man Behavior-Driven Development, da geht man im Endeffekt nicht von einer Unit als einzelnes Element aus, sondern man fängt halt mal an, äußere Funktionalität zu definieren. Wie soll mein System an den äußeren Grenzen funktionieren und ich in den inneren Kernklassen? Und dann löst man das im Endeffekt so, dass man sagt, okay, ich tue jetzt mal erstmal meine äußeren APIs definieren, ersetzt dann die ganzen anderen Elemente durch Mocks oder Stubs, kommen wir später noch dazu, was es ist, und fängt dann an, quasi sich von außen nach innen zu arbeiten und sein System auch von außen nach innen zu implementieren, statt dass man sagt, okay, ich fange jetzt mit den inneren Komponenten an und arbeite mich dann nach außen. Also ist vielleicht, wenn man dann sagt, okay, man kann sich das jetzt in der physikalischen Welt schlecht vorstellen, weil keiner baut ein Auto von außen nach innen oder irgendwie ein Haus oder sonst irgendwas. Aber
doch,
ja.
Eigentlich schon, oder?
Zum Beispiel.
Erst baust du die Karosserie und dann baust du den Shit da drin.
Oder so. Ja, aber du baust
und ja beim die Haus Karosserie. Baust du ja auch erst die Wände und dann baust du den
Rest. Ja, aber du baust ja irgendwie den Keller und sonst irgendwas und die Leitung musst du ja reinziehen und dann ziehst du irgendwann Wände rein und dann.
Du machst erst die Leitung und dann die Wände.
Egal.
Drahtgerüst und dann die Wände drumrum, ja.
Ja. Okay, also wir haben vielleicht teilweise Beispiele, wo sowas funktioniert. Ja.
Ist ja auch Softwareentwicklung, muss ja nicht immer was mit der reellen Welt zu tun haben.
Ne?
Ja.
Aber ist nicht Software meistens eine Abbildung?
Also, nee. Man kann es nicht. Weil das ist ja das, was du nicht in Hardware machen willst, kannst oder musst.
Ja, aber doch, ich glaube, so ein Haus ist vielleicht eine ganz gute Analogie. Man baut erst die Wände außenrum, dann zieht man da Sachen rein und dann baut man erst letzten Endes so die Küche rein und das Bad und sonstige Geschichten. Und du fängst ja nicht damit an, ein Bad zu bauen, und eine Küche und sonst irgendwas und baust dann irgendwann das Haus außen rum. Daher ist die Analogie vielleicht gar nicht so schlecht.
Schön.
Genau. Dann hatten wir noch Feature-Driven Development. War das dein Thema, Marc?
Ich hab's reingeschrieben, aber ich habe keine Ahnung davon.
Feature-driven.
Das
klingt ein bisschen wie halt die Cucumber-Geschichte, wo
es könnte vielleicht sowas wie Behavior-driven Development sein, auf Feature-Basis. Ich kann mir es vielleicht so vorstellen, dass man sagt, okay, man hat jetzt eine User-Story, die einen Feature wiedergibt. Also gerade so die Geschichten, die wir vorhin schon hatten. Ich bin jetzt ein User und ich klicke auf diesen Button und dann will ich, dass mein Bildschirm rot wird. Vielleicht sowas, aber Feature-Driven Development ist mir tatsächlich noch nicht besonders oft untergekommen.
Vielleicht sollten wir noch nicht weiter drüber reden.
Ja.
Könnt euch das in der Wikipedia durchlesen.
Wir entwickeln ja alle Features, von dem her ist alles irgendwie Feature-Driven Development, ne?
Ja.
Ja, ihr habt die ganze Zeit vorhin schon über Mocks und sowas geredet. Vielleicht kommen wir dazu als nächstes. Was heißt das? Also, wie kann ich mir das vorstellen? Ich baue mir irgendwas zusammen, was dann schon mal so ein bisschen Abbild gibt, oder ich, damit ich es dann
so,
später richtig baue. Also, ich mal mir erstmal was und mache es dann richtig oder so.
Genau, also, wir hatten ja vorher bei den Unit-Tests, hat Flydi erwähnt, dass die im Idealfall in Isolation sind. Also, ich teste im Idealfall wirklich nur, was die Klasse tut. Jetzt wäre Software natürlich langweilig, wenn alles immer nur etwas tun würde, sondern das Entscheidende ist ja dann, dass es irgendwann was zusammentut. Also habe ich Abhängigkeiten voneinander und die kann ich nur bis zu einem gewissen Grad, sage ich mal, rauslösen, sodass dass jedes für sich eigenständig ist. Und mit einem Stub und einem Mock wird es mir ermöglicht, in einem Test mir gewisse Teile meines Environments, so wie ich sie brauche, wie ich von ihnen ausgehe, hinzustellen. Also zu simulieren gewissermaßen. Also beispielsweise die Datenbank, ja, also ich eine Persistenzschicht, ich brauche einfach in meiner Unit brauche ich eine Möglichkeit, Sachen in was zu speichern. Es ist mir aber egal, ob das nachher in eine Datenbank gespeichert wird oder einfach nur irgendwie in einen Key-Value-Store irgendwie in einem Objekt. Und weil ich das einfach in dem Aspekt nicht testen will, ich muss da jetzt aber irgendwas reinreichen, weil sonst die Klasse nicht funktioniert, weil ich das so gebaut habe und weil es nicht anders geht. Und jetzt kann ich mir mit einem Stub oder einem Mock entsprechend das Environment so ein Stück weit simulieren. Also als ich tue so, als hätte ich die Datenbank.
Genau. Oder sagen wir mal vielleicht noch ein einfacheres Beispiel. Wir haben eine Klasse, die benötigt eine Datei, aus der sie Dinge lesen kann, um zum Beispiel, was weiß ich, einen Blogpost zu generieren. Dann haben wir schon gesagt, okay, wir wollen das Ding in Isolation testen. Das heißt, man übergibt quasi eine Referenz zu diesem Dateiobjekt beim Erstellen der Klasse als Parameter mit und sagt dann, okay, ich habe jetzt hier irgendwas, das antwortet auf den Message Call Read zum Beispiel. Man hat eine Datei, aus der kann man lesen. Und wenn ich jetzt von Message Call oder Message Send rede, dann meine ich so viel wie einen Methodenaufruf. Also es wird auch gern als Message Send bezeichnet, weil im Endeffekt da eine Nachricht an ein Objekt geschickt wird. Und jetzt kann man halt sagen, okay, ich möchte einfach nur irgendwie, ich implementiere mir jetzt vielleicht in meinem Test, kann man machen, eine Klasse, die nenne ich jetzt zum Beispiel FileMock und die hat nur eine Methode Read und die gibt einen definierten String, den ich zum Testen muss, zurück. Das wäre dann, naja, das wäre schon wieder die falsche Bezeichnung. Es müsste nämlich FileStub heißen, weil ein Stub ist im Endeffekt ein Objekt, was das Verhalten von einem richtigen Objekt in einem richtigen System simuliert, aber eben nur das. Wohingegen ein Mock tatsächlich ein Message Send verifiziert. Das heißt, der wirft dann auch einen Fehler, wenn nach dem Test eine bestimmte Methode bei diesem Mock-Objekt nicht aufgerufen wurde.
Hm. Und genau. Du kannst auch sagen, es soll irgendwie mindestens 8-mal die Methode blub aufgerufen worden sein, wenn ich fertig bin. Also
genau.
Im Grunde hält er auch nur Counter. Also ich habe jetzt nichts anderes in dem Mock gesehen, bis auf das der halt zählt.
Ich kann auch Input-Parameter validieren. Ja. Kann zum Beispiel validieren, also wenn ich jetzt irgendwie die Klasse File mit einem neuen Dateinamen oder so aufrufe, dann kann ich auch validieren, dass die Methode mit den und den Parametern aufgerufen wurde, beispielsweise.
Genau. Also,
das ist halt immer eine Sache des entsprechenden Testing, Stubbing und Mocking Frameworks, was es mir anbietet.
Genau, also was man mit einem Mock macht, ist, man validiert die Message Send zu einer Abhängigkeit in seiner Unit. Um jetzt mal maximal viele Fachwörter zu benutzen. Was man tatsächlich auch machen kann, es gibt Mocking-Frameworks, die können so, ich weiß jetzt gar nicht, wie nennt man das, die können so Abläufe definieren. Also du kannst sagen, ich möchte, dass bei diesem Objekt zuerst Methode A mit Parametern ja. XY, dann Methode B mit Methode XY und dann Methode C mit Parametern, was weiß ich, A, B aufgerufen werden in genau dieser Reihenfolge und dann bekommst du halt im Endeffekt einen Fehler, wenn deine Tests laufen, der Testcase ist abgeschlossen und die Methoden deiner Dependency wurden dann nicht in dieser Reihenfolge aufgerufen. Also Stubs und Mocks, da gibt's dann letzten Endes, könnte man sich das eigentlich auch selber bauen, da gibt's aber halt Frameworks, die einem die Arbeit abnehmen, da sagt man dann halt irgendwo nur noch Methodenaufruf, irgendwie bla Mock oder Mock.new oder New Mock oder was auch immer, je nachdem, was für eine Programmiersprache man verwendet. Und dann wird schon das Richtige passieren.
Also ein Anwendungsfall für speziell zum Beispiel jetzt einen Stub, den wir noch nicht angesprochen hatten, ist auch, wir hatten jetzt den Fall, okay, die Abhängigkeiten sind zu komplex und ich muss mir deshalb einen Stub davon ziehen, statt das komplette System anzubinden. Der andere Anwendungsfall ist der, oder ein anderer Anwendungsfall ist der, na, das andere System gibt es noch nicht. Ja, also gerade so, wir haben irgendwie 10 Entwicklerteams und die einen arbeiten halt an der Datenbankpersistenz und die Persistenz ist einfach noch nicht fertig. Ich brauche aber das in meinem Code schon, weil ich möchte ja schon verifizieren, dass wenn sie dann nachher da ist, sie funktioniert, also dass die anderen Module funktionieren und auch damit funktionieren. Und dann kann ich mir auch das super hinstubben bzw. hinmocken, um das so testen zu können.
Genau, also hatten wir ja vorhin auch, wenn man dann jetzt sagt, okay, ich habe jetzt Behavior-Driven Development und ich fange mal an, meine Anwendung von außen nach innen zu bauen, dann kann ich halt auch sagen, okay, ich definiere jetzt erstmal die APIs an meiner Applikationsgrenze und fange dann quasi an, alle Abhängigkeiten erstmal durch Mocks zu ersetzen, die ich dann erst später implementiere, weil durch Mocks ersetzen muss ich sie so oder so, weil wir schreiben ja Unit-Tests. Aber so kann man dann halt auch sagen, okay, wenn ich jetzt außen anfange und mich nach innen arbeite, dann gibt's dieses Innen ja eigentlich noch nicht. Und alles, was halt weiter innen als die Unit, die man gerade testet, liegt, wird man dann halt dementsprechend durch Mocks oder Stubs ersetzen.
Genau, also so mal auf unser Themengebiet speziell zugeschnitten. So, ich gehe davon aus, ich simuliere einen Internetanschluss, den wird's bestimmt nachher geben. Mhm. Ja, ist ja Deutschland hier und darauf basierend kann ich dann die komplette Lichtsteuerung im Haus, die über Internet funktioniert, oder die Heizungssteuerung entsprechend schon planen und bauen.
Genau. Ich bin übrigens wieder da.
Ja, das ist schön.
Sehr gut. Alles,
ja, alles gelöst. Funktioniert dein Test wieder?
Er wirft keine Fehler mehr.
Ja. Das ist alles weggestubbt.
Okay, sind Stub und Mox jetzt irgendwie durch?
Ja, ich glaube, also, das Wichtige ist, Mocks validieren Message Sends, Stubs nicht.
Was sind Data Factories?
Das habe ich mal ein bisschen so reingeschrieben. Es gibt Libraries, mit denen man quasi, also es gibt da, glaube ich, für Ruby hauptsächlich, da gibt es so eine Library, gerade für Testing, die nennt sich Factory Girl. Da kann man. Ja. Und damit kann man quasi relativ einfach Stub-Objekte definieren, aus denen aber tatsächliche Klassen und Methoden und sonst was generiert werden. Also das ist quasi so Metaprogramming auf die Spitze getrieben, nämlich indem man so eine komplette Objektstruktur quasi bauen kann, indem man eine programmatische Beschreibung davon hat und die für Testzwecke benutzen kann. Was man ansonsten gerne macht, ist halt sowas wie Fixtures zu benutzen. Das heißt, ich habe vielleicht schon bestimmte Klassen für Tests allein vordefiniert oder bestimmte Dateien, aus denen ich lesen will, oder bestimmte sonstige Dinge, die halt als Datei im Dateisystem vorliegen, die ich dann halt selektiv in meinen Tests lade, um damit irgendwelche Dinge zu tun.
Wir kommen nachher auch noch zu, gerade HTTP bietet sich natürlich da total für an, weil das ja ein zustandsloses Protokoll ist. Bedeutet, da kannst du quasi Fixtures so interpretieren, als dass du das komplette HTTP-Antwortpaket schon vorformuliert nimmst und dann quasi nicht wirklich mit deinem Webservice sprichst, sondern dass du einfach quasi deiner HTTP-Library vorspielst, dass sie das tun würde. Aber da kommen wir gleich noch dazu, vielleicht etwas genauer.
Okay, also um jetzt tatsächlich testgetrieben zu entwickeln oder überhaupt Tests zu schreiben, unterstützen mich die vielen Programmiersprachen ja mit bestimmten Frameworks, die es einfach schon gibt. Also ich muss mir nicht alles neu, ich muss das Rad nicht immer wieder neu erfinden, sondern da gibt es einfach schon bestimmte Programme, die helfen dabei. Ich würde sagen, wir gehen mal so ein paar Programmiersprachen durch und sagen vielleicht, welche Frameworks es da gibt, vielleicht ein bisschen, was die tun oder welche ihr da benutzt. Fangen wir vielleicht mit unserer Lieblingsprogrammiersprache Java an. Oder
die neu mitgebrachte Lieblingsprogrammiersprache.
Ja, du magst sie besonders, oder wie?
Nein.
Doch,
ich habe sie zwangsweise lange verwendet. Ja, okay, ich bin hier der Java-Entwickler.
Ja, klar. Das ist nichts. Eine muss es sein.
Die traurige Geschichte ist ja, glaube ich, dass wir so als kleinster gemeinsamer Nenner wahrscheinlich alle
Shell. Alle mögen Shell.
Also alle kein Windows verwenden,
ja, deshalb Shell mögen. Ja. Ja. Ich glaube, so die Programmiersprache, mit der viele von uns so im gemeinsamen relativ viel Zeit verbracht haben, ist halt zwangsweise Java. Auch beruflich, weil es ist halt echt so, dass viele Firmen Java einsetzen.
Ich nicht.
Jeder, der irgendwas mit Informatik entweder studiert hat oder gelernt hat oder so, der hat, glaube ich, zwangsweise mit Java
einmal gespielt. Da gibt es ja auch ganz coole Software drin. Also sind wir mal nicht
also
so.
Also zum Beispiel
Tomcat.
Elasticsearch.
Elasticsearch ist ziemlich cool. Ja.
Alles, was Java
das kann. Das war's. Aber,
nur das.
Ja. Aber hey, Das ist besser als nichts. Ne? Lucene, was in Elasticsearch drinsteckt, Lucene soll recht gut sein.
Cassandra ist ein Java.
Cassandra ist ganz okay. Hey, zwei. Ja, deswegen.
Es gab schon noch dieses File-Sharing-Dings.
Aber ja, genau, ich wollte gerade sagen.
Azureus.
Azureus. Genau, Azureus. Ich habe eigentlich eher dieses OneSwarm gemeint.
Achso, du bist ja auf Azureus aufgesetzt. Ja,
das aber war das war auch ein Riesen-Cancer.
Aber es war.
Holy shit, das war der größte Java-Cancer, den ich mir vorstellen kann.
die meisten Bitcoin-Wallets Java.
Ja, Minecraft kommt jetzt gerade aus dem Chat.
Es gibt Bitcoin-Wallets, aber die offiziellen sind C++.
Oder einige.
Ja. Es gibt Leute, die benutzen Java und da ist es halt auch ganz...
Es gibt viele Leute, die benutzen Java.
Sehr viele Leute tatsächlich. Genau. Und da wäre es halt auch gut, wenn die Leute dann Tests hätten. Noch besser wäre es, wenn sie testgetrieben entwickeln würden. Mhm. Und da gibt es halt auch Frameworks, um sowas zu tun.
Den kleinsten gemeinsamen Nenner zum Beispiel JUnit. In allen Sprachen gibt es irgendwie den ersten Teil der Sprache X-Unit. Und dann Unix.
X-Unit, genau.
Also hat angefangen, soweit ich das weiß, mit SUnit in Smalltalk.
Genau.
Und dann haben alle anderen einfach dasselbe gemacht. Und das ist so. Wenn ihr irgendwo assert, eine Variable, equals, andere Variable, das genau. ist JUnit im Normalfall.
Assertions haben wir noch gar nicht angesprochen. Ist halt im Endeffekt, man geht davon aus, dass bestimmte Werte oder bestimmte Return Values oder bestimmte Variablen oder bestimmte Dinge einen bestimmten Wert haben oder bestimmte Eigenschaften
haben. Es ist syntaktischer Zug über quasi eine Exception, so genau. Pi mal Daumen. Genau. Du nimmst zwei Variablen und dann vergleichst die irgendwie und nicht passt, dann knallt es halt.
Also
dann
explodiert es hart. Also im einfachsten Fall gibt es in der Programmiersprache ein Assert Statement, dem übergibst du zwei Parameter und es wirft eine Exception, wenn diese Parameter nicht gleich sind. Und auf diese Assert-Methode kann man dann oder dieses Assert-Statement, je nachdem, wie es halt implementiert ist, da kann man dann im letzten Endes halt so ein Test-Framework drauf bauen, dass man sagt, okay, assert not null. Dass man sagt, okay, ich möchte, dass diese Variable auf keinen Fall null ist, ansonsten wirf halt eine Exception. Oder assert equals oder assert oder throws exception oder sonst irgendwas, dass man sagen kann, okay, ich möchte, dass ein bestimmter Code jetzt unter bestimmten Umständen eine Exception wirft. Sowas macht man mit Assertions.
Genau, also man kann im Prinzip, wie so ein Prozessor das macht, dass er versucht, alles auf Addition zurückzuführen, kann man alles in der Regel auf ein Assert Equals in irgendeiner Weise zurückführen.
Genau.
Ja, dass man eben zwei Werte miteinander vergleicht und wenn die nicht passen, dann schmeißt man eine Exception, bricht den Test ab, markiert ihn als gefailed, wie das dann in den einzelnen Sprachen und Frameworks aussieht. Genau. JUnit ist so das bekannteste Framework im Java-Umfeld. Das bietet genau das an. Also es ist ein Framework, das ich mir über einen JAR entsprechend oder einen Maven-Dependency reinlade, zur Verfügung stelle. Klassischerweise benennt man Klassen anders, nämlich immer entsprechend mit Test hinten dran. Und ansonsten so wie die Klasse, die sie testen. Also habe ich eine Klasse, die heißt Main, dann ist die Testklasse eben Main-Test. Und zum Beispiel, wenn man Maven benutzt, liegen die Source-Code-Files für das Hauptprogramm in Source-Main und die Source-Code-Files für die Tests in Source-Test, dass das schön getrennt ist, aber man kann es gleichzeitig betrachten. JUnit bietet alles rund um diese Assertions und kann zum Beispiel auch so Dinge abfangen, wie ich will testen, dass eine Exception geworfen wird. Ein anderes Framework dazu ist TestNG. Das baut im Prinzip auf diesen Konzepten auf, kann auch ein paar Sachen mehr, ist jetzt nicht groß weiter erwähnenswert. Es gab mal noch Cactus von Apache. Das habe ich vor der Show gesehen, ist mittlerweile auf dem Open Apache Graveyard gelandet.
No.
Also so endgültig gewissermaßen, wird zu Grabe getragen. Das sind so die Teile, die ich im klassischen Falle einsetze, um Unit-Tests
vielleicht
zu schreiben.
Generell nochmal als Überbegriff, also diese Frameworks kann man normalerweise in so zwei, vielleicht auch drei Sachen aufteilen. Es ist einmal der Test-Runner, bedeutet irgendwie musst du ja, also du schreibst dann irgendwie Tests, aber in welcher Reihenfolge führt er die aus? Wie, also normalerweise gibt es da eine Konvention, dass alle, die irgendwie mit Test-Underscore anfangen, in der Klasse dann ausgeführt werden oder der Parse die auf irgendeine besondere Art. Oder vielleicht
sind irgendwelche Annotations.
Genau, und so Spielereien. Dann gibt es natürlich noch die Assertions, die Expectations, wie man auch immer sie nennt, dass der also quasi Methoden bereitstellt, um wie gesagt einfach zwei Variablen zu vergleichen und dann knallt's, oder dass er sagt, ja, in dem Array muss irgendwie dieser Member drin vorkommen, der dir quasi dann auch schöne Fehlermeldungen generiert, wenn es nicht der Fall ist. Also was ich oft natürlich finde, ist, dass man, keine Ahnung, assert true und dann irgendwie myResult.include und dann irgendein String und dann steht dann halt bei der Assertion nachher dran, false is not equal true, befraus. Hm, ja, ohne dass er dir einfach mal das Array sagt und dann sagt, und das sollte drin sein, bedeutet diese Assertions übernehmen die noch. Und was als drittes Feature auch noch oft mit drin ist, ist einfach das Reporting, also dass er quasi einen Exporter hat, dass er dann deine, ich meine, Felix mag Exit-Codes, dann sagt er halt hier Exit-Code 1, da ist irgendwas irgendwo kaputt, was schon mal ein guter Anfang ist. Und dann gibt's natürlich aber auch noch die Möglichkeit, er tut, JUnit hat es, glaube ich, Java-typisch angefangen, XML-Dateien zu generieren zum Beispiel.
So schön.
JUnit XML, dass du das dann irgendwie in anderen Programmen noch weiterverarbeiten kannst, was denn genau schiefgegangen ist, dass du sagen kannst, ja hier, Jenkins zeigt mir dann an, ja, okay, folgende Tests sind fehlgeschlagen mit folgenden Namen. Und ach, übrigens, der Test ist auch schon vorher mal fehlgeschlagen, vor 2 Monaten. Vielleicht ist es eine Regression. Und also das bieten normalerweise alle Frameworks in irgendeiner Art und Weise an. Den Export vielleicht nicht immer, aber zumindest, dass die Tests ausgeführt werden, in einer bestimmten Reihenfolge oder was auch immer. Und da ist auch meist ein Test-Setup mit drin, dass du quasi sagst, bevor ich den Test starte, mach folgendes, mach den Test und nachdem der Test fertig ist, mach einen Teardown, also Datenbank vorbereiten, Datenbank löschen, sowas in der Art.
Genau, das gibt es dann in der Regel immer pro Testklasse einmal und pro Testcase.
Wenn du ein gutes Framework hast, teilweise genau. Gibt es, keine Ahnung warum, kommen wir später dazu, es gibt Frameworks, wo du einfach ein Setup hast, also pro Klasse, aber dann kein Teardown pro Klasse irgendwie. Manche Frameworks haben das nicht.
Das ist seltsam,
ja. Minitest zum Beispiel ist so ein Assi, da gibt's, also du hast es ja entweder vor deiner kompletten Klasse und nach deiner kompletten Klasse oder vor deinem Test und nach deinem Test. Und diese After-All-Hooks hat Minitest zum Beispiel, hatte die, glaube ich, nicht. Was Assi ist.
Ja.
Noch ein Feature in JUnit und vielen von den Test-Frameworks ist zum Beispiel, dass ich Tests auch skippen kann. Also dass ich in JUnit zum Beispiel hänge ich eine @ignore-Annotation an den Testcase dran und dann wird der geskippt. Das ist an sich eine gute Idee so gewesen, aber aus meiner Erfahrung heraus sorgt es hauptsächlich dafür, dass man so, oh, der Testcase schlägt fehl, na okay, dann ignore ich den einfach mal. Und sag ich mal, der Pain, den man dafür kassiert, ist leider nicht groß genug, weil da steht dann halt einfach nur bei jeder Testklasse, so und so viele Testcases wurden ausgeführt, so viel wurden geskippt und so viel waren fehlerhaft und dann steht da halt einer mehr bei skippt. Das diszipliniert die Entwickler in der Regel nicht groß genug. Ja. Aber ist ein Feature, haben, glaube ich, auch die meisten Test-Frameworks in irgendeiner Art und Weise. Das sind Testing-Frameworks. Dann gibt es für Java zum Beispiel auch Mocking- und Stubbing-Frameworks. Eines der bekannteren und relativ auch einfach zu verwenden ist das Mockito. Mockito.
Es liegt noch auf Google Code.
Genau. Steht hier auch auf der Seite, why drink it? How do I drink it? Ja,
der Witz geht weiter. Ein Mojito. Ich habe jetzt eher an Mosquito gedacht. Aber
ich auch tatsächlich.
Wir sind einfach nicht Alkoholiker genug.
Nee, wir sind nicht alkoholisch.
Zeigt eure Einstellung Java gegenüber. Stimmt. Ja, und das ist ein Framework,
braucht man
das
Alkohol.
Genau. Das hält im Wesentlichen, sage ich mal, eine Art API-Ähnlichkeit zu JUnit. Also ähnlich wie ich in JUnit meine Testcases schreibe, habe ich dann verschiedene Mock-Methoden und Verify-Methoden. Das ist das, was Flydy vorher erwähnt hat. Ich kann verifizieren, dass ein Message-Send erfolgt ist. Das kann ich mit Mockito machen. Das ist ein Framework, das relativ einfach ermöglicht. Ich habe das früher viel verwendet. Spock ist noch insofern interessant, das hatten wir jetzt gerade kurz gehört von Marc, dass ich sehr häufig das Problem habe, dass die Error-Messages, wenn ein Test fehlschlägt, irgendwie nicht wirklich sinnvoll, nicht wirklich erklärend sind. Und dann hat gerade Spock, also das ist für mich so eines der Highlights davon, sehr explizit funktionierende Error-Messages. Also die machen da so ein bisschen ASCII-Art dann in der Regel so im Terminal, dass sie dir die Werte nebeneinander zeigen und dass sie dann zum Beispiel, wenn sie Listen haben, dann zeigen sie dir nebeneinander oder untereinander die verschiedenen Listen so über
ASCII. Diff dann quasi.
Genau, du kannst recht einfach dann über grafische Sichtweise erkennen, was sein sollte und was der Fall war. Spock ist insofern, deshalb ist es, nennt es sich auch Enterprise Ready Specification Framework, Man schreibt Tests weniger als einzelne Methoden, die ausgeführt werden, und mehr als so ein, ich erwarte Folgendes, wenn ich dies und das da mache. Also ich habe in der Regel so einen typischen Block, da schreibe ich so expect und dann das, was ich asserten will, also das, die folgenden Aufrufe sind dann gewissermaßen meine Assertion. Und danach kommt ein Where-Block, der definiert, was denn so meine Input-Werte sind. Das ist auch vor allem im Groovy-Umfeld sehr beliebt, wenn man da noch viel, viel stärker die nette Syntax von Spock nutzen kann, weil Groovy das einfach ermöglicht mit der etwas geschlifferenen Java-Form. Dann, was wir in meinem früheren Job sehr gerne verwendet haben, das lag daran, wir hatten viele Manager, ist Fit. Fit ist ein Testing-Framework, gerade so für Integration-Tests. Das haben wir deswegen verwendet, weil es ein Manager-kompatibles Format beherrscht, nämlich Excel oder Excel.
Alle Dinge.
Genau. Das ist nicht besonders schön so an sich, das Framework, aber man kann es eben sehr gut benutzen, wenn man mehr oder weniger einen Manager sagen will, so, du machst mir jetzt ein Excel-Dokument, in der Tabelle stehen die verschiedenen Werte, die du erwartest. Also beispielsweise für, was haben wir immer verwendet? Artikellisten. Also wenn wir Mappings hatten von Artikeln, die im Warenkorb lagen, zu verschiedene Artikeltypen und Artikelnummern, die dann nachher im Billing-System bestellt werden sollten. Dann haben wir das darüber sichergestellt, dass wir die Manager selber dann Excel-Dokumente haben schreiben lassen. Ja, da haben wir ein bisschen Pain abgegeben, dass sie darin das formuliert haben, und das liest dann nachher im Prinzip das Excel-Dokument ein und führt dafür entsprechende Test-Fixtures aus.
Krasse Sache.
Hardcore.
Ja, oh, das ist halt alles das Programming ist for the Enterprise.
Richtig, ne? Enterprise Java.
Enterprise. Ah,
ja. Fricke Java. Das ist das Maximum Enterprise.
Excelprise Java.
Felix, ja. Du bist doch unser Python-Mensch. Was benutzen die für Frameworks?
Ich habe mich tatsächlich hart nicht damit auseinandergesetzt, sondern bis einmal das Internet gefragt.
Ach, Menno.
Und halt, also
du benutzt also gar keine Tests, gib zu.
Nicht so oft, wie ich es vielleicht machen sollte. Vielleicht ist meine Software auch zu fricklich und zu kaputt die ganze Zeit quasi.
Ja, trotzdem, was benutzt man da?
Ich habe zwei Sachen, die ich mir tatsächlich schon mal angeschaut habe, nicht groß eingesetzt, aber aus der Standard Library gibt es genau zwei Arten, Unit-Tests zu schreiben. Das ist eine relativ interessante Sache, weil die zwei Sachen sind sich überhaupt nicht nahe. Die beschreiben quasi komplett verschiedene Arten, wie man Tests schreibt. Einmal Unit-Test, das ist genau das, was wir quasi die ganze Zeit beschrieben haben. Du hast irgendwie eine Funktion und dann beschreibst du mit einem Test, wie du die verwenden sollst, und Teardown und Setup und diesen ganzen Krams. Das ist in Python mit Unit-Test halt abgebildet und funktioniert halt so, wie man sich das vorstellt, und du führst es aus und dann macht er halt die ganzen Tests und sagt dir, was alles funktioniert hat und was nicht. Das zweite ist Doc-Test.
Das ist krass.
Das ist eine coole Sache, und das liegt ein bisschen daran, wie in Python Dokumentation funktioniert. Nämlich, wenn man in Python eine Funktion oder eine Klasse hat, dann kann man dort oben quasi wie so ein Kommentarblock aufmachen, nur dass dieser Kommentarblock nicht später dann verworfen wird, sondern Teil des Programms selber wird. Das heißt, der Kommentarblock wird zu dem Code, den er quasi beschreibt. Und
wie heißt denn das? Da gibt es doch auch einen Namen für irgendwie. Also normalerweise machst du das ja auch so über Methoden, dass du dann irgendwie mit add, so add und dann die Parameternamen.
Achso,
irgendwas auch.
Doc-Comments.
Doc-Comments.
Also in Java gibt es so Java-Doc-Comments.
Ja, es gibt Java-Doc, genau. Ruby-Doc, oder in Ruby gibt es auch zum Beispiel Yard.
Genau, und da gibt es also dieses Ruby-Doc und Java-Doc oder so, da gibt es irgendwie so einen generischen Namen für. Wollte nicht unterbrechen. Genau.
Diese Besonderheit macht sich Doc-Test zu nutzen, nämlich man beschreibt in dem Kopf von der Funktion, wie die Funktion sich verhalten soll, wenn man dem bestimmte Parameter übergibt. Und das sieht so ein bisschen aus wie der Prompt, wenn man quasi Python macht, und dann hat man diesen Interactive Prompt. Und was man da in diesen Prompt eingeben würde, um diese Funktion zu verwenden, schreibt man dann da rein. Und als Rückgabe bekommt man dann quasi, was es dann auch wirklich zurückgeben soll. Das ist relativ cool. Das ist eine coole Idee. Da, man kann dann auch zum Beispiel beschreiben, wann irgendwie wie Fehler aussehen sollen und wann irgendwie eine Exception kommen soll und solche Sachen. Das ist ein bisschen schwierig für Sachen, die irgendwie mehr Setup, Teardown brauchen. Also wo man dann wirklich Boilerplate-Code hat, damit man die Sachen überhaupt erst verwenden kann. Für so triviales Zeug ist es ziemlich cool und auch super easy zu verwenden. Aber sobald es ein bisschen komplexer wird, wird es dann schon ein bisschen schwieriger. Genau. Und das funktioniert halt, weil das Kommentar von der Funktion geparst wird und genau die Sachen, die da drin stehen, quasi ausgeführt werden. Mhm. Und also es ist eine ziemlich coole Sache und auch relativ. Also habe ich bis jetzt noch nicht in vielen Programmiersprachen gesehen, dass sowas quasi standardmäßig dabei ist.
Das ist ziemlich cool aus.
Es sieht cool aus, ist wahrscheinlich aber nur relativ eingeschränkt benutzbar.
Ja, das, was ich halt gesagt habe. Also genau. Solange die Sachen trivial sind, also solange man das so hart klein zerfrickelt hat, dass man genau eine Sache vorher machen muss und dann kannst du es quasi schon benutzen. Es ist super gut. Aber wenn das halt größeres Zeug ist, wo dann irgendwie was nicht, wo halt nicht nur irgendwie ein Return Value kommt, wo irgendwo was drinsteht, sondern halt was mehr, wo dann irgendwie Dinge noch passieren müssen oder keine Ahnung was, ist ein bisschen schwierig. Aber prinzipiell die Idee finde ich schon sehr, sehr cool
eigentlich. Ja, die Idee ist prinzipiell ganz cool und ich denke halt auch für viele Sachen, vielleicht auch in der Standardbibliothek oder in so kleinen, abgeschlossenen irgendwie Bibliotheken, da macht sowas auf jeden Fall auch Sinn. Ja. Also ich meine, wenn man jetzt einfach nur sagen will, okay, ich möchte jetzt irgendwie, keine Ahnung, Algorithmen dokumentieren oder irgendwelche Sachen, die relativ funktional in Form von ich werfe was rein, ich bekomme was raus, ohne dass irgendwie zwischendrin ein State gehalten wird oder so. Mhm. Für sowas ist es bestimmt ziemlich cool.
Oder wenn du deine Etsy-Pass-WD per E-Mail an jemanden schicken willst. Ja. Das ist ein Python-Code, zwei Zeilen-Code. Das machst du dann einfach in diesen Doku-Block rein und dann ab dafür.
Und dann, genau.
Dann kompilierst du sein Zeug.
Genau. Das gefällt mir. Genau. Und dann gibt es noch für Leute, die da mehr erfahren wollen, gibt es das Python-Testing Tools Taxonomy und da sind gefühlte 3 Milliarden Python-Test-Dinge drin. Wie gesagt, die zwei Sachen aus der Standard Library habe ich angesprochen. Dann gibt es noch Nose-Test, was irgendwie wohl voll viele Leute benutzen und was irgendwie einfach ist zu verwenden. Aber prinzipiell geht es natürlich immer darum, du hast irgendwie Unit-Tests und du führst die aus und du hast irgendwie so Browser-Automation-Zeugs und du führst es halt aus und machst damit irgendwelche Dinge und guckst dir die Return-Werte aus. Und der Unterschied ist eigentlich immer nur, wie einfach bestimmte Sachen damit sich lösen lassen. Genau. Also.
Gute Sache. Und Nachtrag, DocBlock heißt es wohl, was ich gemeint habe. Das ist diese entweder immer Sternchen oder diese Hashes und dann einfach Add Parameternamen, Doppelpunkt, sonst was.
Genau. Ja. Also wo dieser Dokumentationsblock zum Beispiel noch mitverwendet wird, was ich schon mal gepickt habe von irgendwie ein paar Sendungen, ist, du beschreibst quasi deine Parameter, dein Parameter-Parsing in dem ersten Doc-Block. Und dann macht er daraus den ganzen Parser-Magic und dann hast du zum Schluss einfach nur noch quasi einen Key-Value-Store, wo alles drin ist, was du einfach haben willst. Ich suche das mal raus und das ist sehr, sehr cool.
Coole Sache.
Ja. Okay, dann andere Programmiersprache, Marc, eine deiner Lieblingsprogrammiersprachen, Ruby.
Genau.
Was nutzen die denn?
Früher gab es da einfach mal Test-Unit drin, was ungefähr genauso wie JUnit oder wahrscheinlich auch ähnlich wie Unit-Test in Python ist. Test-Unit war Teil der Standard Library, also es war mal ein separates Projekt, wurde dann in die Standard Library getan. Wurde dann außerhalb der Standard Library zu TestUnit Version 2 weiterentwickelt und dann aber innerhalb der Standard Library abgelöst durch Minitest. Also Minitest ist quasi, war auch ein externes Gem, wo sie dann gesagt haben, das gefällt uns so cool, von Ruby 1.8 auf 1.9 nehmen wir das einfach auch mit in die Standard Library. Bedeutet, es wird jetzt offiziell mitentwickelt und wir machen aber das Ganze, weil Minitest auch so unter anderem ein Unit-Test-Framework beinhaltet, machen wir quasi eine Kompatibilität zu dem alten Test-Unit, indem wir das einfach in Mini-Test wrappen. Bedeutet, unter den Covern quasi läuft da jetzt Mini-Test, aber die API ist noch komplett kompatibel zum alten Test-Unit.
Genau.
Falls da jemand alte Tests hat.
Genau, richtig. Genau. Also das kann man einfach so eine Drop-in-Solution und auf einmal kannst du theoretisch dann auch den neuen Scheiß benutzen, aber das alte geht immer noch.
Ja, oder falls Leute halt tatsächlich sehr festgefahren sind auf Test-Unit. Ich meine, es gibt halt auch Leute, auch wenn sie sich relativ ähnlich verhalten, die beiden Frameworks, es gibt doch ein paar kleine Unterschiede. Und es gibt halt dann wahrscheinlich auch Leute, die sich dann irgendwie auch nicht umstellen wollen und dann sagen, oh, ich habe mich jetzt daran gewöhnt und so. Für solche klar. Leute dann also vielleicht
wenn's,
auch.
Wenn es läuft, geht's ja auch.
Genau.
Das Schöne an Minitest ist, dass es sehr, sehr klein und simpel ist. Also im Test-Unit ist riesig und dann irgendwie so ganz Unmengen an Patterns drin, irgendwelche komischen Transformator-Baumdinger und was weiß ich. Und Minitest ist sehr, sehr klein und leichtgewichtig und kann aber auch sehr viel.
Und auch sehr, eigentlich sehr schön überblickbar. Also da passiert sehr relativ wenig Magic, obwohl es eigentlich danach aussieht. Also es ist halt echt so, es gibt, Minitest hat selber auch nochmal zwei Geschmacksrichtungen. Es gibt es einmal in der normalen X-Unit-Richtung, dass man sagt, man definiert eine Klasse, die erbt irgendwie von Minitest-Unit. Darin hat man Setup, Teardown, After-Tests und sonstige Geschichten.
Kein Before-Tests.
Kein Before-Tests.
Also Before-Test-Suite hat er nicht. Aus irgendeinem komischen Grund.
Ja.
Also du kannst nach allen Tests was ausführen, aber nicht vor allen Tests. Du kannst vor jedem einzelnen Test was ausführen.
Ist wahrscheinlich aber halt auch der Scope von diesem Framework ist halt eher, biete mir eine Basis für Unit-Tests und da ist es halt relativ sinnlos, vor und nach der gesamten Test-Suite irgendwas auszuführen.
Ja gut, du kannst, also ich hätte es halt gern gehabt, teilweise wenn ich irgendwie Redis zum Beispiel mittesten will und nicht wegmocken muss, dann hätte ich einfach gerne am Anfang einmal Redis gestartet und am Ende das beendet und in der Zwischenzeit immer drauf rumgerödelt, aber ich, ja, jetzt musst du halt irgendwie so Behelfsachen machen, dass du irgendwie eine globale Variable setzt, wenn das Ding läuft und dann, ja.
Ja, genau, also es war die eine Geschmacksrichtung, es gibt Minitest-Unit, was so diese X-Unit-Richtung geht, man implementiert ganz normal, ganz klassisch Klassen, erbt von einer bestimmten Unit-Testing-Klasse, implementiert Methoden, die mit Test beginnen und dann läuft der Rest, man hat irgendwie Assertions und dann gibt's noch mehr diese Behavioral-Driven oder Behavior-Driven-Development-Schiene, die sich so ein bisschen an ein Framework, was später noch kommen wird, RSpec, anlehnt, dass man sagt, okay, man hat da jetzt so eine Domain-Specific Language für Tests, man muss da nicht mehr Methoden implementieren und man muss nicht mehr bestimmt erben, sondern man sagt einfach hier, ich lade ein bestimmtes Minitest-Modul und hab dann so Sachen wie describe oder it und dann sieht es halt syntaktisch ein bisschen so aus wie describe, ich habe eine Klasse, in diesem describe-Block sage ich it, was weiß ich, must respond to read und dann implementiert man diese Assertion und diesen Test dann quasi in diesem it-Block.
Ja, ich hab selber nie genau kapiert, also weil technisch gesehen sind sie dasselbe, also im Endeffekt gleichst du halt zwei Sachen und dann knallst halt, wenn es irgendwie nicht so ist.
Es ist hundertprozentig dasselbe, weil Minitest aus dieser Domain-Specific Language genau die gleichen Klassen zur Laufzeit generiert, die man im anderen Style selber schreiben sollte. Und also das ist eigentlich komplett eine Geschmackssache.
Beim Unit-Test müssen deine Tests zum Beispiel valide Methodennamen sein. Bei Specs normalerweise ist dein Test ein String, wo dann halt, also kannst du halt raussuchen, ob du irgendwie Test 02 entering underscore n underscore integer underscore leads underscore to underscore n underscore exception, ob du so eine riesige fette Methode hast, die ein bisschen komisch aussieht, oder ob du das halt als String schreiben willst. Minitest bietet beides.
Genau, und das ist beides seit Ruby 1.9 in der Standardbibliothek. Für 1.8 kann man das als Gem nachladen. Ist cool, gibt's auch sehr viele coole Erweiterungen, also es gibt dann halt irgendwie Minitest Pride, das macht dann den Test-Output bunt, was es schon mal um Faktoren cooler macht.
Ja, es gibt Benchmarks, sie haben eine eigene Mocking- und Stubbing-Framework mit drin,
Minitest-Mock. Genau, das ist relativ, also das kann man benutzen für die normalen Fälle, wenn man ganz komplizierte Mocking-Fälle mit irgendwie, ich möchte in einer bestimmten Reihenfolge Sachen aufgerufen haben und so weiter. Das kann das, glaube ich, nicht. Jedenfalls bin ich davon von ein paar Monaten mal gegengelaufen und musste dann zu einer anderen Mocking-Bibliothek, nämlich Mocker, greifen. Um da mal kurz vorzugreifen, also Mocha ist einfach so ein ganz nettes, getestetes Mocking- und Stubbing-Framework, was so sehr viele Features hat, die man eigentlich so erwarten würde.
Anderes großes Framework, das, ich weiß nicht, ob es diese Specs, das war so ziemlich eines der ersten Spec-Frameworks, das ich in Ruby gesehen habe, RSpec, gibt es auch zwei Versionen davon, die aber eigentlich recht ähnlich sind. Also RSpec 2, das ist das, was man wahrscheinlich haben will, bietet einem auch recht viele Hooks und ich mag es als Framework. Also es hat einigermaßen gutes Tooling drumherum, man kann es irgendwie nach XML exportieren und was man halt auch sonst so machen will. Sie bieten noch irgendwie Mox Expectations als extra Module an, die man da noch zuladen kann. Bietet einem auch so die Möglichkeit halt, die üblichen Tests abzufahren. Da scheint auch die Ruby-Gemeinde so ein bisschen geteilt zu sein. Die Hälfte will RSpec, die andere Hälfte will so ihr Test-Unit-Style-Zeug,
Minitest. Hauptsächlich.
Genau.
Ja, ich meine, man hat halt, beides hat Vor- und Nachteile. Ein Minitest ist relativ einfach zu verstehen, relativ einfach durchzublicken. Es gibt diese beiden Geschmacksrichtungen, von denen wir schon geredet haben. Davon sieht eine ein bisschen aus wie RSpec, die andere sieht ein bisschen aus wie irgendwas XUnit. Und ja, das ist auf der einen Seite relativ einfach, auf der anderen Seite fehlen halt teilweise Features, die man vielleicht gerne hätte. Wohingegen so RSpec so die eierlegende Wollmilchsau ist, die kann unglaublich viel, da ist auch schon Mocking in sehr komplex mit drin, da sind die ganzen Expectations mit drin.
Es liest sich wie Englisch im Normalfall.
Es liest sich letzten Endes wie Englisch.
Also der Patch macht auch jede Menge so Meta-Programming-Magic, dass quasi jedes Objekt dann auf einmal eine Should-Methode hat, dass du dann irgendwie sagst, keine Ahnung, wenn du irgendeine Collection hast oder irgendein
Array. Should equal zum Beispiel.
Should equal or should und dann Leerzeichen include und der merkt dann, okay, es gibt include jetzt auf diesem Objekt nicht, aber es gibt es mit Fragezeichen und dann mache ich das und es liest sich wie ein englischer Satz im Endeffekt, ja. Aber
sowas in der Art macht aber Minitest-Spec auch. Also ist, glaube ich, eine Geschmacksfrage.
Verwirrt Leute am Anfang recht oft, also ja. Wenn sie sich nicht wirklich mit Ruby auskennen und dann so, aber die Methode gibt es doch gar nicht. So, ja, der macht es irgendwie so
Magics. Geheim.
Magic geht einfach.
Zu viel Magic.
Ja.
Ja.
Mocha?
Genau, habe ich gerade angesprochen. Das ist eigentlich eine ganz nette Mocking-Library für Ruby, die ich gerne benutze. Also meine normale Test-Suite besteht eigentlich aus Minitest-Spec, also diese BDD-Variante, und Mocha. So, das sind so die beiden Tools, zu denen ich im Normalfall greife. Ich habe schon mal überlegt, mir irgendwie auch RSpec anzugucken, aber ich weiß es nicht. Ich komme mit Minitests eigentlich relativ gut klar. Ich muss dazu nichts großartig nachinstallieren, weil es ist in der Standardbibliothek. Gut, das ist bei Ruby-Programmen jetzt eh kein besonders gutes Argument, weil für jede Kleinst-App muss man einen Haufen Gems nachladen. Ich finde Minitests ganz nett. Das ist dementsprechend, weil es in Ruby Core ist, wird das gut weiterentwickelt und wird auch ständig maintained. RSpec genauso. Letzten Endes geben sie sich wahrscheinlich nicht viel und es ist eine Geschmacksfrage, welches man verwendet.
Was ganz anders ist Cucumber.
Genau.
BDD hat mir vorher schon, als ich irgendwas anderes war, weil ich beschäftigt war, habt ihr, glaube ich, schon ein bisschen drüber geredet.
Ja.
Und Cucumber ist so der, ich glaube, der Urvater von diesem von dieser Art zu testen. Und zwar werden da Tests als englischer Text geschrieben oder als deutscher Text, keine Ahnung, könnt ihr auch in verschiedenen Sprachen machen.
Es gibt's in unglaublich vielen Sprachen.
Ja. Macht es wahrscheinlich auf Englisch, das ist einfacher. Auf jeden Fall schreibst du da ein Feature als String und ein Feature sieht dann irgendwie so aus, keine Ahnung, steht dann Feature, Doppelpunkt, und dann wie dein Feature heißt. Hier als Beispiel haben sie irgendwie Addition. Und dann hast du immer so diese Signalworte am Anfang, die eigentlich recht wenig aussagen, in order to bla 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 oder as a user, I want bla bla bla. Und was dann quasi dein Test schreiben ist einerseits dieses Behavior als Text schreiben. Also when I press add, then there should be a pop-up box called bla. Und wie du das Ganze dann in Code umsetzt, ist über regular expressions. Bedeutet, das Framework bietet dir quasi ein Mapping von diesem Text auf ein Stück Code an. Also wenn du sagst, and I click the button called blah, in Anführungszeichen, dann schreibst du da einfach eine regular expression, die diesen Schritt matcht und die von mir aus dieses Bla als Variable rauszieht, als Matching Group. Und dann kannst du natürlich so ein generisches, ich klicke auf einen Button, wenn du irgendwie so einen Browser-Dingens hast wie Selenium, sagst du halt, ja gut, wenn der auf einen Button klickt, der Bla heißt, dann suchst du dir jetzt eben den Button, dessen, was ist Label, Text, keine Ahnung.
Ja, so. Zum Beispiel Text.
ID. Text oder ja, ID eher selten, weil der User die ID ja nicht sieht, aber könnte man auch machen, da irgendwie, wenn er click on the button with the ID, Bla. Der sich das raussucht und dann draufklickt. Und am Anfang wirkt es, also ist es ein bisschen nervig, weil du halt am Anfang echt wie alles erstmal Zeug implementieren musst und es ewig dauert, bis mal ein Test durchläuft. Aber wenn der mal durchgelaufen ist, dann kannst du anfangen, englische Sätze zu kombinieren. Und teilweise auch Steps, also so nennt sich einen Satz quasi, aus anderen Steps auszubauen. Also dann kannst du zum Beispiel sagen, given I am logged in as an administrator. Und dann kannst du einfach 5 Steps zusammenbauen, nämlich given I'm on the login page, given I enter administrator credentials and I click the login button, then I should see the homepage as a user oder irgendwas, keine Ahnung.
Genau.
Und dann kannst du quasi einen Step aus anderen Steps aufbauen und am Ende, wenn du mal so eine Library hast, die dein Webinterface, dein Standard Toolkits beschreibt, dann musst du teilweise, um neue Tests zu bauen, gar nicht mehr programmieren. Du klickst dir einfach die englischen Beschreibungen zusammen und auf einmal funktioniert alles.
Also da bist du dann aber halt einfach wegen der Verbosität von dem Ganzen auch auf irgendwelches Tooling angewiesen, dass du das zusammenklicken kannst, weil das willst du ja nicht alles schreiben müssen. Also es geht natürlich auch, das zu schreiben, aber ich stelle es mir schwierig vor mit Schreibfehlern und so weiter dann. Also wenn ich hier so,
da ist Cucumber ganz gut. Also Cucumber selber bietet Tooling an, dass er dir dann sagt, also du sagst dann Cucumber für meine Tests aus oder check mal Cucumber, dass da alles okay ist. Dann sagt Cucumber, hey, du hast hier einen Text geschrieben, da finde ich keine Regular Expression, die matcht. Wenn du eine schreiben willst, dann würde die so aussehen. Also das sagt dir echt in der Fehlermeldung und gibt dir Copy und Paste fertig quasi diesen kompletten Block, den du dann einfügen kannst und dann eigentlich direkt implementieren kannst, wenn du willst. Wenn du ihn nicht hast, dann stürzt er halt ab. Da bietet dir, also da ist Cucumber recht gut, was das Tooling angeht, auch wunderbar mit Hooks.
Genau, also man kann halt auch viel, also Reporting kann Cucumber halt auch super. Man kann sich irgendwie HTML-Pages generieren lassen, man kann sich XML generieren lassen, man kann sich JSON generieren lassen, man kann sich eigenen Reporter schreiben. Man kann sogar sagen, okay, ich habe jetzt einen Reporter, zeig mir doch mal alle Steps an, die nicht benutzt werden bisher. Oder zeig mir doch mal, ich glaube, man kann auch eine Statistiken über die Verwendung von Steps und so weiter kann man sich rauslassen. Bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, könnte ich mir aber gut vorstellen. Also Cucumber kann relativ viel und das Schöne ist halt, wenn man sich mal so eine Library von Steps zusammen entwickelt hat, dann kann man damit halt auch eine ausführbare Spezifikation schreiben, mit der man eine User-Story für einen Kunden oder für seine User generell zusammenschreiben kann. Die können da drüber gucken, lesen das, okay, das ist jetzt irgendwie Prosa, sind in der Lage zu verstehen, was da passiert und das auch können das nachvollziehen und sagen, nee, also ich will jetzt nicht, dass der auf den Button klickt, sondern der soll auf den Button klicken. Oder ich möchte, dass da erst, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich meinen Usernamen eingegeben habe, möchte ich, dass dann erst mein Passwortfeld benutzbar ist oder irgendwie so Geschichten. Und sowas kann man dann in diese User Stories mit rein encoden. Der Kunde oder jemand, der das später mal benutzen soll, der ist dann in der Lage, das zu verstehen, aber es ist eine ausführbare Spezifikation und das ist halt schon relativ wichtig.
Also ja, das ist super. Also es ist ja genau das Gleiche, dass es, sage ich mal, Entscheider oder Manager oder nicht so fachlich betucht tauglich ist. Ich habe auch gerade gefunden, es gibt in RubyMine, diese JetBrains, Ruby IDE zum Beispiel, Cucumber Support dann drin. Also
ich glaube, was wir auch noch erwähnen sollten, Cucumber ist keine reine Ruby-Bibliothek. Es gibt auch, ich glaube, Cucumber gibt es auch in anderen Programmiersprachen.
Ja, es gibt es für Java, das heißt dann irgendwie, wie heißt dieses Java-Maskottchen, dieser kleine?
Der Duke?
Ja, Cuke for Duke heißt es dann, glaube ich, irgendwie als Library. Es gibt es für iOS, also das heißt, ja, es gibt's für iOS und es ist Teil von RubyMotion. RubyMotion bietet dir da so ein Stückchen Cucumber Support mit rein. Es gibt PHP, gibt's Behat. sieht natürlich nicht immer so hübsch aus. Also in Ruby sieht es mit diesem Regular Expression Matching auf dem Codeblock recht schön aus, weil die halt Lambdas können und weil Regular Expression auf Sprachebene mit drin ist und du dann nicht sagen musst, regex.new, lödel, was weiß ich was. Also es sieht schon am coolsten in Ruby aus und es bietet auch in Ruby die angenehmsten, das angenehmste Tooling, was von dem, was ich bisher gesehen habe. Aber es gibt es auch für andere Sprachen. Ja. Es ist ja echt nur ein Textparser, der das dann nachher
codet. Ist ja nur eine Technik.
Genau, letzten Endes ist es die Sprache, in der man diese Testspezifikation dann schreibt, die nennt sich Gherkin. Also so die kleinen Gürkchen. Und diese Sprache, die wurde halt auch in andere Programmiersprachen übersetzt. Also sehr, sehr schön finde ich auch Erlang. Da gibt's zweimal Cucumbell, was sich irgendwie bayerisch anhört, aber einmal mit C vorne und einmal mit K vorne, weil es das mit C vorne schon gab wahrscheinlich. Aber ansonsten ganz nettes Framework, ist nicht unumstritten, weil hat sehr viel Overhead außenrum, gerade diese ganzen Tests implementieren und sich erstmal mit der ganzen Infrastruktur außenrum auskennen, ist nicht ganz einfach. Allerdings ganz cool, wenn man halt mit Leuten zu tun hat, die nicht selber programmieren können und trotzdem die Tests verstehen können sollen. Also wir haben das tatsächlich auch in unserer Firma, dass wir Cucumber Definitions auch manuellen Testern geben, damit die sich dann quasi nochmal manuell von dem Release durch die Applikation klicken können. Und da gibt's ja Dienstleister im Internet, wo man sagen kann, hey, ich möchte jetzt mal irgendwie 5 oder 10 Leute mieten, die sich dann mal einen Tag lang durch meine Applikation durchklicken und Workflows nachvollziehen in unterschiedlichen Browsern. Und genau solchen Leuten kann man dann halt auch solche standardisierten Formate geben und die verstehen das und die müssen nicht unbedingt programmieren können, um das auszuführen. Ja.
Und also man kann es auch schön erweitern. Cucumber selber hat unendlich viele von diesen Hooks und also was wir zum Beispiel am Anfang gemacht haben, ist einfach, er bietet einen HTML-Export. Also du kannst sagen, hier exportiere nach XML für JUnit, für Jenkins, aber exportiere auch mal nach HTML, dass mir irgendwie jeder Test einfach so eine Übersicht hat, wo man dann die einzelnen Steps immer so kollapsen kann und sieht, was ist denn fehlgeschlagen, was ist rot, was ist grün, schön farblich hervorgehoben schon. Was wir am Anfang gemacht haben, einfach, wir haben einen Hook geschrieben, der einfach einen After-Scenario-Hook, der nach jedem Test quasi schaut, okay, ist der Test fehlgeschlagen? Wenn der Test fehlgeschlagen ist und du rein zufällig den Browser offen hast, was ja bei diesen, also wir machen damit so Webbrowser-Fernsteuerung, dann mach doch mal einen Screenshot und speichere den Screenshot inline Base64 kodiert als PNG-Datei. Kannst ja in HTML machen. Wir haben damit angefangen, bedeutet die HTML-Reports haben dann immer die Fehler-Screenshots gehabt. Dann haben wir gesagt, okay, und speichere auch gleich das HTML mit raus. Bedeutet, ein Entwickler kann dann das Ding anschauen, kann sagen, komisch, ist fehlgeschlagen. Kann dann aber den Screenshot sehen und sagen, ah ja, hier, da ist noch der modale Dialog offen, der eigentlich weg sollte. Und jetzt hat ein Kollege neulich noch was dazu geaddet, dass er jetzt auch sogar per JavaScript über Cucumber ein kleines Overlay injected, wo dann immer draufsteht auf dem Screenshot noch, ich war übrigens gerade in dem Step, bedeutet, ich habe hier aktuell da drauf geklickt und gewartet, bis irgendwas raufpoppt, aber den Selector, der kam einfach nicht. Und also du kannst da, ist echt ziemlich gut konfigurierbar.
Genau. Was man vielleicht dazu sagen muss, Cucumber an sich ist kein komplettes Testing-Framework. Da gibt es zum Beispiel auch von Haus aus keine Assertions, sondern die muss man sich irgendwie nachladen.
Genau.
Und ansonsten ist es, glaube ich, schon komplett. Es ist ein Testrunner dabei, keine Assertions, aber eine Auswertung. Also, wie war das Wort dafür, was dann hinten rauskommt? Mein Hirn setzt gerade aus.
Die JUnit-XML-Datei?
Ja, zum Beispiel. Sowas, ein Reporter. Reporter war das genau, Wort, das mir gerade gefehlt hat. Also sowas ist dabei. Assertions zwischendrin, da kann man sich zum Beispiel die von RSpec nachladen.
Macht er, glaube ich, auch standardmäßig.
Und die funktionieren eigentlich auch ganz gut.
Genau, das ist auf jeden Fall ein echt interessantes Framework.
Jo. Dann haben wir noch so ein paar kleine Sachen, so Libraries, die man benutzen kann, wenn man bestimmte Sachen testet. Da würde ich relativ kurz drüber gehen. Ja,
wir sollten langsam auch mal.
Also es gibt Bibliotheken, wenn man HTTP-Clients schreibt, die quasi bestimmte Request-Response-Pattern auf einen HTTP-Server simulieren können. Entweder der Request geht einmal durch und das Framework zeichnet auf, was denn da passiert ist und spielt es dann beim Test jedes Mal wieder neu ab. Oder man definiert es programmatisch. Da haben wir jetzt mal vier Frameworks oder Bibliotheken verlinkt, die sowas können. Hat einfach das Ziel, dass wenn man einen Integration-Test zum Beispiel für eine Web-API von GitHub schreibt zum Beispiel, dann kann es ja mal passieren, dass GitHub gerade down ist oder man gerade kein Internet hat oder sonst irgendwie Geschichten. Zudem ist es tatsächlich immer halt ein Call, der langsam ist, weil der übers Netz muss und sowas möchte man halt umgehen. Dafür gibt es Bibliotheken. Für so Filesystem-Kram gibt es das auch noch. Also es gibt dann Bibliotheken, die quasi in-memory ein bestimmtes Filesystem emulieren. So dass man halt sagen kann, okay, ich möchte jetzt mal testen, ich lege hier eine Datei an, ich schreibe so und so was in der Datei rein und ich gucke dann, ob in der Datei was drin ist, will das aber so schnell wie möglich haben und nicht auf dem tatsächlichen Dateisystem, dann kann man das halt im Endeffekt mit so einer Bibliothek simulieren.
Mhm. Ja. Es gibt dann auch noch so Sachen, wo du teilweise echt sogar die Zeit, was war's, Timecop Chronic?
Timecop
ist auch so eine Ruby Library, wo du dann sogar beim Testen quasi Zeit simulieren kannst und nicht auf dein echtes Systemzeit zugreifen.
Das gibt's auch für Zeitzonen. Mir fällt der Name des Gems gerade nicht ein, aber es gibt auch tatsächlich einen Gem, da kann man sagen, okay, führ mal alle meine Tests in allen unterschiedlichen Zeitzonen aus und stell mal die Rechneruhr oder simulier mal, dass die Rechneruhr umgestellt wurde und guck mal, was mit deiner Anwendung dann passiert.
Ja, ganz cool.
Wow. Ja, genau. Ansonsten gibt es noch JavaScript-Frameworks. Die sind alle so ähnlich wie die Dinge, die wir bis jetzt besprochen haben. Jasmine ist tatsächlich ein direkter 1:1-Port von RSpec. Mhm. Auch von den, ich glaube nicht von den gleichen Leuten, aber zumindest auf API-Basis relativ ähnlich. Interessant finde ich bei PHP entweder, weil ich in der Community nicht so zugange bin oder aus anderen Gründen. Mir sind da spontan nur zwei wirklich bekannte Test-Frameworks eingefallen, wohingegen es bei anderen Programmiersprachen irgendwie Hunderte gibt. Also ich weiß nicht, ob das was über die Community aussagt oder ob diese beiden Test-Frameworks PHP Unit und SimpleTest, die hauptsächlich verwendet werden, ob die einfach ausreichend sind und gut genug sind oder ob die Community nicht so viel testet, weiß ich
jetzt nicht. PHP war halt eine Template-Sprache von Anfang an. Da hast du testen, da brauchst du einen Webserver, eine Datenbank für, weil du hast irgendwie HTML generiert mit Inline SQL. Ja. Bedeutet, da gab es von Anfang an nicht so viel. Es gibt jetzt Sachen wie Behead zum Beispiel, die das dann auch, also PHP hat die Dinger auch, aber ich würde sagen, so verhältnismäßig, man findet wesentlich weniger getesteten PHP-Code wie zum Beispiel Ruby.
Ja, also das sind auch meine Vorurteile, ja.
Genau, also da kommen wir nachher vielleicht noch auch drauf beim Thema Infrastruktur. Bei den ganzen anderen Programmiersprachen jetzt mal auch Ruby und JavaScript außen vor gelassen, aber da hat sich das eben entsprechend ergeben, habe ich ja auch immer einen Build-Prozess in irgendeiner Weise. Und typischerweise klinke ich meine Tests in den Build-Prozess mit ein. Und das hat sich bei PHP auch erst später, als dann so Library, Dependency Management über alle möglichen Pair und ich weiß nicht, was Sachen dazu kamen, dazu ergeben. Und deshalb ist es einfach da nicht so üblich. Ja? Also man sagt halt, die meisten auch von mir PHP-Entwickler, die ich kenne, sagen halt, also die sind so der klassische Fall von, ja, ich baue halt meinen Code, der funktioniert, ich schreibe keine Tests, weil dann muss ich mir erstmal drum wieder kümmern, dass ich einen Testrunner habe und PHP-Unit und dann muss ich mir irgendwie einen Testprozess und einen Bildprozess anlachen und da habe ich doch gar keine Lust drauf. Mhm. Mein Code funktioniert doch, ne? Mhm. So.
Ich würde mal gern, also ihr schreibt ja alle Code, wir haben schon gehört, Flady macht gerne tatsächlich Test-Driven Development und wir haben jetzt gehört, was es für verschiedene Frameworks in den ganzen Programmiersprachen gibt. Was benutzt ihr denn? Vielleicht können wir das mal an realen Projekten, die wir gerade haben, so durchgehen. Also was verwendet ihr tagtäglich, Marc? Du benutzt ja, wir haben ja gehört, du hast ja gerade irgendwas gefixt. Was hast du denn, was waren das für Tests? Wofür braucht man die?
Das war jetzt ein bisschen was Komplizierteres, aber was ein einfaches, schönes Beispiel ist, gerade diesen Video-Downloader habe ich da, WiddleAB, weil mir irgendwann dieses YouTube-DL auf die Nerven ging, weil das immer so komisch geforkt hat und wenn ich so mit STGC abgebrochen habe, dann ging der Download im Hintergrund weiter und das ging mir tierisch auf die Nerven, deswegen habe ich das einfach selber gemacht mit Blackjack und Nutten und also quasi, ja. Ich baue meinen eigenen Vergnügungspark. Und da ist natürlich die Sache, dieser Video-Downloader, der hat irgendwie verschiedene Plugins, also irgendwie einen für Vimeo, einen für Soundcloud, einen für YouTube, was weiß ich. Und da ist halt das Problem, da könnte ich Unit-Tests machen und es wäre wahrscheinlich auch bitter nötig, weil irgendwie der Code unendlich alt und sehr schlecht ist. Aber im Endeffekt bringt mir das alles nichts, weil wenn was kaputt geht, ist es selten mein Code, weil so viel macht er nicht, sondern das ist, wenn die API sich ändert. Bedeutet, für das Ding habe ich nur Specs. Das Ganze, oder es ist eigentlich keine Spec, es ist eigentlich Mini-Test, Unit-Test. Ich habe es aber in einem Ordnernamen Spec, komischerweise. Und das sind einfach komplette Acceptance-Tests. Bedeutet, was ich da im Normalfall mache, ist, ich ruft das Programm selber auf mit einer YouTube-URL und sagt, extrahier mir da mal den Link vom Video und macht dann einen Head-Request auf die Datei, ob die auch wirklich da ist. Bedeutet so, dass das Einfachste, was ich am Ende noch nachher draufgeklatscht habe, mache ich mit Minitest. Und das Problem ist, das Ganze läuft auf Travis CI, was eine coole Sache ist, nur leider läuft das immer nur, wenn du committest. Und YouTube ändert eben ihre Sachen nicht immer nur, wenn ich committe, sondern die ändern die zwischendurch.
Du musst häufiger committen.
Ja, richtig, das ist das Problem. Und es gibt dann so Tools, die das irgendwie nightly quasi einen Webhook triggern, wo das dann auch läuft. Aber das teste ich einfach komplett als Acceptance-Test. Ist gut genug, immer wenn irgendwas kaputt geht, bekomme ich es eigentlich mit und hoffe dann, dass ich irgendwie Zeit habe, das zu fixen. Was mir da fehlt, ist ganz klar echte Unit-Tests für so Sachen wie Dateinamen, Cleaning, weil ich nehme natürlich den Titel vom Video und baue dann Dateinamen draus und dann kommen auf einmal Chinesen und du hast keine Ahnung, was mit diesen fucking Dateinamen passiert, wenn da so Schriftzeichen drin sind. Und für sowas bräuchte ich echt Unit-Tests, die das machen. Habe ich noch nicht. Müsste man auch refactoren, damit es klappt.
War jetzt auch nicht dein Ziel, weil du lädst nicht so viele chinesische Videos runter, oder?
Prinzipiell war das so eine ganz dreckige kleine Anwendung, die nur mit YouTube ging. Und dann habe ich gedacht, Vimeo würde ich auch gerne, das ist so einfach. Und dann habe ich das gemacht und dann wurde es irgendwie ganz groß. Und jetzt, keine Ahnung, 118 Stars, 15 Forks, keine Ahnung, was da los ist. Auf jeden Fall soll ich es reparieren, TM.
Ja. Dann mach's doch einfach.
Oder Leute,
just do it.
Leute, die Rechte geben, es zu ändern. Du hast Travis CI gesagt. Was ist Travis CI?
Travis CI ist so eine Open Source, also nicht Open Source, aber für Open Source Projekte kostenlose Continuous Integration Umgebung. Es ist auch Open Source, stimmt, ja. Aber weiß nicht, vielleicht haben die so Premium-Zeug noch irgendwo drin.
Ja, die hosten das halt für dich, ja. Normalerweise.
Auf jeden Fall ist es so eine einfache Möglichkeit, wenn du sowieso mit GitHub entwickelst, dass du quasi sagen kannst, jedes Mal, wenn ich einen Commit mache, dann bietet GitHub dir so Hooks und der sagt halt dann, okay, jedes Mal, wenn ich einen Commit mache, dann sagt das Travis checkt dein Repository aus und dann hast du eine .travis.yaml-File drin, wo dann die Kommandos stehen, die er als Root auf so einer, wahrscheinlich in so einem LXC-Container oder sowas, ausführen soll. Und was er dann einfach bei mir macht, ist, er installiert halt Ruby in der entsprechenden Version, installiert mein oder hat dir mein Zeug ausgecheckt und der rennt dann lässt einfach meine Tests abfeuern und der tut tatsächlich nur irgendwie den Exit-Code auswerten. Bedeutet, wenn der Exit-Code am Ende 1 ist, dann ist ein Testfehler gestartet und der schickt mir halt die Log-Datei als Ausgabe. Ich muss dafür keine Infrastruktur machen, das integriert sich komplett in den Workflow. Wenn jemand einen Pull-Request auf GitHub stellt, wird Travis auch hellhörig, fängt an, die Tests darüber laufen zu lassen und kommentiert dann quasi an den Pull-Request.
Sagt also, ja, der würde laufen oder nee, der würde richtig, nicht laufen.
Richtig, genau. Und wenn es nicht läuft, dann muss ich ja gar nichts machen. Dann sag ich immer so, siehst ja, ne? War nix. Nope. Richtig. Try und wenn es läuft, dann muss ich auch nichts machen, sondern ich klicke einfach auf Merch, ungesehen, bam. Anscheinend geht noch alles. Quasi.
Die Tests lügen nicht.
Okay, Pleidi, du machst ja unter anderem noch unser neues CMS Podding für Podcasting und sowas. Was benutzt ihr da? Oder testet ihr noch gar nicht?
Was? Natürlich. Nee, natürlich. Podding ist gerade ein relativ interessantes Beispiel, weil man so, also zumindest ich habe anhand von Podding, was Testen angeht, so ein bisschen viel, also schon relativ viel vom Spektrum gesehen. Ich habe angefangen, aus irgendwelchen Gründen kann ich das nicht oder kann ich es im Moment noch nicht, eine Anwendung von from scratch testgetrieben zu entwickeln. Das heißt, ich brauche immer bestimmtes Minimum an Kontext, wie soll ungefähr die Anwendung funktionieren und wie soll es denn ungefähr aussehen, diesen Kontext, den brauche ich in Form von ausführbarer Software, dass ich mal sagen kann, okay, ich brauche irgendwas, das tut schon mal ein bisschen ungefähr das Richtige. Dann kann ich anfangen, irgendwie Tests zu schreiben. Und Podding war tatsächlich dann so eine iterative Geschichte. Zuerst gab es keine Tests, dann musste ich bei jedem Seitenaufruf, jedes Mal, wenn ich was geändert habe, ein paar Seiten durchklicken, um zu gucken, ob irgendwas explodiert. Das habe ich dann so langsam durch Integration-Tests ersetzt und gesagt, ja gut, Podding ist ja in der Hinsicht relativ flexibel, dass man die ganzen Themes und die ganzen den Content, der drin ist und so weiter, den kann man ja ersetzen. Also Podding funktioniert so, dass alles in Flat-Files liegt und da im Endeffekt Templates und Themes und sonst was rausgeholt werden. Dann habe ich mir halt einen Integration-Test-Suite gebaut, die quasi ein fixes Theme, ein ganz minimales und fixe Daten, die da drin sind, implementiert, so dass ich sagen kann, okay, wenn ich bestimmte Seiten aufrufe, dann möchte ich bestimmte Dinge auf diesen Seiten sehen. Das war dann mal meine Integration-Test-Suite. Und als ich dann die internen APIs einigermaßen gefestigt hatten, habe ich angefangen, im Nachhinein Unit-Tests zu schreiben, habe dann so lange refactored, bis ich dann quasi auch an einem Punkt war, dass ich einigermaßen testgetrieben entwickeln konnte. Und mittlerweile ist es so, dass die Basis von Podding, nämlich das Model-Framework, was wir da benutzen, was diese ganzen Dateien ausliest und dafür sorgt, dass es richtig funktioniert und dafür sorgt, dass man da Queries fahren kann und so weiter. Das ist mittlerweile ein eigenes Ruby-Gem, was größtenteils durch Unit-Tests abgedeckt ist. Also das Unit und dieses Gem heißt jetzt Milk, da sieht man auf GitHub eine fast leere README, die ich noch füllen muss, weil da momentan nur To-Do, Write Gem Description und sowas drinsteht. Das ist in den letzten Wochen, gerade aufgrund meiner Thesis und anderen Geschichten, auch liegen geblieben. Aber tatsächlich bin ich da mittlerweile dazu übergegangen, testgetrieben zu entwickeln, Tests vorher zu schreiben, dann Features zu implementieren und mein Mitentwickler, der da auch noch mit dran arbeitet, versucht es auch größtenteils zu tun. Aber es ist halt schon ein Prozess und auch ein Lernprozess zu wissen, wie schreibt man denn jetzt irgendwie Tests und wo fängt man an zu testen, was testet man, was testet man nicht und so weiter. Und ich müsste lügen, wenn ich behaupten würde, Podding hat momentan eine 100%ige Code Coverage oder unglaublich super formulierte Tests. Aber ich glaube, das Wichtige ist, dass man mal Tests hat und dass man dann anfängt zu refactoren und den Code so zu bauen, dass er gut testbar ist. Also was auch noch eine ganz interessante Geschichte ist, als ich mit dem Unit-Testen bei Podding angefangen habe, da waren die Tests noch nicht wirklich Unit-testbar, deswegen, da war der Code nicht besonders freundlich, Unit zu testen. Darum war der Testcode dafür furchtbar hässlich. Als ich dann angefangen habe zu refactoren, musste ich viele Dinge umbauen. Als netten Seiteneffekt habe ich jetzt eine pluggable Storage Engine. Das heißt, für ein paar Integration-Tests habe ich dann angefangen, wäre doch ganz nett, wenn ich nicht aufs Dateisystem zugreifen müsste, sondern alle Sachen im Speicher laden oder aus dem also in Speicher reinschreiben oder aus dem Speicher laden könnte. Und so gibt's jetzt potenziell eine Schnittstelle, wo ich auch sagen kann, ja gut, wenn ich Bock drauf habe, kann ich mir auch einen Adapter schreiben, der Podding gegen Redis fährt oder Podding gegen MySQL fährt oder was auch immer, wenn er eine bestimmte API implementiert. Und sowas wäre dabei nie rausgekommen, wenn ich nicht irgendwann angefangen hätte, dafür Tests zu schreiben.
Okay. Jo. Marc, zurzeit unser CMS für Binärgewitter ist ja so ein Serious Dingsbums.
Ja, war zumindest mal auf Serious aufgebaut.
Zusammengeklöppelt hast. Auch da wird ja Travis CI benutzt, um Tests zu fahren und
zu deployen.
Und zu deployen.
Das ist das Coole, ja. Travis CI hat auch eine coole Integration mit Heroku, indem du da einfach quasi noch, keine Ahnung, wie ging das eigentlich? auf jeden Fall, die Tests, die wir fahren, sind so ganz kleine Basistests. Im Grunde nur, dass er den,
ist der Feed noch da,
dass er genau GD Archive Page, weil wenn die geht, hat er alle Markdown-Files komplett geparst und den Titel rausgezogen. Also wenn du sonst eine kaputte Markdown-File irgendwie reinsteckst, dann explodiert er ganz fies. Und damit testen wir, dass zum Beispiel Pull-Requests, wenn jemand einen Typo irgendwie, einen Tippfehler verbessert, dass da nicht irgendwie unser Archiv hochfliegt, weil der aus irgendeinem Grund irgendwie UTF-7 Charaktere da eingefügt hat. Was es gibt, UTF-7, ganz ekelhafte Sache. Ja. genau, und der benutzt dann auch Travis CI, testet das Ganze auf Ruby 2.0 und compiled das Ganze noch. Da kannst du einfach sagen, deploy Provider Heroku, dann einen API-Key reinmachen und dann deployt er das da automatisch hin, was ganz cool ist. Und ja, der übernimmt quasi dann den kompletten Deployment-Prozess, wenn die Tests passen. Also wir vertrauen bei uns so extrem auf die Tests, dass wir alles ungesehen in Production schieben.
Super.
Außerdem ist es uns auch egal.
Ja. Ist ja jetzt
mag egal.
Richtig.
Ja gut, es ist ja nur eine Podcasting-Seite und nicht irgendwie ein riesengroßes Unternehmens-Web-Auftritt oder irgendwas, was an zigtausend Kunden irgendwie rausgegeben wird. Deswegen können wir sowas machen. Aber es ist cool, dass es da so schön geht. Und deswegen funktioniert es ja auch, wenn jemand unsere Markdown-Files im GitHub einfach anpasst und wir sagen, jopp, merged. Zack, ist irgendwie 15 Minuten später unsere Seite.
Im Zweifelsfall können wir es auch einfach wieder rückgängig machen, aber da gilt halt so das alte Motto, wenige Tests ist besser als keine Tests. Und nur oberflächlich testen ist besser als gar nicht zu testen, weil alles, was irgendwie automatisiert ist und dir zumindest eine gewisse Sicherheit gibt, ist schon mal gut, weil es dich nicht sonst nicht zu, also weil es dich nicht zurückhält, den Code zu ändern, oder du hast halt einfach ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, was deinen Code angeht, wenn du halt weißt, okay, da werden Tests automatisiert ausgeführt.
Ja, und man muss auch sagen, also ich schaue gerade die Tests durch, ich bin ganz begeistert von mir selber. Erstens mal, es ist ein Smoke-Test. Smoke-Test generell ist so, im Grunde willst du nur sehen, ob es brennt. Also du startest den Test und wenn du dann Rauch siehst, ist schlecht. Wenn nicht, scheint alles gut zu sein. Solange es nicht brennt, ist okay. Ja. Und also wir testen erstmal, dass die Homepage ein 200er zurückgibt. Bedeutet, wenn du die App hochfährst und auf die Homepage schaust, sollte da, wenn es geht, kein Fehler sein. Wir testen, dass der Feed valide ist. Da habe ich sogar wohl eine eigene Assertion für irgendwie hochgebaut. Bedeutet, dass der diesem iTunes XML DTD-Dingens entspricht. Dass da die ganzen Podcatcher mit klarkommen. Wir testen, dass der MP3-Feed worked. Wir testen, dass der MP3-Feed auch, dass du Feed-Size angeben kannst, dass du sagen kannst, ich will nur die letzten drei oder ich will die letzten, keine Ahnung was. Dass du, das Paging funktioniert auch noch. Das hat mir auch irgendwann neulich eingebaut, dieses genau. Potloff-Paging.
Ja.
Das theoretisch wahrscheinlich auch funktioniert. Zumindest sagen die Tests, dass es funktioniert. Also
muss es, ich meine, würden uns Tests anlügen? Ich glaube nicht. Ich habe dir geschrieben.
Genau, wir testen, dass Kategorienfeeds funktionieren, dass wir also dieses Binärgewitter Talk und Binärgewitter Spezial auf verschiedene Feeds machen können.
Genau, also wenn ihr das, wenn ihr irgendwie diese Sendung total langweilig findet und immer nur die Talks hören wollt,
nur die lustigen Sendungen,
dann könnt ihr die auch deabonnieren und könnt nicht sagen, ihr wollt alles, sondern ihr wollt nur Talk und nicht auch noch Spezial.
Und wir testen also wirklich sogar nicht nur, dass das Archiv lädt, sondern wir gehen durch jeden Haareflink auf der Archive-Page durch und schauen, dass der lädt und dass dann 200 zurückkommt. Also, dass jeder einzelne Eintrag auch funktioniert. Und das ist eigentlich schon mal...
in dem Test habe ich letztens einen Fehler gefunden.
So schön.
Sehr gut. Sehr
im
gut.
Test oder in dem...
Na, in dem der Test schlug fehl. Und ja, deswegen musstest du den doch letzte Woche anpassen. Nee, vorletzte Woche.
Achso, ja, bei der Rekex einfach super hart gefällt.
Ja, ja, genau. Es war natürlich auch so kreblich wie möglich, aber so die Hrefs mit irgendeiner Regular Expression extrahiert und da ist dann
ich irgendwo irgendwas. Hochkomma war einfach dahinter nochmal und dann hat er einfach hartes Ding, Greedy.
Da habe ich Greedy Rekex Zeug gedingst. Ja,
ja. War cool. Hast du gemerkt, dass Rekex sowas machen normalerweise? Pappalapapp.
Kranke Sache.
Crazy shit.
Felix, was testest du denn?
Wenn ich teste, dann...
Wenn auch, überhaupt, ja.
Wenn, dann ja, eigentlich mache ich ja keine Fehler. Nee, tatsächlich habe ich besonders bei Testen, wie habe ich ja schon angesprochen, nicht so viel so Unit-Tests, so für die ganz kleinen Sachen, weil meine Projekte von meinem Gefühl her einfach nicht groß genug sind, dass ich da für jeden kleinen Shit irgendwie Dinge tun muss. Deswegen ist es meistens auch so Integrationstests. Das heißt, ich habe irgendwie ein Stück Software und ich will wissen, ob es am Ende das Richtige getan hat. Oder ich habe ein Stück Software geschrieben, was eine API von einem anderen Provider anspricht und ich will wissen, ob der Provider seine API quasi geändert hat, weil ich weiß, dass ja mein Code funktioniert.
Sind immer die anderen schuld.
Das Problem ist ja meistens, was auch schon der Marc gesagt hat, dass zum Beispiel YouTube ändert seine API ab und zu.
Was zum Teufel?
Ab und zu, dann, was haben wir noch? Wir haben jetzt Code zum Beispiel für DICCC. Dann haben wir Code für so Text-to-Speech, eine Text-to-Speech-API quasi. Mhm. Und für Speech-to-Text auch. Und solche Sachen, da kann es halt mal sein, dass sich der Shit ändert. Und es wäre dann voll unpraktisch, wenn es dann auf einmal nicht mehr tun würde. Und das ist jetzt alles auch im großen Repository. Das heißt, wir haben da kein Problem, dass da zu wenig eingecheckt wird, dass das nicht auffallen würde. Genau, also das ist das, was ich meistens an Testcode schreibe. Das ist wirklich für das Ding aus. Und wenn es, ja, also quasi Smoke-Test. Also wenn es kaputt gegangen ist, ist doof. Und dann fällt es halt sofort auch auf. Und wenn da irgendwie doch das Richtige passiert ist, dann ist es wohl gut genug.
Ich glaube, das ist tatsächlich auch eine Frage, was für eine Verwendung man da im Hinterkopf hat, während man diesen Code schreibt. Wenn man jetzt sagt, okay, das ist irgendwie ein One-Shot-Projekt und das muss einmal tun oder muss einmal nur einen gewissen Use-Case erfüllen und wird danach nie wieder weiterentwickelt oder nicht großartig erweitert, das soll keine neuen Features haben oder so, dann kann man sagen, okay, ist ja auch egal, ich schreibe meinen Code jetzt so runter, dass er tut, dann tut's die Sachen für mich und Tests brauche ich dann im Zweifelsfall nur, um diesen eng eingegrenzten Use Case auszuprobieren oder irgendwie vielleicht auch gar nicht. Mhm. Wenn man jetzt aber sagt, okay, ich möchte eine Library schreiben, die andere Leute benutzen wollen oder ich möchte irgendwie wiederverwendbaren Code in meinem Projekt haben oder ich habe vielleicht ein Projekt, wo ich gar nicht weiß, wo es in der Zukunft hingehen soll und das soll noch stark erweitert werden, was zum Beispiel bei meinem Thesis-Projekt der Fall war. Also da war es im Endeffekt auch so. Ich habe das in Ruby geschrieben. Ich habe da auch die Standard Test-Tools, die wir jetzt vorhin schon besprochen haben, verwendet. Und da geht's halt wirklich um Firmendaten, die durchsuchbar gemacht werden sollen. Und da kann ich mich dann halt jetzt nicht mehr rausreden von wegen, das benutzt doch keiner oder da ist es egal, ob es jetzt korrekt ist oder nicht, stört ja dann keinen, sondern das muss halt funktionieren. Und da war es halt für mich wichtig, ich wusste am Anfang meiner 6-monatigen Thesis noch nicht, wo die Reise hingeht. Da war es halt wichtig, dass ich von Anfang an Tests habe, so dass ich die Flexibilität habe, nochmal vieles über den Haufen werfen zu können und trotzdem eine gewisse Sicherheit habe, dass mein Zeug noch funktioniert.
Ja. Okay.
Ja.
Dann, wir haben ja Travis CI gerade schon angesprochen, so als Infrastruktur, die wir in vielen Projekten verwenden. Was gibt's noch so? Jenkins CI? Was machen die?
Jenkins war mal Hudson. Also es ist nicht Jenkins, ja, was heißt Jenkins CI? Das Projekt heißt Jenkins. Es ist im Grunde so ein ziemlich krasses Webinterface für Cron.
Ja.
Muss man tatsächlich sagen.
Für Cron und Shell einfach.
Mit Java darunter. Ja. Jenkins kann irgendwie alles. Also was Jenkins als CI-Server oder was CI-Server ja generell machen, ist, er lauscht entweder auf ein Repository, schaut da alle paar Minuten nach, ob sich was geändert hat. Wenn sich was geändert hat, dann führt er irgendwas aus. Oder er führt einfach in einem gewissen Zeitplan irgendwas aus. Normalerweise checkt er das Repository dann aus. Dann hast du da irgendeinen Workspace und dann sagt er so, und jetzt was willst du machen? Dann kannst du entweder, wenn du in der Java-Welt bist, kannst du vielleicht einen Arndt-Task machen, sagst du einfach, okay, wenn sich was ändert, führ den Arndt-Task aus, mach ein Bild, schau, dass der Bild noch funktioniert, dann ist okay. Oder du sagst halt, ja, dann führ mal ein bisschen Shell aus und dann kannst du im Grunde auch machen, was du willst. Also für Ruby-Projekte kannst du einfach sagen, okay, führ doch mal jetzt Shell aus und rake Spec und dann lass mal meine Specs laufen. Und wenn du dann alles richtig gemacht hast, kannst du dann im Nachhinein auch noch sagen, okay, wenn das jetzt gelaufen ist, dann haben wir jetzt noch einen Post-Build-Step. Und zwar nehmen wir das JUnit-XML-Plugin-Dingens da und sagen, okay, dann jetzt nimm alle XML-Dateien in folgendem Pfad und das ist dein Resultat. Und Jenkins liefert dann im Web-Interface auch noch so einen schönen kleinen Graph, wo du siehst, wie viele Tests fehlgeschlagen sind. Es gibt also Plugins für ungefähr alles, also für alle Versionskontrollsysteme. Du kannst dann irgendwelche Sachen noch sagen, ja, okay, wenn der Test erfolgreich war, dann lad doch einen neuen Tarball irgendwo hoch. Und Jenkins hat unendlich viele Plugins. Alles ist immer kaputt, aber größtenteils geht's eigentlich.
Okay.
Das ist Jenkins. War immer eine Katzen und ist ein Java-Server.
Was gibt's noch für Infrastruktur, die man so verwenden kann, so wenn man testen will?
Also steht noch Travis CI hatten wir schon drüber gesprochen. Das noch ganz kurz ist von einer Firma in Berlin gehostet.
Was ziemlich cool ist.
Genau, ist für Open Source Angebote, wie Marc schon erwähnte, kostenlos. Da bin ich dann ein bisschen limitiert, glaube ich, kann nur einen Job ausführen oder so, sequenziell.
Na, und man ist nicht prioritär, gerade ganz oben.
Genau, genau. Und für Unternehmen kostet es dann halt irgendwie im glaube ich, dreistelligen Euro-Bereich monatlich locker mal.
Ja, und die sind öffentlich ein bisschen mehr Prio. Noch,
also genau.
Die Freien sind öffentlich, also jeder kann auf der Seite sehen, wer baut gerade welches Projekt und was machen die da?
Genau, es ist analog zu GitHub im Prinzip.
Ja,
also vom Modell her.
Ich denke, vom Geschäftsmodell her sind viele der Dienstleister, die wir ansprechen, die orientieren sich da an GitHub. Also Travis ist da auch so ein Fall, da ist es halt auch so wie bei GitHub, deine kostenlosen Repositories, die sind halt öffentlich zugänglich und ein bisschen eingeschränkt, aber nicht so, dass es ein Open-Source-Projekt jetzt irgendwie stören würde. Und so gilt es halt auch für so zum Beispiel Coveralls, was sind so ein Dienstleister ist, der dann quasi noch bei einem Travis CI-Run noch Code-Coverage-Reports generiert und dir dann daraus so Buttons baut, die du in deine README einbauen kannst, sodass Leute auch gleich sehen, okay, wie hoch ist denn deine Code-Coverage von deinem Projekt? Ist tatsächlich auch was, das muss ich in meine Sachen demnächst, wenn ich da mal ein bisschen weiterentwickle, auch einbauen, dass ich dann halt auch sage, hey, okay, ich möchte jetzt mal ein bisschen Code-Coverage haben und möchte dann halt auch mal wissen, was für ein Prozentsatz meines Codes wird denn tatsächlich durch Tests ausgeführt.
Genau, noch ein Continuous Integration Server ist Bamboo von Atlassian. Das ist die Firma, die dieses Jira oder Jira macht.
Ja, das Confluence zum Beispiel machen die auch.
Genau, das dieses Wiki. Und Bamboo ist ein Continuous Integration Server. Das ist proprietär und entsprechend kostet das dann, ich glaube, man kann so eine Art Community Edition runterladen oder zumindest eine Test Edition für Open Source. Und hat natürlich dann Vorteile insofern, weil es sich super gerade mit Confluence und Jira und so weiter integrieren lässt. Was bei mir im Umfeld noch teilweise in Einsatz kommt, also gerade im Bereich iOS-Applikationen und Mac-Applikationen, gab es bisher immer nur sehr kriblige Lösungen, Jenkins einzusetzen mit irgendwelchen hässlichen Plugins. Also das Problem dabei ist ja immer, dass man bei iOS einen Mac braucht, um das zu bauen. Und dann gibt es im Prinzip ein Command-Line-Tool, das Xcode-Build, mit dem kann man Projekte bauen. Und zum einen gibt es dann zum Beispiel bei Travis CI die Funktion, dass iOS- und Mac-Applikationen gebaut und getestet werden können. Und seit Xcode 5, das mit dem iOS 7 jetzt vor kurzem rauskam, gibt es auch sogenannte Xcode-Bots, die man dann auf einem Mac OS X Server laufen lassen kann. Das ist so im Prinzip so ein Hudson und so ein Jenkins on Steroids. Also das funktioniert halt sehr sleek, sehr Apple-mäßig wieder, hat dann aber große Probleme. Zum Beispiel, wenn man CocoaPods oder so einsetzt, dann funktioniert es wieder nicht so gut. Und deshalb vertrauen wir zum Beispiel auch dann intern eher auf Travis CI. Das kostet halt ein bisschen mehr, aber es funktioniert besser. Ist halt so richtig aus der Community irgendwie entstanden. Und was Apple sich da so vorstellt, ist eher in so einer heilen Welt. Man hatte auch bei Apple ja lange nicht das Gefühl, dass sie wirklich selber Tests einsetzen.
Ja.
Also wusste man auch von einigen Apps, dass sie auch von WWDC Quotes von einzelnen Apple Engineers, dass sie so mehr oder weniger gesagt haben, naja, wir haben die App halt so runtergeschrieben und
wir machen ja keine Fehler, ist ja klar.
Genau, genau. Die sind ja von Apple, die machen keine Fehler.
Das war
und
gut. Weißes Jackett.
Ja, genau. Ein weißes T-Shirt. Und
ja. Ja, Felix, was setzt du noch so ein? Da hast du ja hier noch Vim,
Syntax-Checker. Ach so, genau, ich habe nicht genau gewusst, was ich denn dazu tun soll, aber ich,
genau. Das ist keine Infrastruktur, aber ein tolles Plugin wahrscheinlich.
Genau, oder? Also ich wollte darauf nochmal hinweisen, Syntastic ist quasi alles ist quasi ein Syntax-Check-Tool für Vim, also für so fricke Kommandozeilen-Zeugs.
Benutze ich tatsächlich auch für meinen
Genau, Code. Und das kann unter anderem, also es kann quasi alle Programmiersprachen auf Syntax checken und das macht, wenn du für Python das Zeug installiert hast, dann checkt er auch PEP 8, das heißt dieser quasi der Guide, wie man seinen Code quasi schön macht und wie man den strukturiert, also beziehungsweise wie man den so schreibt, dass er überall gleich aussieht quasi. Und ich bin mir ziemlich sicher, das gibt's für alles andere auch und ja. Die können auch irgendwie Haskell und JavaScript und so. Und das ist eigentlich ein ziemlich cooles Teil und ich wollte kurz nur darauf hinweisen.
Genau, also so Linter gibt es ja auch immer immer mehr für alle möglichen Sprachen, JS-Lint und Ruby-Lint und was es auch immer gibt. Lint sind im Endeffekt so Tools, die deinen Code auf bestimmte Eigenschaften oder bestimmte Patterns untersuchen. Im Endeffekt ist es statische Code-Analyse mit so ein bisschen Best Practices kombiniert, dass man sagt, okay, du machst jetzt JavaScript, also mach doch mal bitte irgendwie Strichpunkte hinter deine Statements. Oder, genau,
die coolen Kids benutzen das so.
Ja, genau. Oder keine Ahnung, rück deinen Code richtig ein oder keine Ahnung.
Zwei Newlines nach irgendwie Functions oder so ein Shit.
Ja, genau, also bestimmte, da kann man halt dann bestimmte
Dinge. Macht, dass es schöner aussieht.
Bestimmte Dinge, die in der Programmiersprache als Idiom gelten und da irgendwie gewünscht sind und dass man dann irgendwie coolen Code schreiben kann. Sowas überprüfen halt diese Lint-Tools.
Ja. Ich weiß nicht, ob es wirklich zu Tests dazugehört, aber irgendwie.
Ja, es geht ja auch um Codequalität und sowas kann man dann halt relativ schön automatisiert machen mit sowas oder JS-Hint gibt's dann auch noch für diejenigen, denen die Regeln in JS-Lint nicht passen und also ich kenne es jetzt größtenteils als JavaScript, weil ich das größtenteils in meiner Zeit als JavaScript-Entwickler benutzt habe. Gibt's aber auch in allen möglichen anderen Sprachen.
Was ist Fucker?
Faker.
Und ich hab's heute entdeckt, ich weiß nicht genau wo und wie, aber
also was ist das? Ich hätte das jetzt in so Richtung Factory Girl eingestuft. Dass es
aber
halt
es ist
auch
was
so
komplett.
Nee, es
komplett
ist wie Faker in Ruby.
Achso, das ist genau
Faker in Ruby.
Und es ist so wie Faker.
Ich hab's auch mal direkt
Faker
verlinkt.
In Data Pearl, da wo es nämlich ursprünglich
war. Und was ist es? Was macht es? Hallo, was macht es?
Das ist quasi, es erzeugt dir Text, beziehungsweise das, was du erst halt fragst oder eine Adresse. Zufällig und
Namen, E-Mails, genau, Postleitzahlen, komplette Leute.
Oh, das ist cool. Genau. Wenn man jetzt einfach mal eine Datenbank voll machen will mit Adressen, dann nimmst du einfach so einen Faker und fakst dir den ganzen Shit.
Richtig. Hier, also was die Tests allein schon City, Postcode, Company, Lorem Ipsum, Numbers, Street Names, Internet, was zum Teufel ist Internet?
Du kannst ja auch zum Beispiel E-Mail-Adressen und sowas rauslassen,
ja,
was echt cool ist.
Kannst auch sagen, hier E-Mail-Adressen mit Separatoren, mit IPv6-Adressen generieren lassen.
Genau, mit nur Freemailer zum Beispiel kannst du ja auch rauslassen.
Ja.
Und so UTF-8-Daten und Dati.
Richtig.
Okay. Und sehr cool einfach. Wollte ich nur mal darauf hinweisen. Finde ich cool.
Nachdem wir jetzt irgendwie nach über 3 Stunden über Testing geredet haben, jetzt die eigentlich entscheidende Frage, braucht man das überhaupt?
Ja. Also wenn du, es kommt drauf an, wenn du ein Kundenprojekt hast und du hast nicht vor, das Ding zu maintainen, sondern du willst es denen einfach abliefern und dann sagen, tschö mit Ö, und es ist vielleicht so durchsetzbar, dann kannst du es auch mal ohne Tests versuchen. Muss halt hoffen, dass es, also wenn es nicht zu komplex ist. Aber sobald du halt komplexe Software, entweder generell komplexe Software hast oder Software, die du über eine längere Zeit maintainen willst, sparst du dir durch Tests einfach Zeit und kannst auch Features einfacher entwickeln.
Genau. Also die harte Realität ist natürlich auch die, dass häufig gerade so im Budget, wenn man Dienstleister ist, manchmal oder häufig kein Budget für Tests bleibt. Und das auch also aus meiner Erfahrung so das Erste ist, was zwangsweise hinten unterfällt, wenn der Kunde irgendwie das Budget kappt oder wenn entsprechende Deadlines gerissen werden, dann passiert es halt häufiger, gerade so wie Marc das beschrieben hat, dass es so eine Einmal-Ablieferlösung ist. Ja, wenn man das erkennt, dann fallen halt Tests als erstes hinten unter, weil natürlich tun die erstmal dem laufenden Programm nichts bei. Wenn man aber möchte, dass eine Sache weiter maintained wird, dann ist es auf jeden Fall ratsam, Tests zu haben. Ich kenne es von meiner Anwendung so, also ich konnte ja vorher bei Projekten nicht viel sagen, weil ich im Prinzip fast nur Hochgeheimes für Kunden mache, haha. Da ist es so, dass ich mindestens, wenn ich einen Bug habe, dass ich danach einen Testcase schreibe, dass der Bug nicht mehr auftritt und dann habe ich dadurch, dass ich die ganzen Bugs, die ich jemals hatte, abgedeckt habe und mich vor Regressions geschützt habe, irgendwann auch eine relativ dichte Teststory, Coverstory in der Hinsicht, dass ich ruhig schlafen kann nachts
wieder. Dann auch mehr Acceptance-Tests oder mehr Unit-Tests, wo du da...
Das kommt ganz drauf an. Also beispielsweise in gewissen Bereichen, in gewissen Projekten wenn ich Unit-Tests machen will, sagen wir so rum, dann fange ich in der Regel gleich damit an, weil es sonst am Ende tatsächlich schwierig ist, nachträglich das Ganze so Unit-Testbar zu machen. Also ich versuche immer Code entsprechend zu schreiben, aber das gerade so unter Zeitdruck oder so verschwindet es dann manchmal. Oder eben, wenn man merkt, okay, das ist halt One-Use-Class, so nach dem Motto, dann verschwindet das gerne mal. Und dann sind es halt recht häufig gerade so Acceptance-Tests, also gerade so zum Beispiel Web-Frontends einfach kurz durchtesten mit Selenium, das besprechen wir ein andermal, glaube ich, was man damit alles machen kann, weil ich dann wenig Möglichkeit habe, jetzt bis auf den Unit-Level runterzugehen.
Ja.
Und was für mich an der Sache das eigentlich Entscheidende ist, wir hatten vorher schon das Thema wenig Tests sind besser als keine Tests. Für mich machen Tests immer in Zusammenhang mit Continuous Integration erst Sinn. Ich habe in einem großen Unternehmen gearbeitet, ich arbeite jetzt als Entwickler hauptsächlich alleine oder in kleinen Teams. Und in beiden Fällen ist es so, dass ich möchte, dass meine Tests, meine Integration automatisch getestet wird. Aus dem einfachen Grund, erstens will ich nicht ständig irgendwie Tests anstoßen müssen, weil dann mache ich selber nicht. Also da muss man sich an der eigenen Nase fassen und realisieren, dass man das nicht macht. Also niemand schreibt freiwillig Tests und genauso wird er sie dann irgendwie nicht freiwillig einfach so irgendwie die ganze Zeit laufen lassen, weil das kostet ja Zeit. Und gleichzeitig ist das Problem auch immer, wenn ich andere im Team habe, dann gibt's, so ist halt das soziale Gefüge, es gibt immer dann den einen, der immer die Tests laufen lässt, bei dem sie dann fehlschlägen und der ist dann auch noch gleich alles fixt und die anderen machen irgendwie nichts.
Ja.
Das ist so typische, leider Menschen- und Entwickler-Dynamik, die sich da irgendwie sozial breit macht. So,
bei mir funktioniert's.
Genau, und dafür ist ein Continuous Integration Server super, weil das ist so eine, sage ich mal, so eine moralische Instanz, die lügt nie. Wenn der Continuous Integration Server sagt, das baut nicht und der letzte Commit war von dem Matt, ja, dann schämt sich der Matt aber ganz deutlich. Und dann weiß auch jeder, wer zuständig ist. Und dann habe ich so ein automatisch so ein Gefühl, okay, ich muss das jetzt auch selber wieder gerade biegen. Also das hilft auch im sozialen Gefüge bei der Entwicklung dann eben sehr gut. Dass da nicht immer man selber mit dem Finger auf jemanden zeigen muss, sondern das hat man ja gewissermaßen der Fehlerverursacher selber gemacht.
Ich finde es immer nett, es gibt dann auch so Plugins für Jenkins, wo du dann externe USB-Sachen steuern kannst. Und
so ein Rocket Launcher, ja.
Rocket Launcher. Aber das Schönste, was ich fand, war bisher so ätherische Öl-Duftlampen. Die heizen es einfach auf und wenn der Bild fehlschlägt, riecht es nach Banane. Wenn jemand ins Büro kommt und es riecht nach Banane, dann wissen alle, da ist irgendwas schlecht. Und ich denke, da kannst du das über
ist
so...
Gut, wenn es nur Banane ist.
Ja, und wenn es irgendwie die ganze Zeit nach, keine Ahnung, Flieder oder so riecht, dann so, yeah, baby.
Alles gut,
grüne Bild, man. Grüne Bild. Und auf einmal so, oh fuck, ich riech Banane.
Ich habe auch tatsächlich schon von sehr fragwürdigen Arbeitsumgebungen gehört, wo
Stromschläge
an das Türschloss zum Entwicklerbüro an einen Continuous Integration Server gekoppelt ist.
Nicht
und die Tür geht einfach nicht. Die Tür geht dann einfach ab einer gewissen Uhrzeit nicht mehr auf, bevor die Tests nicht durchlaufen. I'm afraid I can't do
that. You have to fix me.
Erzwungen Mate-Infusion oder so.
Halte ich für nicht produktivitätsfördernd und für sehr schlimm, aber
ist als Feuerschutz
die kleinen drin. Tabletten runter. Ja, ist als Anekdote vielleicht ganz, ganz lustig.
Ja. Ja, also es gibt, das Tolle daran ist, dass es ja da, sage ich mal, eine sehr kreative Szene drumherum gibt, allein schon eben dann so Lampen oder so dann dran zu koppeln und entsprechende Farben auch einzusetzen und das, sage ich mal, ein bisschen positiver anzugehen, als jetzt irgendwie den krassen Druck darauf auszuüben.
Ja, sowas auch halt ein bisschen spielerisch zu sehen. So, es ist dann irgendwie doch auch mal ein bisschen so, Gamification funktioniert auch eigentlich schon. Und wenn ich dann meine Code-Coverage ein bisschen hochpushen kann und ich kann irgendwie schlechte Code-Metriken rausnehmen oder ich sorge dafür, dass meine Tests schneller durchlaufen,
dann tut es dem Ego eigentlich schon ganz gut. Oder auch, wenn man sagen kann, okay, ich bin jetzt so morgens, ich bin jetzt total unkreativ, ich bin irgendwie, hab einen schlechten Tag, mir geht's gerade überhaupt nicht gut. Da ist es wahrscheinlich keine gute Idee, neue Features zu implementieren, aber vielleicht kann man doch mal ein paar Sachen sich rannehmen, refactoren, vielleicht ein paar Tests dazu schreiben, dann fühlt man sich erstens produktiv und zweitens tut man trotz, dass man irgendwie gerade schlecht drauf ist, irgendwas Positives für sein Projekt. Und ich denke, man muss das auch nicht immer so als super Kostenfaktor rechnen, weil wenn man das tatsächlich mal in seine normale Arbeitsweise integriert hat, dann kostet es nicht mehr so wirklich viel Zeit. Und wenn man mal gelernt hat, stabile Tests zu schreiben und dementsprechend auch gut testbaren Code, dann ist es auch nicht mehr so teuer.
Ja. Ist natürlich aber die Sache, du musst in der Designphase, also um testen zu können, musst du ja wissen, wie dein Design aussieht. Bedeutet, genau. Gerade wenn du so explorativ entwickelst, finde ich, Test-Driven Development einfach nur störend, weil du baust dir einen Test und dann am Ende weißt du, dass der Test bleibt
nicht
stehen.
Das ist das, was ich gemeint habe. Ich kann aktuell, wenn ich irgendwie Privatprojekte für mich entwickle, dann weiß ich oft noch gar nicht, was soll denn die Applikation oder was soll denn meine Library oder was auch immer irgendwann mal tun. Und dann fange ich halt mal an, Prototypen-Code runter zu coden, der dann irgendwann mal mit Tests ausgestattet wird und dann so lange refactored wird, bis auf aus von dem ursprünglichen Code eigentlich nichts mehr übrig bleibt.
Ja.
Ja, also.
Okay, also ihr seid alle der Meinung, testen bringt was, sollte man machen.
Ja, also ich habe schon Diskussionen mit Leuten gehabt, die irgendwie versucht haben, gegen automatisiertes Testen zu argumentieren und dann sagen, ja, aber das schafft ja falsche Sicherheit und dann denken die Leute, dass ihr Code super funktioniert, weil ihre Tests ja laufen, aber der tut das ja gar nicht in Wirklichkeit und
ja, aber dann sind ja die Tests halt falsch.
Also ja, das war dann auch mein Argument. Also es gibt immer wieder Leute, die dann versuchen, dagegen zu argumentieren und versuchen irgendwie mit logisch klingenden Argumenten ihre Faulheit, keine Tests schreiben zu wollen, zu unterstützen. Aber ich denke, in vielerlei Hinsicht ist es das halt. Ich meine, wenn du keine Tests schreibst und nicht irgendwie nicht mal auf irgendeinem Level versucht, was zu automatisieren, dann kostet dich das auf längere Zeit oder halt im Lauf von einem Projekt vielleicht meistens schon, kostet dich das halt viel mehr Zeit, als die du brauchst, um dich manuell mal durch eine Applikation zu klicken, um zu gucken, ob noch alles tut, wie wenn du dann deine Tests schreibst.
Automatisieren ist eh cool.
Automatisieren ist immer cool.
Am besten alles wegautomatisieren.
Ja, alles. Das Ding ist halt, Übung festigt, also Übung macht ja nicht unbedingt den Meister, wie man so sagt, sondern Übung festigt nur Dinge, die du übst. Und wenn man halt sagt, okay, ich bin jetzt irgendwie, ich habe jetzt jahrelang nicht testgetrieben entwickelt und hab keine Tests geschrieben und musste alles manuell prüfen, dann ist das halt etwas, was eigentlich halt schon ein gefestigtes Verhalten ist und das muss man halt irgendwie erstmal wegkriegen, bevor man dann so mental sich drauf einlassen kann. Und das ist halt bei vielem so. Also das ist halt eine andere Art zu arbeiten, das ist eine andere Art, irgendwie über Dinge nachzudenken und Sachen anzugehen und da wird man, wenn man das bis jetzt nicht gemacht hat, Widerstand und Produktivität, also inneren Widerstand spüren und Produktivitätseinbußen haben. Dessen muss man sich natürlich auch bewusst sein. Das ist nichts, womit man anfängt und dann ist man ab Tag 0 total super hyperproduktiv und schreibt die besten Tests. Das ist halt auch irgendwie eine Sache. Das
dauert erstmal Zeit.
Das dauert eine Weile, das muss man lernen. Auch wenn ich das schon zum Teil eine ganze Weile mache, gerade was Testing angeht, da lerne ich jedes Mal, wenn ich irgendwie ein neues Projekt anfange oder irgendwie neue Sachen ausprobiere oder Bücher dazu lese oder sonst irgendwas, da lerne ich jedes Mal so viel, dass ich mir denke, oh Gott, irgendwie vor ein paar Wochen war ich noch total der Kacknoob und jetzt weiß ich schon mehr. Und also das ist halt schon ein Zeichen dafür, dass es da noch sehr, sehr viel mehr zu lernen gibt, als ich jetzt gerade auch irgendwie sagen könnte. Aber im Großen und Ganzen macht's, glaube ich, schon Sinn, es sei denn, es sind jetzt so totale
Mini-Projekte
oder die, also zum Beispiel, ein Kumpel von mir hat mal vor von ein paar Jahren, vor anderthalb Jahren oder vor ein paar Monaten vielleicht, ein kleines Ruby-Script geschrieben, was aus den gelbe Sack-Terminen für Stuttgart eine iCal-Datei generiert. Für sowas braucht man letzten Endes sowas führt man einmal aus und dann hat man die Termine fürs komplette Jahr. Wenn das beim einmal Ausführen funktioniert hat und die Termine dann auch noch stimmen,
dann ist das gut genug.
Dann ist das gut genug und dann braucht man dafür keine Tests. Ich habe das Ding dann geforkt und habe noch ein Kommandozeilen-Interface außenrum gebaut und das ein bisschen aufgehübscht. Dafür brauche ich aber auch noch keine Tests. Da ist die Komplexität noch nicht. Also das Ding, das kann ich einmal ausführen. Ich importiere das in meinen Kalender. Ich gucke, ob der das die Datei in die richtige Stelle schreibt. Das kann ich auch selbst machen. Und wenn ich die Software selber nur einmal im Jahr ausführen muss, dann ist es mir da nicht wichtig genug. Bei jetzt anderen Sachen, gerade Content-Management-System oder mein Thesis-Projekt oder Software X, die
oder die das Potenzial hat, komplex zu werden.
Ist oder auch bei Software, wo man noch gar nicht weiß, wo die Reise hingeht und wo man dann sagt, okay, ich werde im Laufe des Lebenszykluses und von der Applikation werde ich sehr viel über den Haufen werfen müssen, dann sind Tests vielleicht auch ganz gut, dass man so mal ein bisschen die Teile, die funktionieren sollen, auch mal definiert und seien es nur irgendwelche Integration- oder Acceptance-Tests, damit man überhaupt irgendwas hat, woran man sich festhalten kann.
Okay, dann würde ich sagen, es muss jeder natürlich selber entscheiden, ob er das machen will. Ich hoffe, ihr habt hier ein paar Anregungen, ein paar nette Frameworks, ein paar Vorschläge mitgenommen und ob ihr das dann bei eurem Projekt anwendet oder nicht oder was weiß ich, im nächsten Team-Meeting mal vorschlagt, weil bisher ohne Testen entwickelt wurde, oder doch mal alles auf Travis.ci zu schicken und zu gucken, was da so alles passiert, dann hoffen wir, euch hat das Spaß gemacht. Fladi, du wolltest noch ein paar Vorträge und Bücher nennen, die man sich...
Habe ich jetzt nur mal so ein paar Sachen, die ich in meinem Instapaper-Account gefunden habe. Also zum einen Therapeutic Refactoring. Da geht's im Großen um Legacy-Code, also Code, alter Code, der komplex ist, der nicht getestet ist, wie man da so ein bisschen rangehen kann, um da halbwegs... sinnvoll Refactorings zu betreiben. Also das ist so ein ganz netter Vortrag, der geht irgendwie, ich glaube, eine halbe oder eine Dreiviertelstunde und der erklärt die nette Frau, deren Name ich gerade vergessen habe,
wie das funktioniert.
Okay. An einem Beispiel und Boundaries ist im Endeffekt auch so eine von Gary Bernhard heißt er, glaube ich. Da geht's im Endeffekt um ein Testing-Schema, was der Functional Core Imperative Shell nennt, wo es dann so drum geht, ich habe jetzt komplett funktionale Elemente in meiner Basis-Applikation im Kern. Die sind komplett, die sind komplett Data in, Data out. Da passiert nichts, da wird kein State gehalten und nichts. Und außenrum baue ich dann den ganzen Rest. Ist auch ein ganz netter Vortrag, wo man mal ein bisschen drüber nachdenken kann, ob das irgendwie, ob man da Bock drauf hat.
Dann noch drei Bücher?
Ja, genau, also der Klassiker Test-Driven Development von, ich glaube, Kent Beck, wenn mich nicht alles täuscht. Kent Beck. Extreme Programming, das ist so ein Klassiker, den kann man sich auch mal angucken. Da ist Test-Driven Development auch eine der Sachen, die da gemacht werden. Und ein Buch, was ich gerade lese, was ich auch schon vor kurzem in der Talksendung gepickt habe, ist Practical Object-Oriented Design in Ruby. Da gibt's auch ein sehr langes Kapitel zu Tests. Also das ist im Endeffekt komplett, so würde ich sagen, der definitive Guide für objektorientierte Programmierung generell jetzt in einer konkreten Form jetzt in Ruby, aber die Sachen, die man dort lernt, die kann man auch, finde ich, in jeder objektorientierten Programmiersprache ebenfalls anwenden.
Jo. Okay, so, dann würde ich sagen, wir machen hier mal Klappe zu, Affe tot. Ganz tot ist er auch noch nicht, weil wir wollen auch noch eine zweite Sendung dazu machen. Wir haben ja immer das Ziel von Binärgewitter Spezial ist ja immer noch eine zweite Sendung zu machen, die man dann ewig lange nicht macht, aber Wir nehmen uns strikt vor, noch eine zweite Sendung über Testing zu machen, dann im Speziellen über Mobile-Testing, also iOS, Android und dann nochmal ein bisschen Webbrowser, was wir jetzt auch nicht mehr geschafft haben. Seid gespannt, wenn wir das dann irgendwann mal hinkriegen, vielleicht schneller als gedacht, vielleicht dauert es aber auch noch bis Mitte nächsten Jahres.
Wir gucken, ja, wir mal. Warten einfach und schauen, ob das Thema sich einfach von selber erledigt.
Oder so.
Ob man nie mehr testen muss. Und dann stellen wir leider irgendwann traurig fest, oh, damn, muss man doch noch.
Leute wollen das Zeug benutzen, was wir machen.
Und dann müssen wir es vielleicht doch nochmal. Ihr könnt auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, ob euch das gefallen hat, ob wir noch eine zweite Sendung auf jeden Fall machen sollen. Und wenn ihr anderer Meinung seid, wenn ihr sagt, testen, die haben es doch nicht mehr alle, macht doch keiner mehr, ist doch alles Bullshit, könnt ihr uns das natürlich auch in netter Form in die Kommentare pasten.
Ihr könnt es auch so pasten.
Ja, natürlich, immer. Und ihr könnt es auch flattern und sowieso und überhaupt. Gut, dann war's das für diese Sendung. Ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf.
Habt Spaß.
Am Gerät und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Ciao. Tschüss.